Ja, hurtig noch schnell der Hinweis vor Beginn der Big Show 619 am Wochenende. Beginnen schon die Hamburg European Open mit der Qualifikation. Am Montag geht's dann los. Und wer am Dienstag oder Mittwoch als VIP dabei sein möchte, der ist bei neobet.de richtig aufgehoben, muss aber jetzt schnell ranmachen. Also neobet.de, auf diese Seite gehen und sich dort registrieren mit dem Promocode Tennis10. Klein und in einem durchgeschrieben Tennis10. Damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil für eben zwei VIP-Tickets, Hamburg Dienstag oder Mittwoch, und da habt ihr dann noch ein bisschen Zeit, die Woche drauf Kitzbühel, auch Dienstag, Mittwoch. Neobet.de registrieren mit dem Promocode 10. Ja, in Hamburg spielt Sascha Zverev, Kaspar Rüth spielt, André Rublev. In Kitzbühel ist Dominic Thiem natürlich die Hauptattraktion, aber die Österreicher freuen sich ja gerade auch sehr an Sebastian Ofner. Ja, also nochmal, neobet.de, Promocode Tennis10, dann bei Instagram die Seite liken von neobet_.de und ja, gerne auch ein kleines bisschen einzahlen aufs Konto und einfach mal schauen, was die Quoten so hergeben. Jetzt geht's los mit der Big Show.
Grundsätzlich ja, immer, gerne. Wie können wir helfen? Einen neuen Stürmer, Skisprung-Ski, einen Schlägervertrag. Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht. Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an! Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten. Okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus?
Are you ready?
Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
So, Herrschaften, Big Show 619. Also los geht's mit Thomas Wagner und Martin Konrad. Zuerst Fußball, die Bayern. Eigentlich hätte Philipp Schneider auch dabei sein sollen. Leider ist sein Sohn krank geworden heute. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir sprechen über die Bayern, dann ein bisschen über Österreich. Dann im dritten Teil der Anruf fast in Sydney, 80 Kilometer davon entfernt, bei Anna Dreher. 900 Kilometer von Sydney entfernt sind ja die deutschen Fußballfrauen und die Anna ist bei der Frauenfußball-WM dabei. Stefan Koch erklärt uns, warum die Absenz von Maxi Kleber keine gute Sache für die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM in 5 Wochen in Japan. Oder vielleicht doch, lasst euch überraschen. Nein, wenn Maxi fehlt, fehlt natürlich was. Dann geht's weiter mit dem Motorsport. Eddie Mielke ist zurück aus Rom. Gemeinsam mit Stefan der Voice-Heinrich besprechen wir die Formel E. Stefan Ehlen kommt wie immer zum Formel 1-Teil dazu. Dann Kaiser erreichen wir im Stau. Nach der Königsetappe der Tour de France, die ja, Achtung, Heiko Olderb hat es ja eh schon gepostet, von einem Österreicher, von Felix Gall, nämlich gewonnen wurde. Gut, dann geht's weiter mit Gregor Biernat. The Open sind zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung selbstverständlich schon im Gange und dann etwas Popkulturelles zunächst, denn Sascha Bandermann und Doris Henkel sind nicht nur ausgewiesene Tennis-Fachleute, nein, sie sind auch unglaubliche Fans von Bruce Springsteen und haben schon einige der letzten Konzerte gesehen. Hinten raus aber dann mit Sash und mit Doris Tennis Wimbledon 2023. Der letzte Aufwasch, noch einmal. Die Big Show 619 geht also los mit einer netten Männerrunde, wobei ich auf einen dieser beiden Männer sehr, sehr schlecht zu sprechen bin. Aber das ist nicht Martin Konrad in Graz. Guten Morgen, lieber Martin.
Da bin ich aber beruhigt. Grüß dich.
Guten Morgen. Ich bin auch auf Thomas Wagner nicht ganz schlecht zu sprechen, aber es gab jetzt die zweite Alpenüberquerung von Thomas und zum zweiten Mal war ich nicht eingeladen, angeblich, weil ich ein Asket bin, was überhaupt nicht stimmt. Thomas, erkläre dich bitte.
Ja, also man muss ja selbst schon ein bisschen asketisch veranlagt sein, wenn man sich das antut. Mir tut wirklich jeder Millimeter im Körper weh. Aber was möchte ich mit jemandem auf der Hütte, der keinen Schnaps mit mir trinkt, wenn man den Berg erklommen hat, der abends kein Weißbier trinkt? Das ist ganz ehrlich, du weißt, ich schätze dich. Ich will fast sagen, dass ich dich verehre für das, was du gemacht hast, ein Urvater des Podcastes. Aber da, glaube ich, kann ich dich nicht gebrauchen.
Warum war Leopold nicht dabei? Du hast es mir schon gesagt, aber ich glaube, das ist schon eine Kernfrage, weil im letzten Jahr ja Christian Winkler, der Manager von ERC Red Bulls München und Leo und du in diesem Jahr eine komplett andere Besetzung. Warum hat der große Leopold gefehlt?
Also erstens mal stimmt das nicht, was du gerade sagst. Wir waren letztes Jahr mit Leo, das stimmt, ja. Und unserem Torwart vom Europameister-Medienteam, Thomas Ruhland. Wir haben danach im Anschluss in Garmisch-Berg erklommen mit Christian Winkler, das ist richtig. Aber zur wichtigsten Frage, die natürlich die Nation bewegt, Das Knie der Nation. Leo hat versucht, Leo hat gekämpft, Leo war in der Reha. Das Knie hat nicht mitgemacht und musste schweren Herzens absagen, obwohl er der geistige Urvater dieser Idee ist, Kitzbühel nach an die drei Zinnen zu gehen. Das war sehr schade, ein großer Verlust.
Das ist klar. So, jetzt wollen wir ein kleines bisschen, eigentlich war der Kollege Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung auch noch eingeladen, aber Thomas beobachtet das, was sich am Tegernsee abspielt, natürlich auch mit einer gewissen, ich würde nicht sagen Euphorie, aber doch mit großem Interesse und beim FC Bayern München. Und der Martin kennt natürlich jenen Mann, der ab Ende der Transferperiode der neue, ich weiß gar nicht, was er werden soll, Sportvorstand, bin mir nicht ganz sicher, oder sportlicher Leiter.
Direktor.
Sportdirektor werden soll. Christoph Freund nämlich, 17 Jahre lang war er, glaube ich, in Salzburg. Die Erfolge sprechen irgendwie schon für ihn. Wen bekommen die Bayern da, Martin?
Ja, also einen Sportdirektor, war übrigens ja bei Salihamidžić ähnlich und dann wurde er befördert nach ein paar Jahren zum Sportvorstand bis Anfang oder bis Mitte dieses Jahres. Wenn Sie bekommen, einen bodenständigen Workaholic, der weiß, wo er herkommt, dem auch die Verbundenheit zu seiner Heimat enorm wichtig ist, der das Menschliche bei all dem auch kritisch gesehenen in diesem Fußballgeschäft immer wieder in den Vordergrund steht, der es auch verstanden hat, abgesehen von Spielerverpflichtungen mit seinem Team Talente zu entdecken und dann auch wirtschaftlich natürlich im Laufe der Zeit Salzburg auf komplett eigene Beine zu stellen, unabhängig vom Sponsor, das muss man einmal sagen, weil ja Red Bull bei Salzburg Sponsor ist und in Leipzig eben quasi Eigentümer. Das hat ja auch mit den UEFA-Bestimmungen zu tun, dass eben nicht zwei Teams international spielen können, die von einem und demselben Besitzer sind. Aber diese, man sagt ungefähr 20, 25, maximal 30 Millionen Sponsoring, die es da gibt, sind ja eigentlich nur mehr on top, nachdem ja jedes Jahr auch heuer wieder rund knapp 100 Millionen Euro Transfereinnahmen sein werden. Das heißt, das ist das eine. Das andere ist aber, was man bei ihm einfach immer wieder betonen muss, ist, er hat es auch immer verstanden, gerade auch in schwierigeren Zeiten, die es bei Salzburg nicht so oft gibt, auch der Moderator zu spielen, ja, auch in der letzten Saison. Junger Trainer, Jeißle, Kabine, einige nicht ganz glücklich. Es geht kaum was hinaus und wenn überhaupt, dann ist Christoph Freund da, der das immer wieder auch planieren konnte. Das ist natürlich aber jetzt Salzburg und das ist eine Erfolgsgeschichte. Den bekommt man jetzt in München. Dass das ein anderes Kaliber ist, das weiß er ja selbst, dass dort viele Alpha-Tiere sind, dass dort die Herausforderung eine andere ist, vor allem auch, weil ja die Ziele noch höher gesteckt sind als in Salzburg. Das ist dann mit Sicherheit spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird.
Thomas, jetzt hat Thomas Tuchel wurde in der Süddeutschen zitiert, ja, A, mit ihm habe eh keiner gesprochen und B, er wird dann schon professionell mit Christoph Freund zusammenarbeiten. Thomas Tuchel ist jetzt gerade heraus, ein ehrlicher Typ, wie ich zu lesen glaube. klingt jetzt nicht nach einer extrem warmherzigen Begrüßung, muss vielleicht auch nicht sein. Wie denkst du, dass hier ein Österreicher sich in dieser Gemengelage mit 7 Transferverantwortlichen bei Bayern aktuell sich zurechtfinden wird?
Boah, das ist eine sehr komplexe Frage. Übrigens möchte ich mal sagen, nichts, was bei Bayern München passiert, verfolge ich mit einer gewissen Euphorie. Das mal als allererstes, was du gesagt hast. Ne? Zweitens, Christoph Freund, kann ich mir jetzt kein großes Urteil darüber erlauben, weil ich natürlich seine Arbeit verfolge, die für mich außergewöhnlich gut ist. Das alles, was Martin geschrieben hat, würde ich aus der Ferne so beschreiben. Aber es ist natürlich dann noch immer die Frage, bleibst du zum Beispiel ein Leben lang dort und hast irgendwie so ein Werk, oder sagst du dann irgendwann mal, ich möchte mich auch woanders beweisen, Beispiel Bonci vom FC Sevilla, der dann in Rom letztlich eher gescheitert ist an den Bedingungen. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant werden. Finde es mutig, dass es macht. Und zu Thomas Tuchel, ja, ich glaube, ein Verein sollte schon grundsätzlich sagen, wir nehmen jemanden für die Philosophie, der auch unabhängig erstmal vom Trainer ist, weil Trainer sind schneller wieder weg, als sie schauen können. Allerdings hat Tuchel sich schon als starker Mann jetzt auch generiert. Deshalb bin ich schon ein bisschen erstaunt, dass er nicht eingebunden war oder dass zumindest er sagt, ja, der Kontakt lag schon länger da, aber das ist natürlich ein guter Mann. Das fällt bei Tuchel auf. Er vermeidet ja überhaupt irgendjemanden zu loben. Also bei Kimmich hätte er ja auch sagen können, Kimmich ist unverkäuflich, basta. Nein, er sagt, ja, ich werde keine Namen kommentieren. Finde ich übrigens im Falle Kimmich richtig. Ich bin ja einer seiner größten Kritiker seit längerer Zeit schon. Also Thomas Tuchel fegt mit eisernem Besen dadurch. Ich hoffe, dass das großspurige Tönen von Uli Hoeneß Richtung Kane nicht belohnt wird, dass sie ihn nicht bekommen. Wenn sie ihn bekommen, ist das natürlich ein Kaliber. Und du siehst, die letzte Saison hat aufgeschreckt. Ich befürchte, Schlimmes für die Bundesliga. 10 weitere Bundesliga-Meisterjahre für die Bayern.
Diese Philosophie aber, die der Thomas anspricht, da gibt es ja zwei Facetten mindestens, Martin. Das eine ist, wie soll eine Mannschaft spielen? Das haben ja viele aus dem RB-Universum gemein, ja, mit diesem Balljagen, was vielleicht auch gar nicht mehr so richtig stimmt, aber das ist die Spielphilosophie. Und das andere ist die Einkaufsphilosophie. Und da ist ja in Salzburg eine komplett andere gewesen als in München. Was erwartet denn Freund da? Ich meine, 100 Millionen Euro für Declan Rice sind es jetzt nicht geworden, was ich sowieso für Wahnsinn halte. Harry Kane, damit hat er nichts zu tun. Aber wo ist das große Talent von Christoph Freund, das den Bayern jetzt wirklich weiterhelfen kann?
Ja, das wird ja das Spannende zu sehen sein. Also im Übrigen, er hat ja im Herbst von sich aus Nein gesagt zu Chelsea. Mhm. In einer Phase, wo übrigens gerade Tuchel dort verabschiedet wurde. Also die werden sich fast begegnet, unter Anführungszeichen. Da war er dann eben schon der mittlerweile auch nicht mehr aktuelle Trainer, dann im Amt und Würden. Jedenfalls, München ist näher zu Salzburg, ist ja auch mittlerweile schon bekannt. Er ist eben so bodenständig, dass das für ihn auch immer klar war. Das hat er auch schon immer gesagt. Auch jetzt noch Chelsea hat er eigentlich immer schon intern gesagt, jetzt, das ist erledigt. Salzburg, da bin ich auch, das weiß er auch. Da gilt das, was er sagt, mit seinem Team, das wird auch umgesetzt, weil es eben eine Erfolgsgeschichte ist. Aber es gibt eben eine Ausnahme und das ist eben der FC Bayern München, weil ja gerade Salzburger, Oberösterreicher, Tirol eine enorme Nähe haben zu Bayern, zu München, sich öfter ein Spiel der Bayern eher ansehen als vielleicht in Wien ein Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Das heißt, das ist schon etwas Spezielles, da wächst man auch so auf. Und ich glaube, dass wenn dann solche Gespräche kommen, wie er sie auch geschildert hat, mit Rummenigge, mit Hoeneß, unter den weiteren Verantwortlichen, dann verstehe ich schon auch, dass er sich sagt, Mitte 40, das ist eine einmalige Chance und vielleicht kann er dort das bewegen. Und da komme ich jetzt zu deiner Frage, was, glaube ich, auch der Wunsch der Bayern in den letzten Jahren war, zu sagen, man hat immer gesagt, Müller und Alaba aus dem eigenen Nachwuchs, wobei Alaba ja mit 15, 16 von der Wiener Austria gekommen ist, aber danach lange nichts, bis zum Schluss jetzt mit Davies oder Musiala, die eben verpflichtet wurden. Fakt ist, dass Modell Salzburg besteht eben daraus, dass man ein unglaubliches Netzwerk hat. Das ist ja nicht nur Christoph Freund. Jetzt lese ich überall, er hat Mané geholt. Also da muss man schon der Wahrheit näher kommen. Das war Ralf Rangnick. Da war Freund gerade ein paar Tage sein neuer Assistent, der aufgestiegen ist innerhalb der Salzburger Fußballabteilung. und hat natürlich von der Pike auf alles gesehen und gelernt. Das ist jetzt ein großer Vorteil. Aber Fakt ist, Salzburg hat Spieler geholt, die, so wie damals Mané, Zweitliga-Absteiger Metz, Frankreich, auf den natürlich keiner gesetzt hat, für die Kampfmannschaft. Und vor allem Spieler mit 16, 17 aus Afrika, früher auch noch aus Asien und Südamerika, das ist jetzt immer weniger geworden, aber vor allem aus Mali, Sambia zum Beispiel, das ist ein ganz dichtes Netzwerk an Spielern, die dort eben auch verpflichtet werden, mit 18. Und aus Europa darf man ja erst mit 16 und aus anderen Kontinenten darf man erst ab 18 offiziell holen, es sei denn, die Eltern werden mit eingekauft, wie es eben auch andere Teams immer wieder machen. Das heißt, mit europäischen Talenten zum Preis von 3-4 Millionen, da kann eben Salzburg mit. Und warum kommen sie? Weil es durchgängig ist. Akademie, Kooperationsverein, zweite österreichische Liga, Liefering, dann Kampfmannschaft Salzburg, im Idealfall Champions League, und dann geht halt die Reise weiter in eine Top-Liga. So, und jetzt sind wir beim FC Bayern. Ich kenne dort den Kooperationsklub nicht. Die zweite FC Bayern-Mannschaft spielt, glaube ich, in der vierten Liga. Von dort wird keiner den Sprung in ein Team schaffen, das noch dazu in der deutschen Bundesliga spielt, das noch dazu Champions League-Sieger werden wird. Das heißt, es ist sicherlich interessant zu sehen, Spieler zu finden, die aber natürlich dann vielleicht auch nicht auf den ersten Moment sofort für den FC Bayern da sind, sondern dann vielleicht über, keine Ahnung, ein anderes Team in ein paar Jahren, 2-3 Jahre später, dann vielleicht für die Bayern da sind. Oder aber, das wird man ja sehen ab 1. September, es werden Spieler eingekauft wie Kane, wobei da brauche ich ja keinen Christoph Freund, weil das ist jetzt eine Übung, sage ich einmal, die könnten vielleicht wir auch mit etwas praller Geldbörse, könnten wir auch Verhandlungen führen, weil ich weiß, dass dieser Spieler in der Premier League ganz gut performt, also könnte er auch beim FC Bayern ganz gut sein.
Ja, und da sind wir schon bei diesem Thema, das ich auch ansprechen wollte. Thomas, du sagst ja schon, diese Großspurigkeit auch von Uli Hoeneß in Sachen Kane, wenn man das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 mit 1 ist liebenswert und 10 ist lächerlich bewerten müsste, dieses öffentliche Ja, wenn Kane zu dem steht, was er sagt, dann kommt er auch zu uns. Wie ist da deine Bewertung, Thomas?
Da kriegt er von mir die 17. Ein unsäglicher, bräsiger, arroganter, selbstgefälliger Auftritt, der, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich habe die Figur Uli Hoeneß immer sehr kritisch gesehen, mit all seinen, mit allem, was er im Positiven für die Bayern bewegt hat, aber mit all dem, was er da vor allen Dingen auch, ja, an Mittel eingesetzt hat, um so weit zu kommen. Ich weiß auch nicht, ob die Bayern sich unbedingt einen Gefallen damit tun, dass er jetzt wieder so stark in der Öffentlichkeit ist. Also völlig ohne Not, sich dahinzustellen und so mal von ganz oben herab die Regeln des internationalen Transfergeschäftes zu erklären, kam übrigens bei den Bayern selber intern auch richtig schlecht an, weil es ja auch völlig ohne Not ist. Alleine deshalb würde ich es ihnen wünschen, dass sie ihn nicht bekommen. Kane scheint ja trotzdem zu sagen, also ich schätze die Situation so ein, entweder er bleibt bei Tottenham, weil ihn der neue Trainer vielleicht auch irgendwie überzeugt, oder wenn er geht, dann geht er wahrscheinlich wirklich zu den Bayern. Ich glaube, er wird nicht in der Premier League wechseln, obwohl da ja das Ziel wäre, der ewige Rekordschütze zu werden. Er wird auch nicht nach Paris gehen. Real wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber die Frage bleibt ja, wenn die Vereinbarungen so gut laufen und die Verhandlungen, was verspricht sich Uli Hoeneß davon, praktisch Tottenham zu erzählen, was sie können und was sie nicht können? Also der Levy, dieser Verhandlungsführer, ist wirklich ein harter Knochen. Vor dem haben auch alle Respekt. Das hat er ja auch zumindest noch anerkannt. Aber was soll das? Das ist so typisch. Ich steige jetzt mal von meinem Haus oben als Geist vom Tegernsee herab, poltere einfach mal und erzähle allen, wie Fußball funktioniert. Unerträglich, muss man sagen.
Und ich frage mich, Martin, und ich frage auch dich, Thomas. Nein, ich frage dich zuerst, Thomas. Ich verstehe die Motivation, ich würde die Motivation von Harry Kane nicht verstehen, nach Deutschland zu gehen, ganz ehrlich. In diese Bundesliga, die einfach nur halb so spannend ist wie die Premier League. Nur damit er dann am Ende sagen kann, ja, er ist deutscher Meister geworden, weil Geld verdient er bei Tottenham mindestens gleich viel. Also ich würde es nicht verstehen, wie jemand wie Harry Kane nach Deutschland gehen würde, Thomas.
Ich kann es eigentlich auch nicht verstehen, weil ich nicht glaube, dass es für einen englischen Spieler eine Attraktivität gibt, in die Bundesliga zu kommen. Ich finde die Bundesliga von der Intensität, von der Spannung her, finde ich es schlimm, was aus der Bundesliga geworden ist. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob wir die viertstärkste Liga in Europa sind. Die Italiener haben uns mittlerweile auch überholt. Von Spanien und England will ich gar nicht reden. Ich glaube auch eigentlich nicht, dass die Bundesliga für englische Spieler so attraktiv ist, also dass die sich vor den Fernseher setzen. Sie ist langweilig, weil die Bayern immer Meister werden. Ich glaube auch nicht, dass es das Monetäre ist. Es ist tatsächlich, glaube ich, dass Kane sich schwer tut mit dem Gedanken zu sagen, ich spiele in England gegen Tottenham. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, 40 Tore sind es noch bis zum Rekord von Alan Shearer. Das wäre ja auch was. Und dann fragt er sich, wo kann ich im Ausland vielleicht die Champions League gewinnen? Mhm. Meisterschaft, das würde ihn nicht interessieren. Und da gibt es dann, ja, da gibt es ja eigentlich nur noch Real und Barcelona, Paris und die Bayern. Paris, glaube ich, reizt ihn nicht so, weil bei Real müssen wir mal wissen, wie das mit dem Zyklus weitergeht. Wobei, da wäre ja nach Benzema eigentlich auch ein Platz frei. Die Bayern haben sich wahrscheinlich drum bemüht. Von daher kann man das schon verstehen, wenn man sagt, er bleibt nicht in der Premier League. Aber insgesamt auch bei Rice zum Beispiel, den ich übrigens zum guten Spieler halte, habe ich nie daran geglaubt, dass er zu den Bayern geht, weil eben die Bundesliga nicht attraktiv genug ist. Bei Kane scheint es ein bisschen anders gelagert zu sein.
Ja, dafür kommt Kyle Walker möglicherweise nach München, ist auch ein Transfer ohne viel Fantasie. Also es ist irgendwie wie lässig, dass der sich vielleicht am Ende seiner Karriere, Martin, nochmal denkt, schaue ich mir mal Deutschland an. Aber auch ein kleines bisschen, ja, ein Unrund irgendwie. Ich finde, der ist schon zu alt, um nach Deutschland zu wechseln. Also die Bayern können sich's leisten. Und das ist ja vielleicht der Unterschied, Martin. Die Bayern können sich's auch leisten, jemanden einzukaufen, der vielleicht gar nicht so super passt.
Ja, das sieht man über die Jahre, dass die Bayern immer, wenn es schlecht gelaufen ist, das hat ja auch der Thomas eingangs schon erwähnt, dann reagieren sie natürlich, holen vieles vom Rest, ja, teilweise auch von der Konkurrenz, das ist ja auch so üblich gewesen. Ich bin auch der Meinung, es ist momentan noch schwer erkennbar, ein klares Profil, wohin die Reise geht. Es sprechen viele mit, es gibt ja da alles, spricht ja von dieser neuen Taskforce, die da drei Mann und sieben Mann stark ist, je nachdem, worum es geht. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wird man sehen. Fakt ist, die Mannschaft oder das Team ist natürlich insgesamt für Deutschland hervorragend bestückt. Ob du dann damit die Champions League gewinnst, das sind ja dann auch immer andere Faktoren, das wissen wir auch. Ne? Wie läuft's? Mannschaftsintern dann auch. Es ist das Frühjahr entscheidend. Das ist ja jetzt hanebüchern zu sagen im Juli, was nächstes Jahr im März, April, Mai mit der Auslosung ist, wann du und wie du spielst. Also ich will nur sagen, ja, ich sehe es auch nicht ganz, in welche Richtung man gehen möchte, warum man gerade diese Spieler holt. Fakt ist, es wird eben auch zusätzlich noch interessant sein, weil man eben jemanden holt, der eigentlich dafür ist, in die Zukunft zu denken. Das wollte ich vorhin noch sagen. Christoph Freund hat ja im Prinzip die Mannschaften von Salzburg für die nächsten Saisonen, also inklusive 23, 24, 24, 25, 25, 26, die stehen schon fest. Weil diese Spieler sind schon in Salzburg, spielen eben noch teilweise in der Akademie oder eben in Liefering in der zweiten Liga oder sind verliehen. Viele Spieler sind ja gerade innerhalb von Österreich oder auch nach Belgien und in die Schweiz verliehen. Diese Mannschaften stehen schon fest. Er sagt mir immer, ich bin immer quasi auf der Suche schon für die Mannschaft in 3-4 Jahren. Und das wird ihm interessant sein, wie das auf den FC Bayern umgemünzt sein soll. Das wird sicherlich oder ist das Ziel. Aber wir wissen alle, wenn das erst in 3-4 Jahren erstmals Früchte tragen sollte, die Idee und die Arbeit von Christoph Freund, dann wird Christoph Freund in 3-4 Jahren wahrscheinlich nicht mehr bei den Bayern sein, weil da sind ja die Erfolge eigentlich jährlich einzufahren. Also insofern bin ich wirklich gespannt, wie groß und wie spannend die Herausforderung für ihn, aber auch für den FC Bayern und die Erwartungshaltung auch ist.
Das ist übrigens ein guter Punkt von Martin, diese Philosophie weiträumig zu planen, denn das ist ja bei den Bayern eigentlich gar nicht da. Also Lewandowski wird immer älter, man hat keinen Ersatz für Lewandowski. Das Problem Neuer wird immer akuter, man hat eigentlich keinen Ersatz für Neuer. Damals auf dem Trainermarkt, als Jupp Heynckes aufgehört hat, ja, wer ist denn noch da? Okay, hol ich Niko Kovac, obwohl der eher defensiv seine Stärken hatte als positiv. Also von weitsichtigem Scouten, dass ich mal einen Spieler finde wie Kolo Muani oder im afrikanischen Markt, ist ja bei den Bayern nichts zu sehen. Sie erschlagen mit ihrem Geldvorteil in Deutschland alles. Früher hat es gereicht, die Konkurrenz zu schwächen und planmäßig kaputt zu kaufen, siehe Borussia Dortmund. Aber damals hast du halt auch Spieler bekommen, die Lewandowski, Hummels oder auch Götze, den zwar Guardiola extra nicht wollte, den die Bayern aber wollten, um Dortmund damit sich vom Hals zu halten, die noch eine internationale Klasse hatten. Es gibt ja kaum noch einen Spieler, den die Bayern jetzt kaufen könnten, um die Konkurrenz zu schwächen und sich damit europäisch zu verstärken. Und Kunku wäre vielleicht jetzt eine Ausnahme gewesen. Deshalb muss man ja das Scouting-Feld ganz anders bearbeiten. Und da wird es interessant, wie viel Zeit man diesem Christoph Freund gibt. Denn das hat ja gerade schon Martin auch gesagt, wenn es ein Jahr nicht funktioniert, dann bist du eigentlich weg. Siehe Mané. Also Zeit hast du in München nicht. Das ist auch klar.
Ja, zu viele Zeitungen hier. Kurze Pause mit Thomas Wagner und mit Martin Konrad.
Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 619, weiter geht's mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner. Und in Österreich geht es schon los mit dem ÖFB Cup, wie man bei uns sagt. Und der glorreiche ASK Stadtwerke Volzberg zum Beispiel wird gegen die Vienna am Freitagabend schon spielen. Als Titelverteidiger geht der sehr, sehr glorreiche SK Buntigammer Sturm Graz in die Saison. Aber Martin, Rapid hat es fast geschafft, und Rapid ist ja die Herzensmannschaft von Thomas Wagner, fast geschafft, die glorreichen schwarz-weißen Buben im Pokalfinale zu schlagen. Es hat zum Glück nicht geklappt. Wie viel Hoffnung kannst du dem Wagner machen, dass Rapid in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen wird? Soran Barisic, ich habe ein Zitat gelesen, ist nicht happy mit dem, was im Netz über seinen Kader gesagt wird. Wie happy dürfte er mit dem sein, was auf dem Platz los ist?
Ja, Rapid bleibt ein Rätsel. Ist auch transfertechnisch bis jetzt eher Abgaben. Zugänge überschaubar aus der israelischen Liga vom sechstplatzierten ein Innenverteidiger. Man sagt dann zwar, es sind zwei verletzte Innenverteidiger, sind jetzt natürlich wieder fit geworden, die früher nicht zur Verfügung gestanden sind. Also, wie nämlich der junge Querfeld, Perspektivspieler, der auch schon 21 Teamspieler ist, und Max Hofmann. Aber insgesamt großes Rätsel, vor allem auch deshalb, weil natürlich es viele Ankündigungen gegeben hat im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs im letzten Herbst, dass sich da einiges ändern wird. Und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass A, der finanzielle Spielraum größer geworden ist und B, alle an einem Strang ziehen. Das ist zumindest die Beobachtung, die wir machen. Und das unterscheidet eben den SK Rapid sehr wohl von der Konkurrenz. Über Salzburg brauchen wir nicht sprechen. Da wird es momentan weiter funktionieren. Im Übrigen, der Nachfolger von Freund steht schon fest seit gestern. War auch klar, Salzburg besetzt im Moment ja alles intern nach. Trainer, Spieler und eben auch jetzt den Sportdirektor. Das ist ein Deutscher übrigens, Seelenbuchner, der aber schon seit über 10 Jahren bei Salzburg ist. Die war Akademietrainer, Akademieleiter, Gesamtverantwortlicher für alles, was unterhalb von der Kampfmannschaft ist, und eigentlich ist irgendwie die logische auch Besetzung. Das heißt, dieser Weg wird weitergehen. Das ist jetzt nur ein anderer Typ, der da vorne steht und übrigens sein Team verkauft, denn das hat auch Freund immer gesagt, ohne sein Scouting-Team, ja, hätte er auch das alles nicht geschafft. Das ist ja keine One-Man-Show. Also Salzburg ist bekannt. Lask und Sturm sind in anderen Dimensionen, auch finanziell und auch was die Qualitäten der Mannschaften betrifft, kaum Abgänge. Beide Teams im Moment, sage ich einmal, noch näher dran an Salzburg, wo ja doch ein paar Spieler weg sind. Und wie wir immer wissen, es dauert dann halt eben doch, wenn ein 19-20-Jähriger sofort funktioniert. So, ja, und die Wiener Austria hat bis jetzt auch die Mannschaft gehalten, trotz finanzieller Schwierigkeiten. Also ich würde mal so sagen, im Moment muss man sich eher Gedanken machen. Und jetzt glaube ich, das ist auch intern schon, dass Rapid, hat auch Barisic schon einmal angedeutet, unter die ersten 6 kommen soll. Also weil in Österreich dann nach dem Grunddurchgang die Tabelle geteilt wird. Das heißt, Rapid bleibt ein Rätsel, aber die Transferzeit ist ja noch ein paar Wochen. Vielleicht werden wir alle eines Besseren belehrt.
Thomas, und ich weiß, du bist ein Fernsympathisant von Rapid, aber ist es für dich, dünkt es dir nicht auch komisch? Rapid hat immer noch die größte Fanbase in Österreich, wahrscheinlich sogar mit einem gewissen Abstand. Ich glaube zu meinen, dass möglicherweise danach schon Sturm kommt. Bei Salzburg bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist es nicht auch dir ein Rätsel, warum da seit Jahren im Grunde genommen die Kohle fehlt, der Erfolg fehlt? Wie siehst du das aus der Ferne, Thomas?
Ja, da bin ich natürlich wirklich zu weit weg, um da jetzt ins Detail zu gehen. Ich liebe übrigens ganz kurz nur, ich liebe ja eh immer Martin Konrad zuzuhören, ja, über alles, was er sagt. Ja. Aber wenn der Begriff Kampfmannschaft noch sagt, da geht mir ja fast das Herz auf, also überragend. ja, bei Rapid, sagen wir mal so, wir beide waren ja beim Spiel gegen Sturm und ja, das sah für mich schon wirklich aus, fast wie deutsche Bundesliga, muss man sagen, auch so vom Fanaufkommen. Wien ist ja jetzt auch nicht gerade eine kleine Stadt. Es gibt sehr viele Rapid-Sympathisanten. Also wenn du dich mit Leuten aus Österreich unterhältst, ist mindestens jeder Zweite, wenn nicht noch mehr, Rapid-Fan. das ist dann tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Also, dass Traditionsvereine in schwere See kommen, das weiß ich ja selber, leidgeprüfter HSV-Fan. Das sieht man bei Schalke, das sieht man auch bei Hertha. Aber man hat dann immer irgendwie das Gefühl, dass es doch jemanden noch gibt, der ein Herz dafür entdeckt und dann auch mal Geld bereitstellt. Und ich glaube, dass man eben, eben hat Martin ja ganz beeindruckend auch die Dimensionen im österreichischen Fußball aufgezählt. Da müsste es ja schon möglich sein, mit weniger Geld trotzdem etwas Gutes hinzukriegen. Wenn ich dann allerdings höre, dass Austria kaum Leute abgeben muss, aber seit Jahren lese ich eigentlich immer nur Unregelmäßigkeiten bei der Lizenz, Punktabzug, da wieder und da wieder nachbessern und die scheinen es entweder anscheinend hinzubekommen, dann muss man auch sagen, was ist bei Rapid los? Wahrscheinlich gibt es da auch im Umfeld zu viele Grabenkämpfe. Das ist ja, glaube ich, auch kein vergnügungssteuerpflichtiger Job, da Präsident oder sowas zu sein. Und zum Zweiten muss man dann auch mal sagen, und das sind ja die Hauptkonkurrenten, oder waren sie mal, was Sturm und was der LASK da arbeiten, das ist einfach grundsolide, das ist einfach mit Weitsicht und deshalb entfernen sie sich leider immer weiter. Der Pokal war bitter, weil ich einfach mal gern wieder den Briefkopf bei Grün-Weiß geändert gesehen hätte. Aber das scheint die Realität zu sein, dass die ersten drei richtig weit weg sind und du sogar gucken musst, dass du überhaupt in die Meisterrunde kommst.
Warum?
Und also das mit dem Briefkopf, da kann ich sagen, da können sie sich Geld sparen, Rapid, in nächster Zeit. Also da brauchen sie, den können sie noch länger verwenden.
Ja, wobei ein Pokal wäre ja schon mal irgendwie, aber dadurch, dass Salzburg ja meistens auch immer im Pokalfinale kommt, klar. Aber du weißt, was ich meine, dass da vielleicht mal irgendwie.
Ja, natürlich ist es möglich. Aber ich sage nur, weil wenn ich es mir jetzt ansehe, irgendwann triffst du dann eben auf Salzburg Sturm oder LASK und dann da ist im Moment, also natürlich in einem Spiel immer, aber im Normalfall, da ist einfach ein Qualitätsunterschied.
Aber Martin, wie all das, was der Thomas über die Austria gesagt hat, kriege ich ja auch mit über die wenigen österreichischen Quellen, die ich habe. Wie hat es die Austria jetzt plötzlich geschafft, eigentlich vom Rande des Abgrunds mit Lizenzentzug und allem, was dazugehört, plötzlich besser dazustehen als Rapid? Wer ist dafür verantwortlich?
Ja, der den Verein gerettet hat, Jürgen Werner, ehemaliger österreichischer Teamspieler, Trainer, Sportdirektor, Manager, langjähriger Berater, eigene Agentur, mittlerweile abgegeben, war ja auch Peter Cech, kein schlechter Torhüter, war einer seiner Spieler, die er in seiner Agentur gehabt hat. Stars of Friends hat übrigens geheißen, oder heißt sie noch immer, aber wie gesagt, er hat sich da nicht mehr beteiligt und hat dann vor eineinhalb Jahren die Wiener Austria mit einigen anderen zusammen, ja. Übrigens, da ist auch David Alaba, oder die Familie Alaba ist auch ein bisschen dabei, Sebastian Brödel ist im Team dabei, weil er auch Spieler und auch beratend von Jürgen Werner in seiner Karriere unterstützt wurde. All diese Menschen haben die Austria, wie soll ich sagen, die Anteile übernommen, zum einen mit Geld natürlich, weil anders funktioniert es nicht, und zum zweiten, das Hauptproblem bei der Austria ist, das größere Problem sind ja die Schulden, nicht die Liquidität. Ja, die ist natürlich auch immer dann ein Problem, weil du einfach Kreditzahlungen hast für dieses neue Stadion, das sie gebaut haben. Und die Schulden, ungefähr 70, 80 Millionen, es ist jetzt überschaubar, aber für Österreich natürlich viel. Und für den deutschen Bundesliga-Club Schalke würde wahrscheinlich froh sein, wenn sie nur 70, 80 Millionen Schulden hätten. Oder ich weiß nicht, HSV, das weiß der Thomas besser. Aber jedenfalls, Fakt ist, dass es immer darum ging, diese Schulden auch irgendwie zu drücken. Es gibt da nur einen Hauptgläubiger, eine Bank, also insofern hat man es ein bisschen einfacher. Aber Fakt ist, Jürgen Werner und sein Team haben es geschafft, einerseits Stabilität reinzubringen, was das Wirtschaftliche betrifft, und damit dieser Liquidität, damit es eben möglich ist, einerseits Schulden rückzuzahlen, aber andererseits auch den Normalbetrieb, den täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Damit ist es gelungen, plus natürlich die fachliche Kompetenz, weil er eben lange genug im Geschäft ist, ist es ihm gelungen, eine Mannschaft zu finden, die mittlerweile, wir haben es gesehen, zum zweiten Mal in Folge zumindest international Qualifikation spielt, vielleicht auch wieder wie im letzten Herbst Gruppenphase Conference League. Und ich bin eben überzeugt davon, dass mit dieser Truppe auch es möglich sein wird, finanziell auch wieder erfolgreicher zu sein, sprich Transfers zu machen und dadurch auch wieder, ja, vielleicht auch weiter vorne eines Tages anzugreifen, auch sportlich nicht nur unter den Top 5, vielleicht auch mal Top 3 zu sein.
Ganz kurz nur für mich noch, und vielleicht der Thomas wird es auch mitbekommen haben, aber gab es nicht bei Jürgen Werner und LASK, gab es da nicht Unregelmäßigkeiten oder was auch immer, die sind doch nicht in Frieden geschieden?
Nein, er hat ja den LASK auch gerettet mit 10 anderen gemeinsam. Vor knapp 10 Jahren haben sie die übernommen aus der zweiten Liga. Er hat dann übrigens Oliver Glasner geholt. Mhm. Und Jürgen Werner hat Oliver Glasner behalten im ersten Jahr oder nach der ersten Saison, in der er in der zweiten Liga nicht Meister geworden ist. Ja. Sonst werden wir, glaube ich, bei Oliver Glasner wäre die Karriere komplett anders verlaufen. Okay. Er hat ihm auch die zweite, hat ihm auch das zweite Jahr gegeben. Aufstieg, Last International, der Rest Deutsche Bundesliga ist bekannt. So. Das heißt, Jürgen Werner weiß, wovon er spricht und was er macht und hat beim Last dann am Ende gab es dann auch mit einigen Kollegen, auch mit dem Präsidenten, Meinungsverschiedenheiten plus es gab auch eine Strafe wegen Corona-Training und in dieser Phase hat man sich dann auch getrennt. Gab es auch eine Strafe von der Bundesliga wegen Transfers, die da irgendwie gelaufen sind. Also man war insgesamt dann nicht mehr eins und dann ist er eben nach eineinhalb Jahren, da ist er dann zu Wiener Austria gewechselt und hat eben die Austria übernommen.
Okay, gut, dann als allerletztes, Thomas, die große Zweitliga-Vorschau bei Sportradio 360 habe ich erst für nächste Woche eigentlich auf dem Plan, aber wer weiß, was der Wagner nächste Woche macht, welche Berge er überquert. Wo siehst du denn den HSV, Thomas? Mit der Hertha, mit Schalke? Ich habe gelesen, dass Hannover 96 auch glaubt, dass sie aufsteigen können. Irgendeine Mannschaft ist immer dabei, so wie Heidenheim, mit der man vielleicht gar nicht so richtig rechnet. Wo siehst du den HSV, Thomas?
Ja, du musst ja auch mit Mannschaften, die Paderborn immer rechnen, du musst sicherlich mit St. Pauli rechnen, die eine überragende Rückrunde gespielt haben, die das auch personell gut machen, also gar keine Frage. Ich muss sagen, ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit meinem Blues aus dem letzten Jahr, weil dass da 66 Punkte nicht gereicht haben, war schon bitter, auch mit diesem letzten Spiel von Heidenheim in Regensburg, aber Fakt ist, du hättest das, glaube ich, schon auch deutlich früher zu deinen Gunsten entscheiden müssen. Ich habe was Interessantes gelesen. Sie haben es geschafft, der HSV, nach der Relegation, wo man ja, das muss man leider sagen, chancenlos war. Ich bin auch dafür, die Relegation abzuschaffen. Ja, ich finde keinen fairen Wettbewerb.
Weg damit, ja.
Der Dritten, auch wenn der HSV selber vor einem Jahrzehnt zweimal davon profitiert hat, der Unterschied ist einfach zu groß. Sie haben direkt nach Schlusspfiff gesagt, wir machen in der Konstellation weiter. Sie haben den Wochenrhythmus verkündet, wer alles bleibt, Reis, Klatze. Dann haben sie Uwe Seelers Enkel zurückgeholt, auch für die gute Stimmung. Was mich irritiert, ist, dass man in der Abwehr relativ wenig gemacht hat. Man hat jetzt diesen bosnischen Nationalspieler geholt, der sich ganz gut, glaube ich, eingefügt hat. Man hat immer noch keinen Ersatz für Meffert, der unheimlich wichtig ist und ständig aber in der Endphase angeschlagen war. So dass ich sage, ich finde, sie haben ein gutes Fundament geschaffen. Gerade in Hamburg selber sagen die Fußballfans vom HSV, es ist geil, dass da mal einer ist als Trainer, der sich auch nicht alles gefallen lässt, der auch mal breite Brust hat und der HSV ist keine Lachnummer mehr. Das Problem ist, die Art von Tim Walter, der übrigens privat ein netter Typ ist, ist dermaßen provokant, dass er alle Zuschauer, alle Schiedsrichter und gegnerischen Trainer gegen sich aufbringt. Das ist meiner Meinung nach ein Problem. Und wenn du an den Problemzonen defensiv nicht arbeitest, dann könnte die Saison ähnlich verlaufen wie im letzten Jahr. Also da geht man schon echt Risiko, vor allem mit dem Startprogramm Schalke, KSC, Hertha und Hannover, glaube ich. Da wirst du direkt wissen, was Sache ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute so geduldig sind und sagen, wenn du jetzt dieses Jahr Sechster bist oder sowas, naja, wir rennen denen trotzdem nochmal die Bude ein. Also man hat es geschafft, den Verein zu einigen. Finanziell sieht es deutlich besser aus. Man hat sich praktisch in der zweiten Liga gesundet. Übrigens das, was Herr Kühne gibt, das sind alles Darlehen und Anteile. Das sind keine Geschenke. Also das macht der HSV schon jetzt auch selber und das machen sie auch gut. Aber irgendwann musst du halt mal aufsteigen. Und nach vier Jahren Bolt und zwei Jahren Walter kann man sagen, dass sich fast alle Parameter verbessert haben. Aber aufgestiegen bist du immer noch nicht. Und das sollte jetzt dann irgendwann auch mal passieren, weil du bist ja eh schon jetzt ein gewöhnlicher Zweitligist, in dem aber jeder Gegner noch was ganz Besonderes sieht. Also, ich finde es sehr schwer zu prognostizieren, sehr ausgeglichen, sage aber jetzt ganz bescheiden, der HSV wird Meister.
Es ist auch selbst wenn er Zweiter wird. Also ich bin Martin ein kleines bisschen und ich glaube, das können wir abschließend Thomas Wagner mit auf den Weg gehen. Ich bin gerade bei diesem Saisonfinale, ich bin ja da gesessen im Pressezentrum in Roland Garros und Gerald Kleffer und von der SZ ist auch ein großer HSV-Sympathisant und der Gerald ist zusammengebrochen, als Heidenheim dieses 2-1 schießt. Oder was ein 3-2, das 3-2 schießt. Also wirklich, der Gerald war nicht mehr ansprechbar für den Rest des Nachmittags und für die ersten Turniertage fast.
Das war ja auch bitter.
Ja, es ist unglaublich. Also ich glaube, ja. Wir dürfen schließen, Martin, mit den besten Wünschen für den HSV. die ja spätestens seit der Zeit von...
Na, man kann auch sagen, es war in Graz nicht, es war in Österreich nicht unendlich. Ne? Ich meine, ein Satz nur, aber in bitte, Österreich ist auch ein Zweitligist. Tradition, der Meister vor 20 Jahren, 19 Jahren, aus der Bundesliga, der GAK, war ja auch drauf und dran aufzusteigen und hat es in der letzten Runde, man kann es sagen, wie der HSV verkackt. Wobei der HSV war ja abhängig von Heidenheim, der GAK hat selbst in der Hand gehabt. Also, geteiltes Leid, Thomas.
Geteiltes Leid, in diesem Fall nicht halbes Leid, sondern doppeltes Leid. Danke.
Oder wie sagt der Österreicher, einmal der Giergel und einmal der Gorgel, oder wie sagt der Österreicher?
Einmal der Giergel, einmal der Gorgel. Oder Gorgel, ja, irgendwie so. So in der Art, aber ich habe es jetzt auch nicht
gehört. Gorgel.
Ja, bin jetzt auch...
Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, dass ein Preuße euer Sprichwort versucht zu zitieren, das dann, glaube ich, auch sogar noch passt auf die Situation.
Ja, also als Preuße...
Ja, aber du bist ja schon praktisch eingebürgert und hast auch eine Doppelstaatsbürgerschaft. Ja. Mit deinem Wissen über Österreich.
Ganz ehrlich, das ist einer der größten Tage meines Lebens.
Ja, wer von Kitzbühel zu den drei Zinnen wandert, der hat ein Anrecht auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Überhaupt kein Zweifel. Thomas Wagner und Martin Konrad, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 619.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 619 und ich freue mich sehr, dass die Leitung steht. Ich dachte nach Sydney, aber Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung ist 100 Kilometer, das habe ich jetzt vergessen, Anna, nördlich, südlich, westlich oder östlich von Sydney. Schönen nördlich. Guten Abend. Nördlich, schönen guten Abend. Wo genau?
Hallo. Wyong heißt der Ort, der wohl für die meisten Hörerinnen und Hörer in der nächsten Zeit am öftesten fallen wird, weil hier die DFB-Frauen ihr Basecamp aufgeschlagen haben. Ich bin nochmal etwa 20 Minuten entfernt von Wyong, aber den Ort muss man sich nicht merken. Also Wyong, 100 Kilometer nördlich von Sydney.
Das ist das Basecamp der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Frauenfußballnationalmannschaft, die ihre Spiele nur in Australien austragen wird. Lest bitte den Text von der Anne, es war in der Dienstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Sehr, sehr interessant. Ist das eine Entscheidung, die du nachvollziehen kannst? Weil wenn ich deinen Text... ...dem viel Reiserei, die da auf die deutsche Fußballnationalmannschaft zukommt.
Ich glaube, dass die sich das gut überlegt haben und natürlich wird man erst am Ende sagen können, ob es jetzt den gewünschten Effekt hatte oder nicht. Es gab ja eine fixe Liste an Hotels, 32 Teams gibt es dieses Jahr, je nach Standort ausgewählte Hotels, die DFB-Frauen 3 Stück an die FIFA melden konnten und die Hauptbedingung der Spielerinnen, also die Bundestrainerin hat gesagt, sie haben mit den Spielerinnen darüber geredet, was ist euch wichtig, und die Spielerinnen haben das haben sie jetzt geschafft mit der Unterkunft, die sie von der FIFA zugesprochen bekommen haben, was auch ihr Favorit war, das Hotel hier, Coinda Waters, und sind tatsächlich in, weiß ich nicht, mit dem Auto wahrscheinlich keine 10 Minuten oder mit dem Bus. Also das ist wirklich ganz nah der Trainingsplatz am Teamhotel. Und im Vergleich dazu wäre es halt in anderen Unterkünften eine deutlich längere Anfahrt gewesen. Und klar, du hast es gesagt, wenn man dann immer vom Spielort wieder zurück zum Basecamp fliegt und dann wieder zum nächsten Gruppenspielort, dann hat man natürlich einen Ticken mehr Reisen. Aber die FIFA schreibt ja ohnehin vor, dass man vor dem Spiel in einem Spieltagshotel ist, also insofern haben sie zumindest vorher eine Nacht schon in dem Ort, wo sie dann jeweils ihr Gruppenspiel haben, und ich glaube, dann ist es auch kein zu krasses Hin und Her, weil der Abstand zwischen den Gruppenspielen doch recht groß ist.
Ja, also über den ökologischen Fußabdruck wollen wir jetzt mal nicht sprechen, weder von der deutschen Mannschaft noch von allen anderen Mannschaften. Wir nehmen, Anna und ich nehmen auf, am Mittwoch, das heißt, die WM ist noch nicht im Gange, das wird sie dann sein bei Ausstrahlung unserer Sendung. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Kollege Felix Haselsteiner in Neuseeland, wo die US-Amerikanerinnen am Start sind. Und bei den Amerikanerinnen ist es ja so, Anna, das ist ja nicht nur beim Fußball so, dass wenn die zu Olympischen Spielen kommen, dann nicht damit das Teilnehmerfeld aufgefüllt wird, sondern damit sie Medaillen gewinnen. Also dieses ureigene amerikanische Selbstvertrauen, gerade bei Großveranstaltungen, Das kann man mögen, vielleicht muss man es sogar mögen. Wie schätzt du die deutsche Nationalmannschaft in puncto Selbstvertrauen ein?
Also ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man einerseits noch im Kopf hat, dass eben vergangenes Jahr vor der EM auch nicht alles super lief und man sich nicht sicher war, wie weit dieses Team kommt, ob es wieder ein Viertelfinal ausgibt wie bei den beiden Turnieren vorher oder ob sie es so weit schaffen, wie sie es eben dann tatsächlich geschafft haben, nämlich ins Finale. Und das auch dank eines Teamgeists, der wohl sehr besonders war, wie die Spielerinnen gesagt haben. Und das kam mir zumindest immer wieder in Erinnerung, weil dieses Jahr fußballerisch bei den deutschen Frauen wirklich auch sehr holprig war. Also Vietnam im vorletzten Testspiel vor dem Abflug wurde zwar 2-1 geschlagen, und das auch mit einer Mannschaft, die so wahrscheinlich nie wieder in der Konstellation zusammenspielen wird, weil viele Wolfsburgerinnen gefehlt haben, viele Münchnerinnen haben gefehlt. Aber gegen Sambia wurde dann eben auch 2-3 verloren. Und jetzt kann man sagen, ja, das Niveau im Frauenfußball verändert sich. Aber wenn man eben mit dem Anspruch zu so einer WM reist, dass man den Titel gewinnen will und vergangenes Jahr bei der EM ins Finale geschafft hat, dann ist es natürlich überhaupt nicht die Vorbereitung, die dem Anspruch entspricht. Und jetzt ist die Frage, gelingt eine Parallele? Also ist jetzt die Vorbereitung einfach auch wieder mau gewesen und man spielt sich hier ins Turnier rein, schafft es wieder so einen Mannschaftsgeist zu entwickeln, steigert sich und überrascht mit einer Leistung, die jetzt nicht zu erwarten war? Oder setzt sich das fort? Und bei den Spielerinnen ist die Stimmung, würde ich sagen, geteilt. Also ich erlebe hier teilweise Zuversicht, dass das alles gut wird, dass man gut im Training ist, dass die Leistung stimmt, dass die Stimmung stimmt, dass der Ball gut läuft und dann bei manchen aber auch schon eine gewisse Unsicherheit, nenne ich es jetzt mal, ja, also dass schon noch viel passieren muss.
Was ich aus der EM im vergangenen Jahr mitgenommen habe, auch dank dir und deiner Texte, ist, dass die Mannschaft, und vielleicht ist dieser Eindruck auch falsch gewesen, aber sich schon an Alexandra Popp aufrichten muss, ist das tatsächlich der Fall? Und wenn jein, wer ist denn noch eine Spielerin, die die Mannschaft richtig mitreißen kann?
Also wenn wir es jetzt mal in einer Mischung betrachten aus spielerischen Fähigkeiten und Auftreten, dann ist Alexandra Popp, und ich glaube, damit tut man jetzt keiner anderen Spielerin Unrecht, schon die klare Anführerin. Also was die EM angesprochen, da war es ja auch beides, ihr Auftreten und ihre Tore, die diese Mannschaft schon auch zu großem Teil ins Finale gebracht haben. Und jetzt hier ist die Rolle eigentlich unverändert. Also sie ist schon auch die Leaderin, ist ja auch die Kapitänin, hat interessanterweise heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass wenn man noch an etwas arbeiten muss, dann sei es der Torabschluss und dass der zumindest bei ihr gerade noch nicht so gut läuft. ist schon mal eine Info, wo man bei meiner Antwort vorhin auf eine Variante schließen könnte. Aber es gibt schon viele andere Spielerinnen, die hier auch ein entsprechendes Auftreten haben. Und jetzt sind es nur blöderweise zum Beispiel zwei, die ich nennen würde, die gerade noch verletzt, nicht voll im Training sind. Zum einen Marina Hegering in der Abwehr, die Chefin. Mhm. Die hatte eine Fersenprellung und hat, was wir zumindest wissen, bis dato, also bis zum 19. Juli, noch kein Training mit der Mannschaft hier in Australien absolviert, sondern immer Einheiten parallel und auf dem Fahrrad, während die Mannschaft auf dem Platz war. Und zum anderen Lena Oberdorf, die im Mittelfeld absolut entscheidend ist. Die wiederum hat am Sonntag nach einer Oberschenkelverletzung aus dem Sambia-Spiel zuerst mal wieder individuell und am Ball auf dem Platz trainiert. Und da klingt es zumindest so, als ob die bis zum Auftakt in Melbourne am Montag mit dabei sein könnte. Und bevor ich jetzt hier noch weitere Namen nenne, bleibe ich jetzt mal bei den dreien. Aber es ist alles in allem, auch wenn es andere lautstarke Spielerinnen gibt oder führungsstarke Spielerinnen, ragt für mich Alexandra Popp schon nach wie vor heraus, ja.
Jetzt hat irgendein längst vergessener Bundestrainer der Männer mal gesagt, es gibt keine Kleinen mehr. Deutschland spielt gegen Marokko, gegen Kolumbien und gegen Südkorea, steigt sehr spät ein, muss man auch sagen. Also wenn die WM am Donnerstag losgeht, Deutschland spielt dann am Montagvormittag 10.30 Uhr gegen Marokko, mitteleuropäischer Sommerzeit. Wer wird denn als stärkster Gruppengegner ausgemacht von den Deutschen?
Also Marokko ist, glaube ich, eine Mannschaft, die, ja, wo noch niemand so ganz weiß, wie, also von uns jetzt, wie sie auftreten werden, weil die in der Vergangenheit noch nicht so eine Rolle im Frauenfußball gespielt haben, aber eine klare Entwicklung genommen haben, was man so hört, und aber eigentlich ein Gegner sind, die auf jeden Fall geschlagen werden müssen. Also wenn Deutschland zum Auftakt nicht gewinnt bei dieser Frauen-EM, das wäre schon sehr überraschend. Und ja, ich möchte jetzt nicht peinlich sagen, das klingt immer so despektierlich, aber da komme ich nochmal zu dem Anspruch zurück, den man hier hat. Also ein Auftakt-Sieg ist eigentlich ein Muss. Und dann kommt Kolumbien. Die Kolumbianerinnen haben es ja zuletzt in die Schlagzeilen geschafft, weil sie in einem Testspiel gegen Irland vor ein paar Tagen offenbar so hart angetreten sind, dass dieses Spiel nach 23 Minuten wegen übermäßiger Härte abgebrochen wurde. Jetzt kann das niemand so richtig bewerten, weil das Spiel closed door war. Also es gibt jetzt auf Social Media teilweise Videoschnipsel, aber man kann sich nicht so wirklich ein Bild davon machen, wie hart das jetzt tatsächlich war. Aber Fakt ist, dass die Spielerin, die Irin, Denise O'Sullivan, die den Schlag abbekommen hat am Schienbein, in eine Klinik gebracht werden musste. Und das war eben diese Szene, wonach dann oder an der aufgehangen wurde, dass dieses Spiel dann abgebrochen wurde. Und die Bundestrainerin hatte auch schon genau vor dem Gegner gewarnt. Also Sambia mit der Spielweise schnell, konterstark, körperlich wurde genau deshalb ausgewählt, weil es eine Ähnlichkeit zu den Kolumbianerinnen gibt. Insofern würde ich sagen, ist das der härteste Gruppengegner von den Deutschen, und Südkorea ist mit seiner Spielweise auch, würde ich mal sagen, wenig körperlich. Also es geht quasi nach Kolumbien zu einem ganz anderen Gegner. Aber im Idealfall gibt es keine Parallele zum dritten Gruppenspiel gegen Korea zu den Männern. Und dann sprechen wir von einem Achtelfinale, wo es auch nicht einfacher wird, weil da Frankreich oder Brasilien warten. Und das ist, das weiß man, beides eine Herausforderung.
Ich habe noch zwei fast bisschen allgemeinere Fragen. Ich habe letzte Woche schon mit Marc Heinrich und Gunnar Meggers ein bisschen drüber gesprochen, über die Favoritenlage. Und beide waren sich eigentlich einig, wie auch der Kollege Haselsteiner, dass die USA wieder die Favoritinnen sind. Jetzt ist ein Team so ein kleines bisschen durchgerutscht, finde ich, auch letzte Woche. Vielleicht haben wir es in einem Halbsatz angesprochen. Das ist eben dieser regierende Europameister. Das sind die Engländerinnen. Hat die niemand auf dem Zettel oder haben wir die einfach nur sträflich vergessen?
Es ist ein Aspekt, der die Rolle der, sage ich mal, automatischen Favoritenschaft durch den EM-Titel schmälert, und das sind die Verletzten. Also England hat jetzt auch einige Spielerinnen, die doch entscheidend sind und auf die sie verzichten müssen, unter anderem Beth Mead, die auch bei der EM eine entscheidende Rolle im Angriff gespielt hat. Ellen White hat ihre Karriere beendet, die fehlt also auch, die war ja eine der Anführerinnen bei der EM, und Leah Williamson ist auch verletzt, und das sind jetzt allein drei Namen, ich habe jetzt keine Vollständigkeit, aber die den Kader ja schlichtweg schwächen im Vergleich zur EM, und deshalb bleibt abzuwarten, ob dieses Auftreten, was ja schon eindrücklich war vergangenes Jahr, ob sie das hier in den Australien auch, ob sie das hier in Australien auch zeigen können. Und deshalb sehe ich die jetzt auch nicht so in der absoluten Favoritenrolle, weil sie eben eindeutig geschwächt sind.
Ich zitiere Haselsteiner: Das Leben wäre ganz normal im kühlen Winterwind, der zwei Tage vor dem Turnierstart noch erstaunlich wenig Faszination für die Fußballweltmeisterschaft der Frauen durch Neuseeland trägt. Erste Frage: Wie kühl ist der Winterwind tatsächlich? Ist es mit europäischen Dimensionen vergleichbar? Du lebst ja auch und arbeitest auch in München. Zweite Frage: Wie viel Fieber hat die Australier in der Stadt Sydney zum Beispiel schon? Wie viel WM-Fieber ereilt?
Ja, Wyong ist ja nicht so zentral gelegen. Ja,
okay, gut.
Also es ist keine Großstadt. Also das ist oder die Ecke hier, das sind eher so kleinere Orte. Insofern kann ich jetzt nicht so ganz Fakten genau oder bestens recherchiert sagen, wie die Stimmung ist. Aber was ich jetzt so gehört habe, auch unter anderem von Sophia Kleinherne heute in der Pressekonferenz, die Spielerinnen hatten ja einen freien Montag und einige waren in Sydney. Und sie meinte, sie hätte schon viele Plätze gesehen, wo zum Beispiel Public Viewing im XXL-Format aufgebaut worden ist, wo viele Plakate waren, wo man Spielerinnen auf Postern gesehen hat. Also ihrem Eindruck nach war in Sydney zumindest schon viel WM-Stimmung zu spüren. Ich habe es jetzt lediglich so wirklich bei der Ankunft mitbekommen, als ich meine Akkreditierung abgeholt habe. Da habe ich schon auch viele Plakate und Abhängungen und so weiter gesehen mit dem WM-Motto. Aber ich glaube, so richtig wirklich sagen kann man das dann, wenn das Turnier losgegangen ist. Ich werde am 20. auch beim Auftaktspiel in Australien sein, in Sydney. Und da, glaube ich, wird schon viel los sein. Dieses Spiel ist ja auch vom kleineren Stadion, was ungefähr 42.000 Zuschauer fasst, in das große Olympiastadion verschoben worden. Das fasst grundsätzlich 80.000. Ich glaube, durch die FIFA-Regularien sind 70.000. Aber wenn so viele kommen und das ist das, was man hört, dann spricht das ja schon für die Stimmung. Der Unterschied ist, glaube ich, dass diese Sportbegeisterung nochmal anders ist. In Australien sind die Tickets super schnell weggegangen. In Neuseeland, habe ich jetzt gelesen, musste die FIFA oder hat die FIFA fast 20.000 Tickets kostenlos vergeben, weil dort der Kartenverkauf so schleppend läuft. Also es ist offenbar schon ein großer Unterschied zwischen den zwei Ländern, hätte ich auch nicht gedacht. Und was die Temperaturen angeht, habe ich sie in Australien, glaube ich, besser erwischt als der Kollege Haselsteiner, auch wenn es hier abends schon richtig kalt werden kann. Und was man wahrscheinlich in Europa im Hochsommer vergisst, hier ist es auch um 5 Uhr schon dunkel. Also es ist ein anderes Gefühl als bei der EM.
Okay, Anna, I let you go on this one. Also du wirst das Eröffnungsspiel der Australierinnen am heutigen, ich muss sagen, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, heutigen Donnerstag anschauen. Wirst du dann aber, gehe ich richtig in der Annahme, die Reiseanstrengungen der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft mittragen? Also wie wirst du nach Melbourne fliegen und wohin auch immer es sonst noch geht?
Genau, also der Auftakt von Australien gegen Irland, 12 Uhr deutscher Zeit, um 12 Uhr deutscher Zeit in Sydney, den werde ich hier sehen und dann steigen wir in den Flieger, wir meine ich die Kollegen hier vor Ort und dann geht's immer im Rhythmus der Deutschen durch Australien.
Schön. Apropos Kollegen, jetzt doch noch die kleine Zusatzabschlussfrage. Wird Marc Heinrich von der FAZ zu dieser Gruppe stoßen oder ist der Marc in einer anderen Reisegruppe?
Nee, der stößt hier dazu. Also die deutschen Journalisten, die das deutsche Team begleiten, die hocken hier dann alle auf einem lustigen Haufen und das ist alles ganz schön, weil es eine gute Gemeinschaft ist hier. Also das ist auch ein schöner Aspekt dieses Berichtens bei einem Turnier, nicht nur der Sport, sondern auch die Kollegenschaft hier.
Das haben wir letzte Woche auch besprochen. Das muss in England auch so gewesen sein, eine richtig nette Gemeinschaft, die von einem tollen Event berichtet. Anna, ich danke dir. Ich befürchte, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dich quäle.
Aber ich hoffe.
Ja, danke dir herzlich. Big Show 619, kurze Pause.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Na? Herrschaften, die Big Show 619 geht weiter mit Basketball und nach längerer Zeit mal wieder ist der Coach am Start. Talking Basketball ist sein eigener Podcast mit Oliver Dütschke und die Rede ist natürlich von Stefan Koch. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Jens. Ja, dass ich so lange nicht da war, liegt ja an dir. Du hast mich ja nicht eingeladen.
Das ist korrekt. Ich nehme alle Schuld auf mich und das ist im Grunde genommen unverzeihlich. Apropos unverzeihlich, nicht ganz unverzeihlich, aber vergangene Woche war André Vogt hier zu Gast und er sagt, ja, er fährt jetzt dann in den Urlaub und er ist aber in den Urlaub gefahren, ohne mir und meinen 12 Hörern zu sagen, dass er vorher noch einen kleinen dezenten Podcast aufgenommen hat bei Gut Next mit Dennis Schröder und dieser Podcast, der Stefan, der schlägt jetzt hohe Wellen. Wie war denn deine Reaktion Ich weiß nicht, ob du den Ganzen gehört hast. Ich habe auch nur Zitate daraus gesehen, als du gehört hast, was Dennis da über Maxi Kleber gesagt hat.
Also, das kann man eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Das war, glaube ich, sehr unklug und sehr destruktiv, was Dennis gesagt hat. Er hat Maxi Kleber auf einer persönlichen Ebene angegriffen, das ist das eine. Aber das andere ist, dass er letztendlich auf der Sachebene den Bundestrainer angreift. Denn es ist ja nicht so, dass Maxi Kleber sich selbst zurückgeholt hat, sondern der Bundestrainer, wahrscheinlich in Rücksprache mit den Verantwortlichen des Deutschen Basketballbundes, hat sich dafür entschieden. Und wenn dann Dennis sagt, ja, es hieß aber eigentlich, wer sich nicht committed hat, ist auch für dieses Jahr raus, dann unterstellt er ja eigentlich indirekt Gordon Herbert einen Wortbruch. Und das ist ein Aspekt des Ganzen, der neben dieser persönlichen Ebene, diesem Angriff auf Maxi, glaube ich, irgendwie viel zu wenig beleuchtet wird und der, glaube ich, den Verband und die Mannschaft vor diesem großen Turnier noch einiges an Aufarbeitung kosten wird.
Jetzt hat Maxi Kleber die Situation insofern ja selbst entschärft, als dass er wenige Stunden, nachdem das publik geworden ist, diese Kritik im Podcast Gut Next von Dre, Quellenangabe wichtig, dass er sich selbst rausgenommen hat aus der Lösung. Wie hätte aus der Gleichung für die WM, aus dem WM-Kader, hätte es eine überhaupt eine andere Lösung gegeben, weil dieses Untergraben der Autorität von Gordon Herbert, das wäre ja dann umso, ich weiß gar nicht, was Gordy hätte machen können, Stefan. Was hätte er denn machen können?
Genau, das ist das Problem. Ich halte Gordy für einen extrem guten und gewieften Psychologen. Aber die Ausgangslage, in die er da gekommen ist, die war super schwierig. Und ich glaube, Maxi hat eine Konsequenz gezogen, die aber jetzt, wie ich schon beschrieben habe, die Situation noch nicht gelöst hat. Aber Maxi war sich sehr wohl bewusst, das glaube ich schon, dass natürlich jeder bei der WM drauf geschaut hätte, wie kommen die zwei miteinander klar, bindet Dennis Maxi ins Spiel ein, was passiert da, was passiert dort. Letztendlich hat er aber auch mit der Tatsache, dass er jetzt die WM abgesagt hat, ein Stück weit auch den Druck auf den Verband erhöht, handeln zu müssen. Denn er hat jetzt sich nicht auf irgendeine eine Kompromisslösung oder eine Schlichtung eingelassen. Und auf der anderen Seite, wenn man aber jetzt das Statement des Verbands liest, wo drin steht, es ist so, sinngemäß, es ist so, wie es ist, und wir freuen uns und gehen trotzdem zuversichtlich in die WM mit unserem Kapitän Dennis Schröder. Also eine mögliche Variante von Gordon Herbert wäre zumindest vielleicht gewesen, die Kapitänsrolle von Dennis zu überdenken. Aber wenn man dieses DBB-Statement liest, ist das auch, glaube ich, kein Thema.
So, jetzt meine Frage an dich. Ist das ein Präzedenzfall, auch irgendwo international gesehen, dass ein Spieler, ich kenne Dennis Schröder persönlich überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, ob der einfach nur mal so ein paar Dinge einfach mal sagt, weil er nicht drüber nachdenkt, keine Ahnung. Aber ist das ein Präzedenzfall, dass sich da ein Spieler wirklich im Grunde genommen über das Wohl der Mannschaft stellt? Oder denkt Dennis vielleicht, dass er zum Wohle der Mannschaft gehandelt hat?
Fange ich mit Letzterem an. Er hat ja als eine Motivation genannt, dass er ja seine Mannschaftskameraden ein Stück weit schützen wollte, dass ein Spieler mit Maxi jetzt dazu kam, der letzte Saison nicht committed war, wie er sagt, und dann vielleicht einem anderen einen Platz weggenommen hätte. Aber es ist nicht die Aufgabe eines Kapitäns, die Zusammensetzung einer Mannschaft konstant zu halten, sondern es ist die Aufgabe eines Kapitäns, Neuankömmlinge und Rückkehrer zu integrieren. Das dazu. So, und jetzt habe ich mit dem zweiten Teil einer Frage begonnen und habe den ersten vergessen. Sag ihn nochmal bitte.
Na, ist das für dich ein Präzedenzfall, dass jemand einer Nationalmannschaft so etwas unter Anführungszeichen entscheidet?
Ich weiß es nicht. Also ich ich kann mich zumindest an keine vergleichbare Situation erinnern, ja. Und du sagst ja selbst, er entscheidet etwas, ja. Er hat jetzt eigentlich, ja, die Hoheit über das spielende Personal übernommen. Und wie gesagt, da steht einiges an. Für mich ist es, zumindest was meinen persönlichen Kenntnisstand betrifft, ja, ist es ein Präzedenzfall.
Jetzt habe ich Maxi Kleber, als ich früher noch öfter in der Halle war bei den Bayern, vor vielen Jahren, als Maxi noch in München gespielt hat, hat er immer mit schweren, also nicht mit schweren, aber öfter mal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Ich weiß, wir beide haben über ihn oft gesprochen als einen der talentiertesten Basketballspieler. Ich bin total happy, ohne auch ihn persönlich zu kennen, dass er bei den Mavericks jetzt ein Heim gefunden hat, wo er eine wichtige Rolle spielt, wo er diese Rolle auch gut ausfüllt. Was wird dem deutschen Basketballnationalteam durch die Absenz von Maxi Kleber aus deiner Sicht fehlen?
Naja, es fehlt ein NBA-Spieler, der das Feld weit machen kann, indem er den Ball wirft, der sehr, sehr viel im Rebounding hätte helfen können, mhm, und der in der Verteidigung, glaube ich, sehr, sehr viele Löcher hätte stopfen können, der sehr, sehr gut den Ring beschützt hätte und der auch offensiv, denke ich, eben auch nochmal so eine Bedrohung für Lob-Anspiele gewesen wäre. Und das ist ja etwas, was Dennis exzellent kann, Mitspieler da einsetzen. Aber wenn da keine persönliche Chemie da ist, dann ist es, wie es ist.
Wie stark schätzt du dieses Team alles in allem ein? Ich höre von vielen Leuten und ich lese es auch, dass das deutsche Team in 5 Wochen, wenn es dann losgeht, durchaus um eine Medaille mitspielen könnte.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe ein bisschen, oder ich muss es jetzt ein bisschen relativieren, A, weil Maxis Qualitäten fehlen und B, die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, dass er nicht dabei ist, dass das natürlich schon so ein bisschen einen Schatten wirft. Und man muss sehen, wie die Mannschaft damit umgeht. Ob es jetzt zu einer Gruppenbildung kommt, ob ein Teil vielleicht sagt, ey, das, was Dennis da gemacht hat, geht gar nicht. Und andere aber sagen, nee, ist okay, sehen wir drüber hinweg oder war sogar okay. Also das sind jetzt so die Fragezeichen. Ohne diese Fragezeichen hätte ich diese Medaillenmöglichkeit definitiv unterschrieben. Jetzt bin ich da ein bisschen vorsichtiger.
Wenn man sich den Kader anschaut von Gordy, der natürlich noch auf 12 Mann reduziert werden muss, dann ist schon auffällig, kein einziger Spieler, der in diesem Jahr im BBL-Finale gespielt hat zwischen Ulm und Bonn. Ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, das einem zu denken geben sollte? Oder war es einfach so wie diese ganzen Playoffs ein kleines bisschen auch, ja, einfach ein Ausreißer von der Norm?
Naja, also Leon Kratzer war, glaube ich...
Ach stimmt, Leon Kratzer, sorry. Ja, sorry, Leon Kratzer habe ich übersehen.
Du hast Leon Kratzer übersehen. Das ist passiert. Der ist auch nur 2,12 Meter, den kann man übersehen. man muss ja ganz klar sagen, also das Bonner Spiel war sehr, sehr stark natürlich auf die ausländischen Akteure zugeschnitten und der beste Deutsche, sicherlich Leon Kratzer, für den wird es aber sicher schwer, in den finalen Kader zu kommen, weil auch wenn Maxi jetzt raus ist, wir natürlich bei den Big Men in Deutschland immer ein besonders großes Angebot haben. Und bei den Ulmern schon vor den Doping-Vorwürfen hat es mich doch ein bisschen überrascht, dass Karim Jallo nach diesen starken Playoffs nicht nominiert wurde, zumindest für den Kader. Aber mehr wäre auch nicht möglich gewesen als diese beiden Namen. Das muss man ganz klar sagen. Die top-deutschen Spieler sind nicht bei den beiden Meisterschaftsfinalisten unter Vertrag.
Ich habe noch eine Frage zu jemandem, der nicht dabei ist, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter ist. Und ich weiß nicht, wann das Tischtuch zerschnitten wurde, aber ich war schon immer auch ein großer Bewunderer der Kunst von Tibor Pleiss. Seit wann ist da kein Weg mehr zurück möglich? Hast du vielleicht gedacht, dass mit Gordy, dass die für die Tür vielleicht wieder ein bisschen aufgeht für Tibor? Oder ist er ohnehin auch sportlich kein Thema mehr?
Doch, ich glaube, sportlich ist er ein Thema. Ich habe auch gedacht, dass mit Gordy möglicherweise die Tür da wieder aufgeht, aber das Thema Tibor, das ist, glaube ich, schon zu wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das war noch zu Chris Fleming-Zeiten, also Bundestrainer, als Tibor, glaube ich, von der Nationalmannschaft abgereist ist, weil er ohne Vertrag war und dann, glaube ich, ich meine, mich jedenfalls so zu erinnern, nach Istanbul geflogen ist. Und ich glaube, seitdem ist dieses Thema da so ein bisschen durch und da, glaube ich, wird's auch kein Zurück geben, das sehe ich zumindest nicht.
Franz Wagner wird was leisten bei dieser WM? Welche Rolle wird Franz Wagner in diesem Team zukommen?
Na, er hat ja letzte Saison schon eine ganz große Rolle gehabt. Wir reden über einen super talentierten, super vielseitigen Spieler, der, glaube ich, das Gleiche tun wird, was er letztes Jahr getan hat. Und mit einem großen internationalen Turnier im Seniorenbereich im Rücken und einem weiteren NBA-Jahr im Rücken wird er das wahrscheinlich noch konstanter abrufen können und vielleicht auch nicht nur konstanter, sondern eben auch in der Spitze noch ein bisschen hochwertiger. Also wir müssen uns nichts vormachen. Franz ist
So, jetzt warst du kurz weg. Wir müssen uns nichts vormachen. Franz ist, das war das Letzte, was ich gehört habe.
Unfassbar gut und unfassbar wichtig.
Okay. Dann lass mich schließen noch mit der allgemeinen Frage. Wen siehst du denn in der Favoritenrolle? Ich habe letzte Woche ein kleines bisschen mit Ray gesprochen über die Vereinigten Staaten, die ein gutes Team schicken, aber ein Team, das jetzt die ganz, ganz großen Namen, und verständlicherweise geht Steph Curry in diesen Tagen lieber zum Golf spielen, als dass er sich auf eine WM in Japan vorbereitet. Wen hast du denn als größte Favoriten für diese WM auf deinem sehr, sehr langen Zettel? Oder vielleicht ist es nur ein kurzer Zettel?
Oh, das ist, ich finde es super schwierig. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich so intensiv noch gar nicht damit beschäftigt, wer jetzt mit welchen Kadern auflaufen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist die WM für mich jetzt noch ein Stück zu weit weg. Und ich weiß auch, dass es in der Vorbereitung hier immer noch die ein oder andere Verletzung geben wird. Und was ich jetzt hier machen könnte, wäre dir die üblichen Verdächtigen runterzubeten. Aber das wäre das wäre in diesem Moment nicht fundiert genug. Also ich werde mich damit sicherlich befassen, aber ganz ehrlich, ungefähr eine Woche vor der WM, dann werde ich mir die Kader anschauen und dann werde ich versuchen, mir ein Bild zu machen, wenn man auch ein bisschen was an Vorbereitungsspielen und Ergebnissen gesehen hat. Jetzt ist das, finde ich, alles noch sehr viel Kaffeesatzleserei. Also da müssen auch schon ein paar Vorbereitungsspiele gelaufen sein und man muss sehen, wer hat dann wirklich letztendlich gespielt, wer ist fit, wer geht mit, wer nicht. Und deswegen bin ich da jetzt noch wirklich vorsichtig.
Okay, aber dann lass es mich dann trotzdem noch so versuchen. Ich habe vorhin gerade mit Anna Dreher gesprochen, die ist im Moment in Sydney bei der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und da ist die Vorbereitung ja nicht so gut verlaufen und da erinnere ich mich natürlich auch an die Männer vor 2006 zum Beispiel, wo die Vorbereitung nicht gut gelaufen ist, das Turnier dann schon. Wie viel gibst du da auf Vorbereitungsspiele? Was erwartest du dir von einem Vorbereitungsspiel? Sind es persönliche Statistiken oder was möchtest du als Coach von dem Vorbereitungsspiel sehen?
Was die deutsche Mannschaft jetzt betrifft, geht es einfach darum, diese Situation jetzt zu verarbeiten, über die wir am Anfang gesprochen haben, nämlich die Äußerungen von Dennis, die daraus resultierende Absage von Maxi. Also inwieweit sich da wieder eine vergleichbare Chemie zum Vorjahr aufbauen lässt, das ist für mich jetzt das alles Entscheidende bei der deutschen Mannschaft. Das ist eine Vorbereitung unter einem besonderen Aspekt aufgrund dessen, was passiert ist. Und das steht für mich da ganz, ganz klar im Vordergrund.
Stefan Koch, Talking Basketball ist sein Podcast mit Oliver Dütschke. Hört euch den an, aber Stefan weiß, wenn er unvorsichtigerweise den Hörer hebt, wenn ich anrufe, dann muss es eine Frage geben zu Borussia Mönchengladbach. Ich war in Wimbledon mit dem lieben Kollegen Lars Reinefeld von der dpa und Lars ist ja auch ein Mann des Basketballs, ist aber auch großer Fan von Borussia Mönchengladbach und wir hatten eigentlich täglich eine sehr gute Zeit bei Lars, weil wir täglich irgendwo, also mit Lars, weil wir täglich irgendwo gelesen haben, dieser Spieler hat Gladbach verlassen, dieser Spieler hat Gladbach verlassen und wir haben uns gefragt, kriegen sie überhaupt 11 Leute zusammen? Die Vorbereitung ist noch nicht, doch ist schon losgegangen, auch für Gladbach. Wie hoch sind deine Erwartungen an die kommende Spielzeit, Stefan?
Aufgrund der Erfahrung der letzten Spielzeit gering. Ich muss sagen, ich hab vor der letzten Spielzeit wirklich gedacht, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht Achter, aber eigentlich weiter vorne. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt geschworen, siedel alles ganz niedrig an. Und lass dich lieber mal positiv anstatt negativ überraschen. Und genau so gehe ich an.
That's the spirit. Stefan Koch war das. Fantastisch. Ich werde wagen, dich wieder öfter einzuladen. Stefan, danke herzlich, dass du dabei warst. Pause gerne. In der Big Show 619.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 619 geht weiter und sie geht weiter mit dem Motorsport und er ist zurück aus der ewigen Stadt von ranran.de, Eddie Mielke. Hi Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin auch gar nicht so unglücklich, dass ich zurück bin, denn es war brüllend heiß, liest man im Moment ja überall die Hitzewelle. Also das Arbeiten in Rom bei 40 Grad war trotz klimatisierter Kabine kein Zuckerschlecken, kann ich euch sagen.
Da freuen wir uns doch, wenn die Wetterlage so ist wie in Tübingen, oder Stefan de Voice-Heinrich?
Das ist fantastisch momentan. Das ist erträglich. Ich weiß allerdings nicht, ob wir jetzt einen Antrag stellen sollen, die Formel E im nächsten Jahr in Tübingen stattfinden zu lassen. Eine tolle Strecke hätte ich schon.
Macht der Bürgermeister gerade Pause? Ist das richtig? Aber ich glaube...
Er ist wieder zurück.
Er ist wieder zurück. Ah, okay. Er ist wieder zurück. Ich dachte, Boris Palmer macht noch Pause. Gut. Ja, Eddie, Jake Dennis hat das Beste gemacht aus diesem Wochenende. Ist das die Zusammenfassung, die zutreffend wäre?
Ja, er ist auf jeden Fall der große Gewinner des Wochenendes. Das kann man auf jeden Fall ganz klar sagen. Also erstmal hat er am Samstag Glück gehabt. Das war ja wirklich ein Roulette, nachdem Sam Burter sein Auto weggeschmissen hat und dann diverse Verfolger nicht ausweichen konnten. Da hat die Formel 1 und insgesamt der gesamte Motorsport richtig, richtig Glück gehabt. Da gab es dann die erste Situation des Wochenendes, wo wir gesehen haben, dass der Halo-Schutzbügel wirklich lebensrettend ist. Nämlich in der Situation, als Antonio Felix da Costa, auch ausgelöst durch den Sam Bird-Unfall, unter das Auto von Sebastian Buemi geraten ist. Mhm. Ja, wenn Antonio Felix da Costa, so er selber, keinen Halo-Schutzbügel gehabt hätte, wäre er wohl tot. Das ist die Aussage des Portugiesen. Insgesamt war es ein Schlachtfeld, ein Trümmerfeld, das längste Formel-E-Rennen der Geschichte. Ja, und dann war es so, dass letztendlich am Samstag Pascal Wehrlein der große Verlierer war. Und die anderen drei Titelkandidaten schön brav ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber dann war es ausgerechnet der zuletzt so fehlerlose Mitch Evans aus Neuseeland, der auf Platz 3 liegend den Bremspunkt ein bisschen zu optimistisch gewählt hat, das Heck verloren hat, das Auto verloren hat und in die Kessel, die reingeknallt ist. Ja. Also direkt dann durch diesen Unfall, der dann am Sonntag Jake Dennis in die Karten gespielt hat, zwei Meisterschaftskandidaten raus aus der Verlosung. Ja, und Jake Dennis hat das gemacht, was er am besten kann. Er hat seinen zweiten Saisonsieg zwar erst gefeiert, aber sein insgesamt 9. Podest in dieser Saison. Das ist Formel-E-Rekord. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Und wie er das gemacht hat, fährt er einen Andretti-Kunden-Porsche. Das ist weltmeisterlich gewesen. Das muss man ganz klar festhalten. Die Probleme, die Pascal Wehrlein und auch Antonio Felix da Costa, also die beiden Werks-Porsche, immer wieder in den Qualifyings haben, die hat Jake Dennis nicht und dann hat er da wirklich mit dem Start-Ziel-Sieg der Konkurrenz wirklich eine Pappmütze aufgesetzt und geht jetzt mit über 20 Punkten Vorsprung natürlich als klarer Favorit in seiner Heimatstadt. Ja, und was wäre das für eine Geschichte für ihn, der ja so ein bisschen später erst auf das Radar der Motorsportwelt gekommen ist. Im Bathurst ging einst sein Stern auf, dann ist er ein Jahr DTM gefahren. Und dann haben viele es nicht verstanden, warum BMW, als sie noch Formel E fuhren, ihn sich damals gekrallt hat und keinen der anderen BMW-Kaderfahrer. Jetzt hat der mittlerweile 28-Jährige bewiesen und gezeigt, warum. Und ohnehin muss man ja statistisch festhalten, er kämpft, seitdem er Formel E fährt, immer um den Titel mit. Und ich glaube, diese Chance, diese beiden Matchbälle mit den beiden abschließenden Rennen übernächste Woche, übernächstes Wochenende in London, das wird sich Jack Dennis, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen.
So, der Voice, jetzt sagt Eddie Start, Zielsieg. Jetzt hatten wir ja bis beim letzten oder beim vorletzten Rennen die Diskussion, dass es 400 Überholmanöver gegeben hat, weil keiner in Führung liegen wollte und die Taktik das Ganze alles überstrahlt hat. Was ist denn nun der Königsweg für die Formel E? Sind es Rennen wie in Rom, jetzt mal den Blechsalat weggelassen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Urkonzept, auch in der DNA der Formel E verankert, dass man in die Städte reingeht. Ganz davon abgesehen, dass das natürlich für die CO2-Bilanz des Anreise- und Abreiseverkehrs auch ein ganz gutes Thema ist. Du kannst mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, so ja unter anderem auch in Berlin. B, du hast natürlich dann im Grunde nicht die Notwendigkeit, mit dem Gen 3-Fahrzeug permanent sparen zu müssen und dann quasi immer wieder andere nach vorne zu lassen, so ein bisschen wie bei der Tour de France. Lass andere Schrittmacherdienste lang, häng dich hinten in den Windschatten rein. Das war ja wirklich eine Farce. So haben es Eddie und ich ja auch unter anderem mit Portland und gesagt, dass diese Rennen, wie wir es damals in Valencia auf dem permanenten Rennkurs von Valencia auch gesehen haben, das sind nicht Rennstrecken, die für die Formel 1 gut sind. In Rom gab es jetzt ein paar Bodenwellen, die offenbar für Probleme gesorgt haben, wobei, muss auch sagen, andere haben es auch hinbekommen. Aber das ist ganz klar, diese Stadt Grand Prix, das ist eigentlich das, wo die Formel E hingehört. Und ich kann mich da, Eddie, nur anschließen. Jake Dennis wäre ein absolut verdienter Champion. Diese Konstanz, die er hatte, hatte nur eine kleine Schwächephase nach dem Saisonauftakt, nach den ersten drei Rennen. Waren ein paar Rennen, da war es nicht so toll, aber der hat eine unglaubliche Konstanz im Qualifying und dann in den Rennen. Und insofern tatsächlich nur noch Außenseiterchancen für Cassidy Evans und muss sagen, enttäuschend tatsächlich Pascal Wehrlein, der so stark die Saison ja begonnen hat. Und dann wirklich jetzt in den letzten Rennen dermaßen nachgelassen hat. Sie kriegen es im Qualifying einfach nicht hin. Und da hatte ich eigentlich von Porsche in diesem Jahr, vom Porsche Werksteam mehr erwartet. Eddie, du auch?
Ja, absolut. Das muss ich klar sagen. Aber da halten wir nochmal fest, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Avalanche Andretti Team und dem Porsche Werksteam eine sehr, sehr enge ist. Das ist auch vor der Saison so festgelegt worden. Aus dem Hause Porsche hört man auch, dass man sich genauso über einen Titelträger Jake Dennis freuen würde, wie über einen Titelträger Pascal Wehrlein. Denn es ist ein Porsche, den Jake Dennis fährt. Nur muss man sich natürlich um Florian Motlinger, und ich weiß, das macht Florian Motlinger Tag und Nacht, er ja der Projektleiter des Formel-E-Teams, man muss sich natürlich fragen, wie es sein kann, dass ein Avalanche Andretti Kunden Porsche neunmal in der Saison auf dem Podest gestanden hat und eben die Porsche Werksfahrer nicht. Das gilt ja nicht nur für Pascal Wehrlein, das gilt ja auch für Antonio Felix da Costa. Der hat zwar das Rennen in Kapstadt gewonnen, aber das sind eben halt so Sachen gewesen, zusammen mit der schon angesprochenen Qualifying-Schwäche. Diese Konstanz, die Jake Dennis da wohl, und das war ja in den letzten Jahren immer so, dass der Titelträger, egal ob Stoffel van Dorn im letzten Jahr oder davor Nick de Vries, dass der Titelträger in der Formel E immer auch zu einem großen Maße aus der Konstanz heraus entstanden ist. Ja, und da wird man sich im Werksteam sicherlich analytisch mit befassen, wie das sein kann, dass das Kundenteam das hinbekommen hat. Und das Werksteam, das er eben nicht hinbekommen hat. Und das ist schon, da gebe ich dir völlig recht, Stefan, eher enttäuschend.
Ich habe mal eine allgemeine Frage, die dir gerne beide beantwortet. Der Voice, ich fange mit dir an. An wen? Wer ist das Zielpublikum? Also welcher, wenn man das geografisch eingrenzen möchte für die Formel E. Mein Gedanke ist die DTM völlig klar. Deutschsprachiger Raum zu 80%, vielleicht zu 90% Deutschland. Die Formel 1 ist im Moment oder war die letzten Jahre darum bemüht, dass sie vor allen Dingen den Markt USA neu erschließt. Aber gibt es irgendwie so einen Kernmarkt, den die Formel E anzusprechen
möchte? Ja, technikaffine Hipster, ja, ganz klar, gibt es sicherlich natürlich auch. Das ist ja auch eine Sache, jede Sportart, die erfolgreich sein will auf dem Profimarkt, auf dem Unterhaltungssektor, muss natürlich eine Marketingstrategie haben. Und es sind im Grunde die urbanen Hipster, auf die sie aus sind, dass ab und zu auch der ein oder andere Fan von Verbrennermotorrennen zu einem Formel-E-Rennen kommt, steht außer Frage. Aber an die ist eigentlich dieses Konzept nicht gerichtet. Das siehst du ja auch an den ganzen Ausstellungen, die neben dem rein sportlichen und neben dem Renngeschehen dann bei den Veranstaltungen, dem E-Prix in den großen Metropolen tatsächlich eben auch stattfinden, wo dann E-Mobilität in den verschiedensten Formen dargeboten wird, Mitmachaktionen und dergleichen. Das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum er von New York weggegangen ist nach Portland. Auf die Indycar-Rennstrecke hat für mich wenig Sinn gemacht. Allein schon geografisch relativ wenig Sinn. Denn wenn schon Kalifornien, dann wäre ich da auch in irgendeine der Metropolen gegangen. Und da haben wir nun mit Los Angeles und San Francisco, San Diego und dergleichen viele, viele, viele Möglichkeiten. Und wenn schon ein Stadt oder wenn schon ein richtiger permanenter Kurs, wäre ich auch nicht nach Portland gegangen, sondern nach Laguna Seca. Weil das in Amerika einen Hall mit Donnerruf hat. Da hätte ich mir die Formel E auch noch vorstellen können. Aber klar ist, dass das Urkonzept sicherlich an ein urbanes Publikum gerichtet ist.
Okay.
Gehen wir eins weiter. Kann ich unterstreichen, ja. Das ist völlig richtig. Ich habe mich umgeguckt und sehe das ja auch in meinem Bekanntenkreis, wo es viele Menschen gibt, die sich überhaupt nicht für Motorsport interessieren, die dann aber erstaunlicherweise mal bei der Formel E hängen bleiben und sich das angucken, sich das Konzept erklären lassen. Und wenn ich so die Publikumsreaktionen in dieser Saison mal so Revue passieren lasse, Stefan hat völlig recht, die müssen in die Metropolen rein. Also Rom war jetzt auch aufgrund der Strecke, die natürlich auch kritisiert worden ist nach den Unfällen, ein echtes Highlight. So muss Formel E sein von der Streckenführung her. Aber wenn ich mich an Kapstadt erinnere zum Beispiel, was da für eine Stimmung, was da für eine Partyatmosphäre auf den Tribünen war, direkt unten da am Wasser, Tafelberg im Hintergrund, einmal rund ums berühmte Fußballstadion drumherum, das muss die Formel E auch für die Zukunft bringen. Und das mit den USA ist relativ leicht erklärt. Da, wo man in New York gefahren ist, an den Docks, da unten im Hafengebiet, da wird halt ein großes Fährterminal gebaut. Da konnte man in diesem Jahr schlicht und ergreifend einfach nicht an dem Standort in New York fahren. Und mit einem anderen Standort in New York hat es anscheinend nicht geklappt. Denn eins ist auch klar, logistisch ist das gar nicht so einfach. Man muss Straßen sperren, man muss in ein Viertel reinkommen, wo das vom Platz her überhaupt geht. Und das ist dann gar nicht so einfach. Da ist dann Portland bei rausgekommen, was ich letztendlich für den wichtigen US-Markt auch nicht gut fand. Das von Stefan genannte Laguna Seca kenne ich ja noch aus MotoGP-Tagen. Das wäre natürlich dann so eine permanente Rennstrecke gewesen, die mit ihrem engen, winkligen Charakter, ich sage nur die berühmte Corkscrew-Kurve, das hätte was gehabt für die Formel E. Das hätte dann schon gepasst. Aber ich bin relativ sicher, die Formel E hat ja auch seit 2 Monaten einen neuen CEO, der sehr Marketing erfahren ist, dass wir da noch einiges hören. Und der Kalender fürs nächste Jahr steht ja in groben Zügen schon. Und Mexico City hat gezeigt, dass die Kombination permanente Rennstrecke mit Stadtatmosphäre, Stadtkurs durchaus funktionieren kann, wenn man es geschickter macht als eben halt beim Portland E-Prix.
Ja, wie gesagt, ja. Eddie hat schon gesagt, am übernächsten Wochenende in London wird der Weltmeister gekürt, schon am 30. Juli. Das ist früh, aber so macht's die Formel E halt, dafür hat man auch früher begonnen. Jetzt haben wir vergangen.
Ob allerdings das dann so, Entschuldigung, wenn ich mal kurz reingrätsche, Jens, wenn ich aber da mal sagen darf, ich hoffe, dass wir da ein tolles Highlight und verdienten Champion haben werden. Aber ob das so Epoche machen sein wird, wie gerade das Wimbledon-Finale, wage ich mal zu bezweifeln. Das war ja eine unglaubliche Werbung für den Tennissport. Diese beiden Großen, die sich da dermaßen besorgt haben, einfach fantastisch. Und mich hat auch sehr gefreut, und da gehe ich eigentlich so ein bisschen mit Mats Wielander, dass tatsächlich jetzt einer der Jungen nicht deswegen dort gewinnt und die Nummer 1 bleibt, weil alle anderen schon zurückgetreten sind oder verletzungsbedingt nicht mehr da sind.
Ja.
Sondern dass der tatsächlich im direkten Infight jetzt den Djokovic tatsächlich hat so klar schlagen können. Und ich muss auch sagen, beide zeigen unglaubliche Größe. Hinterher habe ich auch gedacht, also was der Djokovic da gesagt hat, fand ich grandios. Außergewöhnliche Persönlichkeiten und ein außergewöhnliches Finale. Also das war in meinem alten Heimort, muss ich sagen, war toll. Und das hat, glaube ich, war ein Signal für den Sport weltweit.
Ja, war großartig. Ja,
erlebt man im Moment ja auch bei der Tour de France. Ich finde das Verhalten von Tadej Pogacar gegenüber Jonas Vingegaard, der ja wohl gestern die Tour de France für sich entschieden hat, finde ich genauso großartig. So muss Sport sein und sowas Ähnliches erhoffe ich mir dann auch beim Formel-E-Saisonfinale in London. Es wird auf jeden Fall eins noch dazu zu Formel E. Es wird auf jeden Fall eine klasse Location sein. Kennt man aus den James-Bond-Filmen, da unten das Messezentrum Docklands. Auch die Strecke wird spektakulär. Die wird noch enger, noch winkliger als die in Rom. Da fährt man in eine Messehalle rein, aus der Messehalle wieder raus. Das heißt, wenn es regnet, hat man in der Halle trockene Bedingungen, draußen nasse Bedingungen. Ja, und Jake Dennis kommt aus London. Und ich glaube schon, dass die das Ding ausverkauft kriegen, weil es würde mich sehr wundern, wenn ein Londoner in einem Motorsport-Event Weltmeister werden kann und die das nicht mitkriegen. Also dann hat die Marketingabteilung der Formel E irgendwas verkehrt gemacht.
Hört sich fantastisch an, werden wir natürlich dann bei RAN anschauen. Was sich fast noch fantastischer anhört, The Voice, ist, dass Marc Marquez möglicherweise wohlgemerkt, die Gerüchteküche brodelt, Honda verlassen wird und vielleicht in Mattighofen aufschlägt, Fragezeichen.
Ja, wir haben ja schon gehört, tatsächlich, denn seit einem halben Jahr etwa brodelt die Gerüchteküche, denn das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass Honda wirklich enttäuscht auf ganzer Linie und das inzwischen, vor allem auch nach Sachsenring und Assen, glaube ich, bei Marc Marquez angekommen wird. Der hat noch einen Vertrag für 2024, dürfte aber inzwischen festgestellt haben, dass auch diese 20 oder 25 Millionen, wie viel es auch sein mögen, Jahresgage, am Ende nicht dieses Perfekte für den 30-jährigen Spanier ist. Denn ihm läuft so langsam die Zeit davon. Wie gesagt, 30 Jahre ist er jetzt, 3 Jahre verletzungsbedingt komplett draußen. Und das Honda-Team wird so schnell, auch mit einem wieder gesunden Marc Marquez, den Anschluss an die Spitze nicht finden. Haben wir oft genug bei dir, Eddie und ich hier, über die MotoGP-Saison 2023 gesagt. Den Stand der Dinge ist tatsächlich, die haben grob groß den Anschluss verloren und deswegen ist vielleicht tatsächlich bei runtertickender Zeit, Restzeit, noch als aktiver Pilot, als Pilot, der noch wirklich Rennen gewinnen kann und vielleicht sogar auch Titel, ein Wechsel durchaus angebracht. Die Frage ist, wo geht der hin? Wir wissen, Ducati, Aprilia, Yamaha haben alle schon abgewunken. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass Marc Marquez so teuer ist, sondern das hängt damit zusammen, dass die mit ihren aktuellen Kutschern durchaus sehr zufrieden sind, die ja alle in diesem Jahr schon tolle Leistungen gezeigt haben. Bei Yamaha käme er in ein Team rein, das ja momentan ähnlich wie Honda eben auch große Probleme, technische Probleme hat. Und folgerichtig ist man natürlich da in der Gerüchteküche klar auf KTM gekommen. Zudem gibt es ja eine lange Verbindung von Red Bull zu Marc Marquez. KTM hatte tatsächlich Marc Marquez auch schon vorher angefragt. Die anderen Werksteams, auf die man hofft von Seiten der Dorner, nämlich Kawasaki, nämlich BMW und MV Agusta, werden nicht kommen, nicht in den nächsten Jahren. Man hat ja die 2 verwaisten Suzuki-Plätze nach dem Rückzug und deswegen hatte da tatsächlich Red Bull und KTM drauf spekuliert. Klar ist aber, momentan geht es so, wie man sich das gedacht hat. In Österreich wohl nicht. Aber klar, sie müssen auch für Pedro Acosta, den momentan ja Titelanwärter in der Moto2, den man versucht hat von Seiten KTM ein weiteres Moto2-Jahr, eine dritte Saison 2024 schmackhaft zu machen, das will der nicht. Der will gleich aufsteigen. Das ist auch absolut verständlich. Jetzt hast du 2 Positionen, bei denen du weißt, das würde der Marke sehr gut tun. Und jetzt haben sie tatsächlich wohl, sind sie gerade dabei, wie wir so hören, mit Lucio Cecinello, der ja seit Jahren zwar mit Honda zusammenarbeitet, ein Kundenteam hat, sehr erfolgreich, unter anderem in diesem Jahr mit Alex Rins, auch in Texas gewonnen hat, aber der ganz schlecht von Honda behandelt wird. Und die haben sich ganz klar auseinandergelebt, das LCR-Team von Cecinello und Honda. Das hängt natürlich mit der allgemeinen Krise von Honda zusammen und dann aber auch damit, dass sie kein aktuelles Material bekommen haben, was man ihnen versprochen hat. Alex Rins ist auf dem Weg, wohl Richtung Yamaha, könnte da Morbidelli ersetzen. Die Chancen da sind mehr als 50-50 aktuell. Und LCR wird sich einfach das anhören, was tatsächlich Red Bull und KTM zu sagen hat. Ich meine, für Dorna, den Vermarkter, wäre ja auch ein weiteres Team mit KTM-Maschinen, auf dem Pedro Acosta und Marc Marquez sitzt, wäre ja eine riesen Marketinggeschichte auch. Das wäre ja extra ein Knalleffekt und eine Riesenwerbung weltweit. Also ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so stattfinden wird. Aber jeder, der weiß, wie KTM und wie Red Bull an Dingen arbeiten, die lassen sich so ohne weiteres nicht abweisen. gegessen mit einem kurzen Nein von Dorna, sondern die haben ihre Konzepte. Und es wäre sehr wünschenswert, ich glaube, Eddie, dem stimmst du mir zu, das wäre eine fantastische Paarung.
Ja, das wäre eine fantastische Paarung, zumal ja auch immer noch die Diskussion ist. Und das wird man natürlich versuchen. Also Hubert Humpenbolz und Stefan Pierer haben gute Kontakte zu Dorna. Ist ja auch logisch, weil KTM da ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler ist. Und wenn man sich das dann überlegt, Pedro Acosta fährt im Moment im Moto2-Team von Aki Ayo, dem Weltmeister Trüffelschwein, so nenne ich ihn immer von KTM, der die Jungs nämlich ausbildet, bevor sie dann in die MotoGP kommen, der hat damals noch den 125er-Titel mit einem gewissen Marc Marquez geholt als Aki Ayo Racing-Team. Und da war die Red Bull-Nähe ja auch schon da. Allerdings, es gibt auch Vorbehalte. Ich habe mit Hubert Pumpenpolz persönlich darüber gesprochen. Ist natürlich klar, bei so einer Konstellation wäre das natürlich auch so, dass wenn Marc Marquez dann mit der KTM, mal angenommen, das kommt zustande, ob bei Lucio Trekkinen oder bei Aki Ayo, das ist ja letztendlich egal, mal angenommen, Marc Marquez würde Rennen gewinnen, ja, dann würden alle sagen, ja klar, ist ja auch logisch, ist der beste Fahrer der Welt. Aber mal angenommen, er würde keine Rennen gewinnen, dann würden natürlich gerade aus dem Marc Marquez-Umfeld natürlich Stimmen kommen und die würden sagen, ja, liegt halt an der KTM, ist halt doch kein gutes Motorrad. Also man ist da durchaus vorgewarnt, zumal man auch bei KTM mit dem bestehenden Fahrerkader, gerade im Werksteam mit Jack Miller und Brad Binder, sehr, sehr zufrieden ist. Also von denen wird da garantiert keiner geopfert.
Spannend, spannend. Und sei es nur auf der Wechselbörse. Wir verabschieden uns von Eddie, bedanken uns herzlich. Du bist am Wochenende, Eddie, das vielleicht noch bei der IDM. Ich habe
Richtig.
Wo genau?
Wo genau? Schleizer Dreieck, das ist im Vogtland, das ist die älteste Naturrennstrecke Deutschlands, ein Straßenkurs, eine Berg- und Talbahn. Eine faszinierende Rennstrecke, eine faszinierende Atmosphäre, ein sensationeller Ortsclub, der das 100-jährige Jubiläum feiert, 100 Jahre Schweizer Dreieck. Das ist für die IDM-Fans ist das nichts Geringeres als Kult. Ich kenne keinen Fahrer, der da nicht gerne fährt. Und ich rechne da so mit 40.000, 50.000 Zuschauern bei einem IDM-Rennen. IDM Superbike, das sind ja auch richtig tolle Motorräder. Supersport 300 mit dem Freudenberg-Team, was am letzten Wochenende mit Dirk Geiger die WM-Führung übernommen hat und ein Rennen gewonnen hat in der Supersport 300-Kategorie. Die 600er, die in Schleiz überaus beliebten Sidecars werden auch am Start sein. Also wird ein spannendes, interessantes Wochenende. Kann man bei unserem IDM-YouTube-Livestream auch verfolgen, wenn man möchte. Wir werden auf jeden Fall Gas geben. Am Mikrofon wohlgemerkt.
Wohlgemerkt. Danke dir, Eddie. Kurze Pause, dann geht's weiter mit der Formel 1.
Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 619 geht es weiter mit dem Motorsport. Wir haben ihn schon angekündigt. Neu dazugekommen für den Formel 1 Teil ist von Formel 1.de motorsporttotal.com Stefan Eden. Servus Stefan.
Hallo in die Runde.
Er ist wieder da. Ich glaube, du hast das Foto gepostet. Offiziell, er ist nicht ganz wieder da, dort wo er sein möchte, nämlich im Red Bull Team, im Red Bull Racing Team, aber immerhin ist er bei Alpha Tauri jetzt am Start an diesem Wochenende. Daniel Ricciardo, Stefan Ehlen, wie denkst du, ist Daniel Ricciardo aufgenommen worden? Es hieß ja immer, der Sunny Boy und jeder mag ihn irgendwie und vielleicht auch deshalb, weil er keine wirkliche Bedrohung ist, dass er mehr als ein Rennen pro Jahr gewinnt. Wie denkst du, ist die Rückkehr oder wie wird die Rückkehr ausfallen für Daniel Ricciardo?
Also zunächst mal fand ich das Fotomotiv recht smart. Man hat ihn dann abgelichtet im Fahrerlager, da hat er dann den Alpha Tauri Overall an.
Aber vor dem Red Bull Logo. Dann,
ja. Genau, und im Hintergrund ist das Red Bull Logo und ich fand das recht charmant, weil da kommt er ja eigentlich her und da will er wieder hin. Und jetzt steht er quasi irgendwie so zwischen den Stühlen sozusagen und jetzt wird es spannend sein zu beobachten, wie schlägt er sich. Und entscheidend ist natürlich, wir wissen alle, der hat bei Renault und bei McLaren nicht so funktioniert wie früher bei Red Bull. Und die Frage ist, hat das noch drauf? Oder hat er vielleicht so sehr abgebaut, dass das vielleicht Alpha Tauri auch seine Endstation bedeuten könnte? Und man weiß immer noch nicht so richtig, kann der Alpha Tauri eigentlich mehr als das, was die Fahrer bisher rausgeholt haben? Oder ist dieses Auto wirklich eine Gurke? Und Daniel Ricciardo, also ein mehrfacher Rennsieger in der Formel 1, der ist dann also eine patente Größe, der kann dann schon aufzeigen in so einem Auto, ob das irgendwelche Limitierungen hat oder nicht. Und dann fährt er halt auch noch Yuki Tsunoda, mit dem er sich auch ein bisschen schwer tut. Ist das jetzt wirklich der kommende Superstar oder ist das ein solider Mittelfeldfahrer wie vielleicht ein Pierre Gasly? Und das sind also so die ganz großen Punkte. Es wird für sehr, sehr viele Sachen eine Standortbestimmung, wenn Ricciardo jetzt am Wochenende wieder einsteigt. Und es geht nicht nur um seine eigene Zukunft, sondern auch um die Zukunft, also im Prinzip von Alpha Tauri. Werden die bestätigt in ihrem Weg, müssen die total umkrempeln, was sie ja eigentlich schon gedacht haben und angedeutet haben. Und vor allem geht es auch darum, ja, hat Yuki Tsunoda eine Zukunft in diesem Rennstall? Weil wenn sich herausstellt, dass der von Ricciardo in Grund und Boden gefahren wird, naja, dann wird man das auch in Frage stellen. Also das ist eine ganz spannende Angelegenheit auf so vielen Ebenen und für Daniel Ricciardo der erste Schritt zurück zu einem möglichen Comeback bei Red Bull, aber das ist hier und jetzt noch in sehr weiter Ferne.
So. Und es hängt im Grunde auch ein bisschen was dran für Sergio Perez, denn mit der Verpflichtung jetzt von Ricciardo hat man natürlich von Seiten Red Bull jetzt den Mexikaner, der seit 5 Rennen ja nicht ins letzte Abschnitt des Qualifyings gekommen ist, deutlich auf die Route ins Fenster gestellt. Das tut man ja gerne, Stefan.
Das tut man gerne bei Red Bull, genau. Also man ist da immer dabei, dass man irgendwie eine Drohkulisse aufbaut. Und auch wenn dann Helmut Marko in den jüngsten Rennen immer wieder gesagt hat, Sergio Perez' Position sei nicht gefährdet, dass man jetzt mit Ricciardo jemanden so wieder ins Rampenlicht reinholt, das zeigt schon, dass man da auch indirekt ein bisschen Druck aufbauen will, auch wenn man dann das so verbal nicht äußert.
So, der Voice, was ist aber realistisch? Die grundsätzliche Frage ist ja die, Toro Rosso früher, jetzt Alpha Tauri, ist das zweite Team von Red Bull und da frage ich mich, wie kann es sein, dass der McLaren immer ähnlicher wird dem Red Bull, aber der Alpha Tauri eben nicht. Gibt es da keine Ähnlichkeiten im Design? Erste Frage und die zweite Frage daran anschließend, wie realistisch ist es, dass Daniel Ricciardo jetzt an diesem Wochenende schon auf Augenhöhe, wenn nicht sogar über Augenhöhe mit Yuki Tsunoda fährt? Der muss sich doch an das Auto gewöhnen.
Ja, muss er, aber man erwartet sicherlich, dass der gleich auf Augenhöhe ist, um Teil 2 der Frage gleich zu beantworten. Das muss er natürlich auch, ist überhaupt gar keine Frage, denn man sollte nicht vergessen, das ist für Ricciardo eben auch ein Risiko. Es ist ein Risiko. Er will zurück, ist es klar, und der Punkt ist nicht, er will bei Alpha Tauri im nächsten Jahr fahren, sondern er will ganz klar der zweite Fahrer neben Max Verstappen für Red Bull mittelfristig wieder werden. Und dazu muss er eben diesen einen Weg jetzt gehen. Aber klar ist, er muss von Anfang an dem Tsunoda ordentlich Druck machen und am besten schneller sein als er. Gleich vom ersten freien Training an wird man drauf schauen. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Drohkulissen sind ziemlich deutlich. Bei Alpha Tauri ist relativ viel schiefgelaufen. Das haben wir als ein oder andere Mal tatsächlich hier auch schon erläutert bei dir im Sportradio, lieber Jens, aber klar ist auch, dass da eine Wachablösung ja eh stattfindet, dass der Franz Tost, der Österreicher, abgelöst wird, das heißt auf eigenen Wunsch, weil er im Tagesgeschäft einfach überhaupt nach 16 Jahren gar keine Zeit mehr für was anderes hat. Und gefrustet ist auch, wir hatten ja durchaus auch die Äußerung von Franz Tost, der eigentlich immer dafür bekannt ist, als Teamplayer vor seinen Leuten zu stehen, auch gegenüber Red Bull, auch gegenüber Dr. Helmut Marko. Aber beim dritten, vierten Rennen Anfang des Jahres war er so enttäuscht, dass er gesagt hat, ich vertraue meinen eigenen Ingenieuren nicht mehr. Und das in der Öffentlichkeit zu tun, ist ja klar, das zeigt dann auf ein etwas zerrüttetes Verhältnis hin. Klar ist auch, dass jetzt Red Bull ziemlich deutlich gemacht hat, mit den neuen Chefs, die kommen werden, ist klar, dass eine sehr viel intensivere Zusammenarbeit, ein technischer Austausch im Rahmen des vom Reglement Erlaubten stattfinden wird zwischen Alpha Tauri und Red Bull. Insofern kann man davon ausgehen, dass der Alpha Tauri optisch sich im nächsten Jahr etwas an Red Bull anlehnen wird.
Okay, gut. Das Update des Jahres, Stefan Ehlen, ist sicherlich bei McLaren über die Bühne gegangen, in Österreich schon gut, in Silverstone dann sehr gut. Die beiden Strecken kann man, glaube ich, jetzt gar nicht so richtig vergleichen. Und das, was mir aus Budapest, wo am Wochenende gefahren wird, in Erinnerung geblieben ist, unheimlich schwierig zu überholen. Wie gut wird der McLaren mit diesem Update an diesem Wochenende abschneiden können, aus deiner Sicht, Stefan Ehlen?
Das ist die nächste große, gute Frage, weil man einfach, glaube ich, nicht reinschauen kann. Also Silverstone und Spielberg, da geht es vor allem um Topspeed, da kann man auch überholen. Und Ungarn ist ja das Monaco ohne Mauern, so heißt es immer gern. Und das ist eine ganz andere Rennstrecke. Also da kommt es vor allem auf hohen Abtrieb an. Das ist was, was jetzt in Silverstone und Spielberg eben nicht gefahren wurde. Ob das Auto dann ähnlich gut funktioniert, das müssen wir wahrscheinlich abwarten. Aber es wirkt so, das nehme ich mit aus Spielberg und aus Silverstone, dass der McLaren rundherum besser geworden ist. Und wenn die Fahrer den Eindruck haben, man kann das Auto besser fahren, es geht einfach leichter damit, man muss weniger korrigieren, dann dürfte das auch auf einer Rennstrecke ohne niedrigen Abtrieb besser zu fahren sein. Also da gehe ich davon aus, dass das Auto insgesamt besser dasteht und dementsprechend auch in Ungarn besser funktioniert. Ob es dann wieder P2 und P3 oder P2 und P4, wie im Rennen dann am Sonntag in Silverstone hinter Max Verstappen gibt, glaube ich jetzt eher nicht, aber ich sehe schon, dass McLaren da in diesem vorderen Mittelfeld auf jeden Fall mitmischt und ein ganz klarer Punktekandidat sein wird. Und alles Weitere muss man, glaube ich, abwarten, weil die Schwankungen der einzelnen Teams, die sind dieses Jahr unheimlich groß. Das ist einerseits die Frage, wer führt wann welche Updates an und wie gut schlagen die an. Und zum anderen haben wir ja auch immer wieder gesehen, dass manche einfach ihre Abstimmung nicht auf den Punkt kriegen. Ferrari ist da sicherlich ein Präzedenzfall und ein ganz großes Team, dass es einfach immer versteht, die Abstimmung nicht perfekt auf den Punkt zu kriegen. Und dann kommt nochmal dazu jetzt in diesem Wochenende, es gibt eine leicht veränderte Reifenregel. Statt 13 Reifensätze gibt es jetzt nur 11 Reifensätze. Auch das wird Auswirkungen haben. Also kriegt man das richtig umgesetzt oder nicht? Grüße gehen raus nach Maranello an dieser Stelle. Und dann ist auch wieder so eine Sache, dass das Wetter halt unheimlich geschwankt hat die letzten Wochen. Es war oft Regen dann dabei. Das heißt, wenn man dann Updates gehabt hat, dann konnte man die vielleicht nicht so austesten, wie man das gerne gemacht hätte. Und das spielt alles irgendwie so zusammen, dass die Teams im Prinzip nicht vollkommen davon überzeugt sein können, was da gerade auf der Rennstrecke passiert und das auch nicht für bare Münze nehmen können. Also jeder hat da so eine gewisse Fahrt ins Ungewisse noch vor sich und das macht es dann für uns Beobachter natürlich sehr spannend und für die Teams, glaube ich, ist das schon so eine Situation, die kratzen sich öfter mal am Kopf, weil sie es halt selber nicht so genau wissen, warum es an einem Wochenende so super gut funktioniert und am anderen Wochenende ist es eine Katastrophe.
Wie groß, der Voice, denkst du, ist die mentale Komponente? Wenn Lando Norris den Beginn des Jahres gedacht hat, in welcher Gurke in Gottes Namen sitze ich denn da und dann plötzlich in Spielberg merkt, hoppla, da geht ja richtig was. Es ist ja alles technisch erklärbar am Ende des Tages. Ja, man kann die Geschwindigkeit messen, wie man in die Kurve reinfährt, mit welchem man rausfährt. Keine Ahnung, was man sonst noch alles messen kann. Aber diese psychologische Komponente, kann Lando Norris einfach nur, weil er sich selbst einredet, ich sitze jetzt in einem richtig geilen Auto, pro Runde ein Zehntel schneller fahren?
Durchaus denkbar. Wir wissen natürlich, dass inzwischen fast alle Formel-1-Fahrer auch mit Mentaltrainern arbeiten, wie wir es ja in anderen Profisportarten auch haben, ob im Skisport, ob im Radsport, ob im Tennis. Und wir haben ja gerade gesehen, jetzt letzten zwei Tage bei der Tour de France, vorgestern und gestern, wie sehr die psychische Komponente mitspielt. Denn klar ist, wenn du nicht mehr dran glaubst, dass du erfolgreich sein kannst, dann hast du ein Riesenproblem. Es ist alle superspitzen Athleten, es steht außer Frage. Und ich glaube, auch bei Sergio Perez ist es momentan hauptsächlich ein mentales Problem, ja, dass er einfach die Konzentration nicht mehr hinbekommt. Er hat Anfang des Jahres bis Miami gedacht, er kann tatsächlich um den Titel mitfahren und hat dann mehrfach paar massiv und kurz und trocken von Verstappen aufs Haupt bekommen. Und da wurde ihm deutlich gemacht, du bist eine Nummer zwei, und zwar eine ziemlich deutliche Nummer zwei. Das jetzt wiederum zu verarbeiten, wenn du selber ins Jahr gegangen bist mit dem Anspruch, Weltmeister zu werden, ist schwer zu verarbeiten und er kommt momentan aus dieser Schleife offenbar nicht raus. Das ist im Grunde ja auch die Frage, wie gut ist jetzt psychologisch auch tatsächlich der Ricciardo drauf beim Formel-1-Comeback, auf das er jetzt eine ganze Weile hingearbeitet hat. Und wie sehr ist jetzt tatsächlich Nick de Vries geschlagen, nach 10 Rennen entlassen zu werden. Das ist jetzt sehr, sehr schwer, sich da zu sammeln. Der ist Formel 2 Champion geworden, der war Formel E Weltmeister. Das ist ja ein Rennfahrer, der längst bewiesen hat, dass er auf Weltklasseniveau fahren kann. Aber so ein Rückschlag, so eine Entlassung ist erstmal wirklich bitter zu verarbeiten. Und da wird er wahrscheinlich auch seinen Mentaltrainer brauchen.
Ja, wer keinen Mentaltrainer braucht, aber einen Marketingmann wie Stefan Ehlen, ist Brad Pitt. Brad Pitt hat ja genau das gemacht, was im vergangenen Jahr Tom Cruise gemacht hat. Tom Cruise ist 60 geworden, wer sich erinnern kann, vor einem Jahr und hat dann alles mitgenommen. Was er in England kriegen konnte, ist in Wimbledon beim Finale gesessen, so wie Brad Pitt. Was Tom Cruise nicht gemacht hat, ist einen Formel-1-Film zu drehen. Stefan, hat man in den letzten Tagen durch diesen Besuch auch von Brad Pitt in Silverstone ein kleines bisschen mehr erfahren? Es gab ja, glaube ich, eine 11. besetzte Fahrerbox. Was weiß man schon über diesen Film? Und ist es ein Film, wo du jetzt schon sagst, den sollte man sich anschauen?
Ja, ich glaube, man sollte ihn sich anschauen, weil es der erste Film ist seit langem über die Formel 1 mit modernen Autos. Also es ist kein Formel 1 Auto, was das Filmteam da fährt, sondern es ist ein umgebautes Formel 2 Auto, das nur so ausschaut, als wäre es ein Formel 1 Auto.
Aber sieht ziemlich ähnlich aus.
Genau, ziemlich ähnlich. Mercedes hat es umgebaut und es sind auch echte Sponsoren drauf. Also es gibt echte Firmen, die bezahlen dafür, im Film als Sponsor aufzutreten. Ganz lustige Konstellation. Und die filmen jetzt auch in Ungarn wieder tatsächlich. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, das ist tatsächlich die Storyline, weil die erinnert sehr an einen Champ-Car-Film namens Driven von Sylvester Stallone. Der wollte damals in der Formel 1 drehen und die Formel 1 hat da zu Beginn der 2000er Jahre gesagt, nee, wollen wir nicht. Also ist nach Amerika gegangen, hat es da gemacht. Und der Film hat jetzt nicht so die allerbesten Kritiken und die Story ist auch irgendwie recht dünn gewesen. Die ging dann so, dass ein alternder Rennfahrer aus der Rente zurückkommt, um einen jungen Spritzer zu zeigen, wo der Bartle den Most holt. Und
ja, also Rocky jetzt, auf vier Rädern.
Genau, Rocky auf vier Rädern sozusagen. So, und dann kommt jetzt der neue Film daher und die Storyline ist so, dass ein alternder Rennfahrer aus der Rente zurückkommt und dem jungen Spritzer zeigt, wo der Bartle den Most holt. Dazu gibt's noch eine Liebesgeschichte rund um eine sehr attraktive technische Direktorin. Also sehr Hollywood-lastig und man fragt sich dann schon, also wenn das jetzt genau in die gleiche Kerbe schlägt wie damals Driven vor 20 Jahren, ob das dann so clever ist. Aber es klingt so, als wüssten die Herrschaften genau, was sie tun. Lewis Hamilton ist ja unter anderem ein Produzent bei diesem Film. Jerry Bruckheimer ist ein Produzent, Joseph Kosinski wird Regie führen. Das sind also Leute, die unter anderem umgesetzt haben sowas wie Maverick 2, also Top Gun 2. Dieses große Remake zum Beispiel. Und da legt der Fokus vor allem darauf, dass man die Action extrem gut rüberbringen will. Also die posaunen da ziemlich viel, die drücken da ganz schön auf die Tränendrüse und sagen, das ist der beste Rennfilm, den man je gesehen hat. Und sie wollen das also auch so rüberbringen.
Amerikanisches Understatement.
Genau, dass die Zuschauer wirklich gefesselt dann in dem Kino sitzen, weil die Action so spürbar rüberkommt wie nirgendwo sonst. Und sie sagen, unter anderem wird es durch die Technik gesehen, dass man zum Beispiel eine größere Framerate hat, dass dann also die Geschwindigkeit ganz anders rüberkommt. Und man muss sich so vorstellen, dass die Filmautos auch mit XY vielen Kameras ausgerüstet sind, die werden Perspektiven zeigen, die kennt man so im TV-Bild nicht. Und die werden unter anderem tatsächlich bei echten Rennveranstaltungen filmen, wie in Silverstone auch. In Budapest wird es Fahrszenen geben und bei weiteren Rennstrecken dann auch noch. Der große Unterschied ist dann, dieses Team wird nicht gleichzeitig mit der echten Formel 1 auf der Strecke sein, nur in der Startaufstellung. Und dann wird es halt Solo-Aufnahmen geben. Und im Endprodukt wird es dann aber einen Mischmasch geben. Also man sieht vielleicht mal einen Charles Leclerc im Ferrari durchs Bild sausen und man sieht vielleicht einen Lewis Hamilton im Mercedes mal. Würde alles passieren, würde alles drin sein, im Prinzip ähnlich wie bei Grand Prix aus den 60er Jahren auch. Aber halt eben in sehr moderner Gewandung und glaube, das könnte sehr interessant werden, weil das hat unsere Generation eigentlich so noch nie erlebt in diesem Aufwand. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und lass mich positiv oder negativ überraschen. Mal gucken.
Wenn jetzt aber Stefan Ehlen sagt, der Voice, dass das ein umgebauter Formel 2 Mercedes ist, steckt da auch irgendwie, also steckt Mercedes da mit drin als, was weiß ich, als Autolieferant, als Motorenlieferant, als Sponsor?
Nee, als Sponsor nicht, aber sie sind mit dabei, das ist gar keine Frage, weil natürlich auch der Toto Wolff weiß, dass so ein Film durchaus weltweit helfen kann, den aktuellen Formel-1-Buch weiter zu verstetigen. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube durchaus, auch Zac Brown und viele, viele andere aus der Formel 1 helfen, wo sie können. Da ist überhaupt kein Widerstand. Anders als wie von Stefan völlig richtig geschildert damals beim Versuch von Sylvester Stallone, der da polternd entsprechend auch aufgetreten ist und erstmal alle Formel-1-Teams verschreckt hat. Weil er natürlich allen erzählt hat, wie richtiges Filmen geht. Und der Film Driven war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also es waren zwar viele, viele Jamka-Szenen dabei, aber es war die Handlung war eine absolute Katastrophe. Viele, viele Rennszenen waren komplett an der Realität vorbei. Und es war eigentlich ein großes Ärgernis. Hat damit tatsächlich damals Bernie Ecclestone auch recht gegeben, der Nein gesagt hat. Ich glaube, dass das jetzt ein bisschen mehr dran sein dürfte, aber es ist natürlich die Formel Hollywood und es ist eine Fiktion, überhaupt keine Frage, mit allerdings sehr vielen realistischen Ansätzen auch. Ich werde mir den sicherlich auch angucken, überhaupt gar keine Frage, aber ein bisschen anders als beim Days of Thunder, also beim Tom Cruise Film, der Stocker Film, Tage des Donners, da haben sie ja tatsächlich beim Daytona 500 und ich habe damals das Rennen auch vor Ort kommentiert und konnte tatsächlich mit Paramount Pictures und mit einigen der Beteiligten dann auch Interviews führen. Die haben tatsächlich, sind sogar das Rennen in großen Teilen, das erste Drittel des Daytona 500 tatsächlich mitgefahren und haben da fantastische Aufnahmen aus dem Auto gebracht. Und auch da haben alle mitgespielt, die Amerikaner ohnehin, die sind da ja sehr viel hemdsärmeliger. Jede Art von Werbung ist am Ende eine gute Werbung. In der Formel 1 ist es natürlich ein bisschen strikter, auch das verständlich. Ich glaube, das wird aber durchaus ein sehenswerter Film.
Ja, also das, was Stefan gesagt hat, Stefan Ehlen, ist natürlich richtig. Also Rush ist ja großartig gewesen, fand ich. Aber das ist auch ein Film, der im Jahr 1976 spielt. Also mit modernen Autos hat das nichts gemein. Ja, schauen wir mal, was am Wochenende, ob es was Filmreifes gibt in Budapest. Es geht ja schon morgen dann wieder los mit dem, ja, mit dem Training, Samstag Qualifying, im Sonntag das Rennen. Wir werden kommende Woche drüber sprechen. Danke The Voice, danke Stefan. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir zu Kaiser, zu den Zweirädern, über die auch gerade eh schon ein bisschen geplaudert wurde.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 619 begibt sich jetzt in die französischen Alpen nach Courchevel, Méribel, wo ja im Winter die Skiweltmeisterschaft stattgefunden hat. Muss fantastisch sein. Allerdings nicht, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Oder, Sebastian Kaiser, du stehst im Stau oder du standest im Stau. Gib uns ein kurzes Update über deinen Bewegungsfortschritt.
Ja, jetzt heute gerade wieder, also wobei da sehe ich schon wieder die roten Lichter vor mir. Das war ein stand eben kurz im Stau, aber das war wegen eines Unfalls. Da hat ein Polizist, glaube ich, mit einem Radfahrer ist da kollidiert. Und ja, scheint aber glimpflich ausgegangen zu sein. Jedenfalls ist es immer ein kleiner Stau, aber jetzt rollt's. Bis eben zumindest. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch so bleibt. Das weiß man ja nicht so genau.
Das ist die gute Nachricht. Jetzt hat's ja mit den Zuschauern mal wieder. Es gab diese Attacke von Pogacar vor ein paar Tagen, wo er wegfahren wollte, wo dann der Fotograf im Weg war auf dem Motorrad. Dann heute steht plötzlich ein rotes Auto im Weg. Und Jens Vogt bei Eurosport hat gemeint, naja, gebt doch ein paar Leuten 10 €, drückt in die Hand und die sollen dann so eine Art Privatordner machen und die Leute doch bitte bitten, die Fans bitten, von der Straße wegzubleiben. Er hat dafür nicht viel Zuspruch geerntet bei Eurosport. Was denkst du, kann man das überhaupt unter Kontrolle bringen oder gehört das einfach dazu?
Das kannst du nicht unter Kontrolle bringen. Also wie soll das funktionieren? Ne? Also das ist nicht, also das funktioniert nicht. Also muss ich sagen, das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das ernst gemeint hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also ganz ehrlich, das ist halt tatsächlich schwierig in den Bergen. Also hast du jetzt den Hingegart gemeint, dass der nicht noch weiterfahren konnte heute, dass der stoppen musste. Da gab es ja eine Situation, als er mit Wilco Keldermann, seinem Helfer,
ja,
der berüchtigte Wilco Keldermann, dass er nicht weiterfahren konnte, weil ein Auto und ein Motorrad im Weg stand und darum tausende von Menschen.
Ja, also es gab ja mehrere solche Szenen.
Da gab es wahrscheinlich mehrere. Also wir haben auch die Situation gehabt, dass in Bergen, das war glaube ich vorgestern war Ruhetag, das war glaube ich am Sonntag, da standen die auch Ordner und Polizei mit Seilen da und haben da versucht, die Leute davon abzuhalten, zu weit auf die Straße zu rennen. Ja, also das gibt's auch. Du wirst es nicht ändern können und du wirst es nicht verhindern können und es sollte natürlich nicht passieren. Wenn, dann müssen die Leute, die es betrifft, halt tatsächlich wegbleiben von den Fahrern, also die Motorräder und die Autos in dem Fall. Da müssen die eben wirklich auf das ein oder andere Bild verzichten und eben dann tatsächlich 20, 30, 40, 50 Meter weiter vorn fahren. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung. Die Menschenmassen, da musst du wie bei Corona die Berge sperren, dass keiner mehr hoch darf und dann alleine fahren. Aber dann ist es keine Tour de France. Also du wirst da nie 100%ige Sicherheit haben und es wird auch nie die 1A-Lösung geben, dass die Leute nicht an den Rand oder an die Rennfahrer rankommen. Also wir haben halt auch die Situation gerade bei Pogacar, als der abgehangen war, da lief dann ein Pizzabäcker neben ihm her und versuchte ihm eine Pizza anzudrehen. Also mit der Pizza in der Hand. Also wenn da der den Schwenker macht nach links aus Versehen, weil er eben schon blau ist, dann kollidiert er mit diesem Pizzabäcker. Und wenn er wütend ist, dann haut er dem die Pizza ins Gesicht. Also da, du wirst da nie die 1A-Lösung finden.
Weil du ihn gerade ansprichst, bis vor zwei Tagen hatte ich mir gedacht, okay, beim Zeitfahren, er hat immer ein bisschen gezupft und da eine Sekunde abgenommen und dann hat er da unglücklicherweise am Berg diese Sekunden, hat sich dann wieder Vingegaard geholt, aber Tadej Pogacar vor dem Zeitfahren hätte ich gedacht, okay, das kann schon nochmal spannend werden. Und dann gab es diese Demonstration von Jonas Vingegaard, er hätte ihn fast eingeholt, also wenn das Ganze noch 500 Meter oder sagen wir 1,5 Kilometer weitergegangen wäre, die absolute Demütigung. Und heute dann, also bei der Königsetappe, nochmal 5 Minuten draufgelegt. Bei Eurosport wurde ein kleines bisschen darüber spekuliert, ob Pogacar vielleicht nicht ganz gesund ist. Heute ist er auch gestürzt. Was ist deine These, Sebastian?
Also, er hat jetzt auch gerade nochmal gesprochen. Also, ich habe jetzt von, ehrlich gesagt, Sturz oder so, also Sturz natürlich mitbekommen, das stimmt schon, das ist er schon, das ist richtig. Aber das war mehr oder weniger der Schreck, der da größer war. Also er ist da, hat eine kleine Schramme am Ellbogen gehabt, das Knie war blutig. Also ich glaube, dass das noch relativ glimpflich ausging. Und ansonsten von der Krankheit hat er auch nichts erzählt. Also er ist ja auch praktisch, nachdem Jonas Vingegaard nach dem Sturz auf ihn gewartet hatte, was ich übrigens ja sehr fair fand, ist er dann auch neben ihm die ganze Zeit hergefahren und ja, die waren ja auch lange, lange zusammen und haben sich dann nicht aus den Augen gelassen, sondern er ist ja dann erst auf dem Anstieg zum Col de la Loz, zum Dach der Tour, 2304 Meter, glaube ich, sind das gewesen heute, da ist er dann praktisch, da musste abreißen lassen, da war er dann, ich glaube, vor 15 Kilometer vom Ziel war das. Und ja, das war dann schon, ja, schade. Also das war auch bitter mit anzusehen, dass er da praktisch,
er
weg war vom Fenster. Das ist schon.
Naja, hat er selbst seinen sportlichen,
ist schon bitter.
Ja, hat er selbst seinen sportlichen Leiter gesagt, ich bin tot. Ja, da ist einfach nichts mehr gegangen.
Ja, genau, das war der Satz des Tages im Grunde genommen. Ich bin tot, ich kann nicht mehr. Und ja, da hat er einem natürlich schon leid getan. Und ja, letztendlich ist es so, du erinnerst dich, ich habe, war es letzte Woche oder war es vor zwei Wochen noch in Wimbledon, da habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Tour de France gewinnen kann, wenn man letztendlich seit 23. April kein Rennen mehr gefahren ist.
Ja. Ja.
Und das ist er ja. Damals ist er gestürzt, hat sich da das Kahnbein gebrochen. Und da ist natürlich dann erstmal das alles nicht so dolle. Und deswegen, ja, das hätte mich gewundert, wenn er tatsächlich richtig hätte mithalten können. Das hätte mich auch gewundert, muss ich sagen. Also das ist für mich jetzt eher, sagen wir mal, der Normalzustand, dass er da jetzt das Nachsehen hat und da praktisch abreißen lassen musste.
Ja, also 7 Minuten 35 sind es im Moment. Adam Yates, der Teamkollege von Tadej Pogacar, ist im Moment Dritter. Wir haben letzte Woche ja noch gemault, bisschen über Ineos Grenadiers und dann hat daraufhin sofort, ich glaube am nächsten Tag, wo wir gesprochen haben, wer hat da nochmal die Etappe gewonnen, die Bergetappe, den finde ich jetzt natürlich nicht, Kwiatkowski, glaube ich, war es, der die...
Ja, Kwiatkowski.
Ja, die Bergetappe gewonnen hat. Egan Bernal hat heute keine Lust mehr gehabt. Ich habe mir gedacht, die letzten Tage, nicht heute, überhaupt nicht heute, weil heute war Jumbo Visma voll da, aber ich habe die letzten Tage mir gedacht, dass United Emirates eigentlich eine sehr gute Teamleistung anbietet und dass Tadej Pogacar eigentlich immer fast einen Helfer mehr hat. Heute war es natürlich genial gemacht auch von Jumbo Visma, dass der Keldermann dann noch wartet, ihn da ein kleines Stückchen zieht. Das war perfekt. Kann man dem Team UAE, Team Emirates überhaupt einen Vorwurf machen? Sind Jumbo Visma einfach zu stark? Was kannst du mir über die Teams erzählen?
Ja, also auf alle Fälle ist es so, dass Jumbo Visma nicht mehr ganz so stark ist wie die letzten Jahre. Die haben ja immer praktisch Etappen am Fließband gewonnen. Unser Liebling Wout van Aert ist da das Stichwort, der jetzt für seine Verhältnisse eine ganz schwache Tour fährt, hat gestern ein starkes Zeitfahren gehabt, aber ansonsten war er nicht dermaßen dominant, wie er das sonst ist. Ansonsten das Team vielleicht auch nicht so in dieser Top-Verfassung wie in den letzten Jahren. Natürlich fehlt ein Primoz Roglic in Topform, der da was reißen kann. Das ist ja schade gewesen, dass man sich da ein bisschen anders entschieden hat, aber letztendlich hat den Giro gewonnen. Das war für das Team natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ja, und dann hast du natürlich andererseits die Mannschaft von UAE Emirates, die in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr stärker geworden sind. Also man hat ja immer gesagt, bei dem ersten Sieg von Pogacar, den hat er erreicht ohne Mannschaft. Mhm. Da war er ganz alleine derjenige, der da praktisch das Rennen gewonnen hat. Dann hieß es vor zwei Jahren dann, ja, jetzt ist er schon wieder ein bisschen besser von der Mannschaft her aufgestellt. Die haben was getan. Also sieht schon wieder gut aus und könnte was passieren. Dieses Jahr hat er wirklich eine richtig gute Mannschaft dabei. Und und die hilft ihm auch, das muss man auch sagen. Also oft war es ja so, dass er in den letzten Jahren allein, wenn eine Gruppe gegangen ist oder er alleine gegangen ist, dann niemanden bei sich hatte. Und Primoz Roglic oder Jonas Vingegaard, die waren dann immer zu dritt, zu viert. Und das war natürlich schon ein kleiner oder ein großer Nachteil für ihn. Letztes Jahr hat er trotzdem gewonnen, aber da kam auch schon dazu, eben wie gesagt, dass die Mannschaft schon stärker geworden ist. Ja, man muss halt abwarten. Es bleibt spannend.
Ja, okay. Also die Tour ist entschieden, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber natürlich heute, das muss man.
Also auf die nächsten Jahre, die nächsten Jahre bleibt spannend. Das war halt nicht auf die Tour in diesem Jahr. Die ist natürlich jetzt ganz klar, das ist denn jetzt vorbei, das Ding. Das ist ja logisch.
Ja, und wir freuen uns ja, dass vielleicht irgendwann mal auch Remco Evenepoel vielleicht die Tour mitfahren darf. Das wäre dann noch was
das
anderes.
Das wäre ein Traum.
Ja, weil
das. Das wäre ein Traum. Also danach lechzen wir im Grunde genommen alle, dass wir sagen, Mensch, also wenn wir jetzt in diesem Jahr den Evenepoel dabei gehabt hätten, boah, da möchte ich nicht wissen, was passiert wäre und wie das abgegangen wäre. Also da hättest du drei Fahrer gehabt, die auf einem Niveau sind. Das wäre schon, ja, aber richtig hammergeil gewesen.
Ja, bis vorgestern oder bis zum Dienstag, dem Zeitfahren, war es ja auch so sehr unterhaltsam. Und die Königsetappe hat aber jetzt ein Österreicher gewonnen. Ich habe mir gedacht, wie der da weggefahren ist.
Da habe ich nicht gedacht.
Ja, bitte. Hoffentlich übernimmt er sich nicht. Und zum Glück hat Simon Yates ein kleines bisschen auch zu spät reagiert und diese 20 Sekunden, die es dann bei der Abfahrt immer waren, hat er nicht aufholen können. Felix Gall jetzt Achter in der Gesamtwertung hinter Jay Hindley, Respektabstand. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe Georg Totschnig damals gefeiert, ein paar Monate später kommt raus, dass er vielleicht doch Kunde bei Dr. Fuentes gewesen ist. Ich werde jetzt Felix Gall nicht über Gebühr feiern, aber ich habe doch ein kleines bisschen mitgezittert mit ihm, dass er das ins Ziel bringt, weil er die Schlussrampe nochmal Wahnsinn war heute, also am Mittwoch bei dieser Königsetappe. Ist Felix Gall sowas wie die größte Überraschung bei dieser Tour de France? Oder hast du Carlos Rodriguez zum Beispiel, der im Moment Vierter ist? Bilbao habe ich auch jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Ist Gall die größte Überraschung oder gibt's da schon noch größere?
Ja, Gall ist schon die für mich, muss ich sagen. Das war ja schon eine Leistung und da konnte man schon sehen, er hat es drauf in den Bergen und auch bei den großen Rennen, eben wie der Tour de France. Also der hat schon den Stempel der Tour aufgedrückt. Also aus seiner Sicht mit seinen Mitteln und so, da muss ich sagen, alle Achtung, das hat echt Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und wer weiß, was da noch geht. Die Krönung natürlich, der Etappensieg, da träumt jeder davon. Der ist ja, glaube ich, erst 25 Jahre alt. Also der hat da noch viele, viele Jahre vor sich. Und da bin ich fester Meinung, da kann echt noch einiges, wenn er immer in guten Teams ist, wenn er immer gute Leute um sich rum hat. Sympathischer Kerl, er durfte ja heute auch dann zum ersten Mal zur Pressekonferenz kommen als Etappensieger. Und das ist schön. Also die Österreicher haben ja immer mal jemanden, der da Ballyhu macht und der da dabei ist. Und das war ja Patrick Konrad, war glaube ich der letzte österreichische Etappensieger, wenn ich mich nicht irre.
2021.
Und ist doch schön, wenn es dann jetzt wieder mal einen Österreicher gibt, der auch wieder was macht. Also toll. Und ich glaube, von dem wird man, wenn er verletzungsfrei bleibt und so weiter, von dem kann man tatsächlich in den nächsten Jahren noch das eine oder andere hören.
Also ich habe gerade ein bisschen nachgeschaut, wenn ich ihn so anschaue vor der Physiognomie, ist er eigentlich gar kein so ein richtiger Bergfahrer. Er scheint mir ein bisschen kräftiger zu sein als jemand wie Vingegaard, aber das ist Remco Evenepoel ja auch, um auf den nochmal zurückzukommen. Und wie gesagt, bei Georg Totschnig habe ich mich damals gefreut, wie ein Schnitzel, warum auch immer, ich weiß auch nicht, dieser blöde Patriotismus, ja. Und dann kommt plötzlich raus, dass da möglicherweise wohlgemerkt ein Blutbeutel ihm zuzuordnen war bei Dr. Fuentes. Hoffen wir mal, dass da jetzt nichts rauskommt, wobei ich auch nicht glaube, dass hier alle nur mit französischem Frischgemüse so schnell rauffahren. Anderes Thema?
Bitte. Ich wollte nur sagen, also die Fragen müssen sich natürlich gerade, Vingegaard nach der Vorstellung beim Zeitfahren und auch heute, müssen die sich natürlich die Frage so fallen lassen und sie bekommen sie auch gestellt. Ne? Es gibt aber, das muss man auch deutlich sagen, weder bei Vingegaard noch bei Pogacar auch nur den leisesten Hinweis, dass die mal einen Test verpasst haben oder dass die mal irgendwie da unter Verdacht gerieten. Also da gibt's halt tatsächlich auch nichts. Der Vingegaard ist heute nach einer Substanz gefragt worden, deren Namen ich auch noch nie gehört habe. Er angeblich auch nicht. Er hat gesagt, auf die Frage, ob man das legalisieren sollte. Der Fragesteller hat bewusst betont, dass er nicht fragt, ob er das nimmt, sondern er wollte wissen, ob er dieses Mittel für zulassungswürdig hält oder ob man das verbieten sollte und so. Also solche Fragen kommen dann doch mal und das ist nicht so, dass dieses Thema Doping von den Journalisten total ausgespart wird. Also Anfang der Tour hatte ja auch Phil Bauhaus damit zu tun, als er von der ARD befragt wurde und dann ein Beitrag am ersten Tourtag, glaube ich, kam, wo es eben darum ging, dass sein Team halt immer mit Doping in Zusammenhang gebracht wird und in den letzten beiden Jahren ja die Teamhotels, oder nicht die Teamhotels, aber einige Teamhotels von Bahrain Victorious auch durchsucht worden von der Polizei wegen Doping und ist aber nie was bei rausgekommen. Und also die Fragen werden gestellt, die gibt's auch und wir haben ihm dann so gut wie es geht beantwortet, jedenfalls bis jetzt kein positiver Doping-Test und Phil Bauhaus übrigens heute ausgeschieden, war auch am Ende seiner Kräfte.
Relativ früh, ich glaube nach
40. Schade, ich hätte ihn gerne in Paris siegen sehen.
Ja, nach 40 Kilometern, glaube ich schon, hat er gesehen, dass nichts geht. So, eine Frage noch zu meinem eigentlichen Lieblingsfahrer. Du weißt, auf wen ich abziele, vor 3-4 Tagen, am Wochenende noch, habe ich Julien Alaphilippe in einer Ausreißergruppe gesehen, habe gedacht, ha, das ist er, da ist er wieder, aber es scheint wohl so zu sein, Sebastian, dass Alaphilippe noch nicht, wenn er denn jemals wieder dorthin kommt, aber dass er noch nicht dort ist, wo er vor ein paar Jahren war, wo er halt ein, zwei Etappen ohne weiteres gewinnen konnte, oder?
Ketzerisch hätte ich jetzt fast gefragt, ist er überhaupt noch im Rennen?
Ja, er ist noch, ich habe gerade nachgeschaut. Aber,
wenn du sagst, er ist noch dabei, ja, natürlich ist er noch dabei, das weiß man ja auch, dass er noch dabei ist. Aber es ist tatsächlich so, dass er natürlich noch nicht in der Form ist. Also die waren ja schon froh, als er irgendwann im Frühjahr oder vor der Tour irgendwann mal ein Rennen gewonnen hat. Und das ist nun dann so gekommen, dass er bei der Tour, ich glaube, einmal war er so in der Spitzengruppe mit dabei. Und am Ende meine ich jetzt der Etappe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber letztendlich war von dem Etappensieg weit, weit entfernt. Ja, seine Frau, die ja hier auch die Chefin der Frauentour ist, die am Sonntag beginnt und die bei France TV Sport Expertin ist, die hat jetzt auch den gemeinsamen Sohn mit dabei gehabt, der saß da immer bei ihr auf dem Schoß und ja, insofern hat auch Alaphilippe Familienanbindung bei der Tour gehabt, das hat er natürlich dann vielen Fahrern voraus gehabt, ja, es hat ihm keinen Erfolg beschert, sagen wir mal so.
Wirst du, und das ist die abschließende Frage, Sebastian, wirst du auf jeden Fall nach Paris fahren, auch jetzt, wo die Tour entschieden ist, oder wirst du früher das Weite suchen?
Also, ich werde nach Paris fahren, weil Paris einfach, wer einmal die Tour de France in Paris erlebt hat, der weiß, dass das die absolute Krönung ist. Wenn du in den Sonnenuntergang schaust auf dem Champs-Élysées und dann kommt da das Feld und du siehst vom Place de la Concorde Richtung Arc de Triomphe oder auch umgedreht, das ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre, das ist ein Happening, das ist ja nun wieder möglich. Danach an den Mannschaftsbussen, das gab es letztes Jahr ja schon wieder, wo man dann mit den Familien feiert, wo viele Fahrer dann auch ihre Liebsten bei sich haben, wo dann Pizzen bestellt werden und das ist dann eine regelrechte Pizza-Orgie dann bei den Bussen und ja, je nachdem, was die Teams dann geplant haben oder wie erfolgreich sie waren, werden sie dann an dem Abend noch aufs Schiff gehen, irgendwo zusammen feiern oder eben schnell die Heimreise antreten. Das ist dann sehr, sehr individuell geregelt. Aber prinzipiell ist es immer ein wunderschönes Auf Wiedersehen sagen bis zum nächsten Jahr. Und darauf freuen sich im Grunde genommen ja alle. Und die, die es halt jetzt können und wollen und denen das Spaß macht, die bleiben auch alle bis zum Ende dann da, bis zum letzten Tag.
Kenner wissen allerdings, Sebastian Kaiser braucht in Paris keine Pizza, sondern Sebastian Kaiser braucht in Paris ein Zitronenschnitzel. Und ob er das geschafft hat an diesem Sonntag? Ja, das ist richtig, oder?
Das, die Frage ist, ob ich das schaffen werde. Ich glaube eher nicht, weil da immer die Verkehrssituation ja am Sonntag der Tour de France in Paris ziemlich schwierig ist. Und ich werde sehen, dass ich da schnellstens in meine Tiefgarage unter dem Place de la Concorde komme. Und ja, wenn dann der ganze Spuk vorbei ist, vielleicht fahre ich dann am Abend tatsächlich nochmal hin. Mhm. Aber da ich in Roissy wohne, was strategisch günstig genau schon außerhalb der Stadt am Flughafen liegt, kann ich dann von da aus am nächsten Morgen dann gleich auf die Autobahn und Richtung Heimat aufbrechen und muss nicht mehr am Morgen durch den Pariser Stadtverkehr. Und deswegen müsste ich, wenn ich es schaffe, noch am Sonntagabend hinkriegen.
Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung, danke dir. Kurze Pause in der Big Show 619.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 619. Wir haben schon länger nichts mehr von ihm gehört, weil er natürlich nicht nur an seinem Champagner arbeitet, sondern auch an seinem Ü50-Schwung. Und wir sprechen von Gregor Birnert, aber das kann ich nicht glauben, Gregor. Sind die Regeln neu? Dürfen auch 38-Jährige bei Ü50 mitspielen?
Oh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann gehen die Biere auf mich, lieber Jens. Ich fühle mich aber eher so gen 70, muss ich sagen. Du sagst 38, ich fühle mich wie 70, also passt das mit der 50.
Wunderbar. So, wer sich sehr jung gefühlt hat, wir wollen natürlich über The Open sprechen, aber vor mittlerweile, es sind glaube ich 10 Tage, ist es her, ich sitze in London und plötzlich kommt bei ESPN, sehe ich Sepp Straker groß im Bild. Und Sepp Straker, der österreichische Wurzeln hat, ich habe ihn verwandtschaftlich falsch eingeordnet, aber wurscht. Und da steht, na, wenn Sepp Straker jetzt hier Birdie spielt, würde er unter 60 bleiben. Hat er dann nicht geschafft. Aber Straker hat ein größeres Turnier gewonnen, ein sehr großes Turnier sogar gewonnen. Kommt sowas ab und zu mal vor, Gregor, dass halt ein Spieler, der gut ist, aber halt nicht überragend, sich wirklich ein legendäres Wochenende leistet, weil am ersten Tag war er, glaube ich, sehr weit hinten. Oder ist bei Sepp Straka aus deiner Sicht wirklich eine Entwicklung zu sehen, die sowas wahrscheinlicher gemacht hat?
Ja, er hat als erster Österreicher im letzten Jahr, meine ich, war es in Florida, die Honda Classic gewonnen, als erster Österreicher, der überhaupt auf der PGA Tour gewonnen hat. Der ist in Amerika zum College gegangen und deswegen bringt man ihn vielleicht auch so ein bisschen mehr mit den USA in Verbindung. Also er ist gebürtiger Österreicher, aber ich meine, die Familie ist schon, als er noch Jugendlicher war, dann in die USA gegangen. Deswegen ist er schon wahrscheinlich gefühlt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen einamerikanisiert. Neues Wort, ich weiß gar nicht, wird es wahrscheinlich so nicht geben, aber okay, also die Zuhörerinnen und Hörer wissen, was ich meine. Der hat sich tatsächlich so spannend hochgespielt bei dieser John Deere Classic, von der du gesprochen hattest, also es war sein zweiter Sieg, und wenn man sich so die Ergebnisse der letzten Monate anschaut, Gott hat sich vielleicht nicht unbedingt angebahnt, hat aber konstant gespielt und hat damit mit einer 73 angefangen, das heißt, der war irgendwo außerhalb der Top 130 nach Tag 1. Dann hat er in der zweiten Runde 10 Schläge besser gespielt. In der dritten hat er nochmal eine 65 gespielt und dann diese 62. Du sagtest es, er hat dann Doppelbogie aufgehört. Also der einzige schlechte Schlag, den er da auf der 18 gemacht hat.
War ins Wasser, glaube ich.
War ins Wasser, genau. Ja. Auch noch mit einem kurzen Eisen. War total ärgerlich. Aber er hatte dann letzten Endes doch so viel Vorsprung und die Verfolger hinter ihm. Und da hätte ich sogar gedacht, dass der ein oder andere, Brandon Todd war dran, dass der das Ganze eventuell noch nutzt und in den Playoff geht. Aber also ums kurze Mal, Sepp Stracker hat gewonnen. Und das ist ein Typ, der alles kann, der bei dieser 62 auch wirklich sensationell abgeschlagen hat und ein super kurzes Spiel, Putts sind gefallen, also alles, was einfach irgendwie so dazugehört, um so eine Runde zu spielen. Und da er das schon vorher gemacht hat und da einmal 63 und einmal 62 in einem und demselben Turnier gespielt hat, ist das einfach echt bärenstark und deswegen eigentlich schon keine große Überraschung mehr.
Bärenstark auch in den letzten Tagen und Wochen, was heißt in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen, Bernhard Langer, der, glaube ich, einen Rekord aufgestellt hat mit den meisten Turniersiegen auf der Senior PGA Tour. Wird denn Bernhard Langer jene Anerkennung zuteil in Deutschland, die er verdient hat? Weil ich glaube, die Amerikaner lieben ihn.
Die Amerikaner lieben ihn. Die Amerikaner haben auch einfach für sportliche Leistungen nochmal eine andere Anerkennung, bin ich der Meinung, als in Deutschland. Also irgendwie hier werden die besten drei Tennisspieler, die findet man toll, und sein Fußballverein und irgendwie die besten zwei Skifahrer so ungefähr, und dann war es das schon. In Amerika sind die einfach irgendwie echt breiter aufgestellt und gerade so dieses Senior-Ding. Ich glaube, in Deutschland schmunzeln die Leute immer noch über den, also oder sagen wir die breite Masse über den Golfsport an sich. Und wenn dann auch noch einer mit 65, der in einer Liga der über 50-Jährigen spielt, gewinnt, dann kommt das bei den Leuten einfach nicht an. Das ist in meinen Augen irgendwie so eine schön gesunde Verbohrtheit. Ist mir mittlerweile aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir echt so wurscht, weil ich werde immer noch irgendwie angesprochen, ja, und ist das denn, keine Ahnung, das ist ja eher wie Snooker oder was weiß ich was. Also einfach irgendwie so der Respekt vor richtig starken Sportleistungen außerhalb mal vom geliebten Fußball in Deutschland ist übersichtlich, in einer breiten Masse zumindest. Da gibt es natürlich immer die Ausnahmen. Und wenn du dann einen 65-Jährigen hast, der auf einem Kontinent, wo Golfen ein ganz anderes Standing hat, da dermaßen rockt und wirklich auch besser spielt als eine andere Generation, weil da sind 50-Jährige, die hauen ihre Abschläge 30, 40 Meter an Bernhard Langer vorbei und er hat sich gegen die durchgesetzt. Also wenn man sich auch nur so ein ganz klein bisschen mit dem Thema befasst, ist das so sensationell stark, was Bernhard Langer da gerade jetzt bei diesem Major, das er gewonnen hat, gezaubert hat und abgeliefert hat. Geht bei uns unter, aber egal, der hat seine große Fangemeinde in den USA und da wird eben auch der passende Respekt zuteil. Und dagegen ist Deutschland eher ein kleiner, nicht ganz so bedeutender Golfmarkt.
Ein großer Golfmarkt ist der britische, so, und da müssen wir Schottland natürlich mit dazu nehmen. Und wenn jemand mit Momentum in The Open 2023 geht, ich weiß, es ist im Golf wahrscheinlich herzlich wenig wert, aber dann ist das Rory McIlroy, oder der, glaube ich, eine sehr, sehr überzeugende Leistung bei den Scottish Open gezeigt hat, während der 4 Tage von Donnerstag bis Sonntag.
Ja, absolut. Und Rory McIlroy muss sich ja mittlerweile schon anhören, als einer der weltbesten Spieler jetzt seit 9 Jahren keinen Major mehr gewonnen zu haben. Und 2014 hat er die Open gewonnen. Seine einzige. Und die auch noch in Hoylake, also Royal Liverpool, da wo sie dann ab heute spielen. Und dann hat er noch die Scottish Open, genau, am Sonntag gewonnen. Und das mit zwei sensationell guten, herausragenden Schlägen auf den letzten beiden Löchern, was ja immer so ein hier und da ein bisschen gefehlt hatte zuletzt. Da hat man schon gedacht, mein Gott, hat er jetzt irgendwie so einen Typ wie Rory McIlroy langsam so ein bisschen Nerven, wenn es drauf ankommt. Aber da hat er alle eines Besseren belehrt und hat wirklich mit Birdies da am Schluss das Ding noch gewonnen. Das war schon so, wie es zustande gekommen ist, sehr beeindruckend. Und dann noch gepaart damit, dass er eben im Royal Liverpool schon die Open gewonnen hat und ihm der Platz dann offensichtlich jetzt nicht so ganz fremd ist, spricht schon auf jeden Fall mal wieder für ihn. Aber hat natürlich eine wie immer bei Majors, eine Wahnsinnskonkurrenz von, was weiß ich, Scotty Scheffler und John Rahm. Hm. Patrick Cantlay ist da oben, Cameron Smith, der auf der Lift-Tour spielt und da aber auch richtig gut. Also da sind halt so viel, wie bei jedem Golfturnier, wo über 150 starten, du musst am Ende an jedem Tag auch ein, zweimal das Glück haben, dass so ein 8-Meter-Putt nicht auslippt, sondern fällt. Und das sind dann echt die Kleinigkeiten. Aber prinzipiell von der aktuellen Form her und von, wie gesagt, dadurch, dass er auf dem Platz schon gut gespielt hat, natürlich einer der totalen Top-Favoriten.
Weil du gerade Patrick Cantlay ansprichst, der ist mit Brooks Koepka in einen Threesome gelost worden oder zugeteilt worden. Und Koepka hat sich, glaube ich, bei den PGA Championships, es war in Augusta, darüber aufgeregt, wie langsam Cantlay spielt. Haben die Sportler da ein kurzes Gedächtnis oder erwartest du so ein bisschen eine Heckelei, wie man in Deutschland sagt? Oder in Österreich immer?
Ich finde ja jetzt grundsätzlich mal, also die Gruppen werden ja zusammengestellt, die werden ja nicht gelost. Da spielen so die Besten, spielen miteinander und dann wird hinten raus bei nicht ganz den bekannten Namen wird irgendwie so ein bisschen auch zugesetzt, dass die, dann kommt ein Amateur zu einer der so semi-bekannten Gruppen. Also auf jeden Fall werden die zusammengestellt und es ist nun so bekannt, dass Koepka eher ein schneller Spieler ist und dass er so einen Hals hat auf das langsame Spielen von Patrick Cantlay, dass jetzt bei, lass mich kurz gucken, bei 52 Gruppen genau Brooks Koepka und Patrick Cantlay zusammenspielen. Das ist, glaube ich, vom Veranstalter vom Royal and Ancient Golf Club, glaube ich, auch schon so eine kleine Spitze gegen den abtrünnigen Liftspieler Brooks Koepka. Also das finde ich erstmal irgendwie schon fast ein bisschen frech, dass sie die genau zusammenpacken. Ich würde sagen, also das Spiel auf Linksplätzen wird nicht schneller, denn Cantlay braucht an sich länger für die Vorbereitung und wenn es windig ist und dann eventuell auch noch regnet, dauert bei jedem Spieler die Vorbereitung länger. Du weißt nicht genau, was machst du, von wo genau kommt der Wind, wie hoch spielst du den, mit wie viel Spin, mit welchem Schläger und so weiter und so fort. Also Spiel bei Wind wird immer langsamer, weil die Vorbereitung länger dauert. Und dann noch mit so einem Cantlay in der Gruppe. Ich bin gespannt, aber die werden den Anschluss an die Gruppe davor halten, denn das ist immer so ein bisschen der Maßstab. Und wenn die zu groß wird, dann wird dann Referee auflaufen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da zu großen Lücken, Querelen und Diskussionen kommt. Aber ich finde es schon irgendwie an sich lustig, dass die beiden es an den ersten zwei Tagen da miteinander zu tun haben werden.
Ja, also Sepp Straka ist vertreten, aber Gregor, und da bin ich jetzt ein kleines bisschen erstaunt, weil ich sag's ganz offen, mit Ausnahme von Marcel Siem habe ich von keinem der anderen drei Deutschen bislang was gehört. Wer ist Tiger Christensen?
Tiger Christensen ist der ist noch Amateur, genau. Der startet da als Amateur. Das ist der Sohn von Alex Christensen. Das ist so ein ganz, was heißt wohl, das ist ein ganz bekannter DJ und Musikproduzent und der ist unheimlicher Tiger-Fan gewesen und hat sich gedacht, Mensch, mein Sohnemann, dem ich habe das Gefühl, der könnte irgendwie im Golf auch mal was reißen. Und es ist tatsächlich so, dass der Name von so ein bisschen Vorbild war von Tiger Woods. Der hat sich qualifiziert, auch sehr beeindruckend qualifiziert im Vorfeld, da kann man mal gespannt sein. Und der spielt lustigerweise unter anderem mit Marcel Siem zusammen und noch einem südafrikanischen Qualifikanten, Martin Rower. Und dann haben wir noch, also dann sind wir schon mal bei den zwei Deutschen, bei Sepp Straka hatten wir als Österreicher und Yannick Paul ist auch qualifiziert. Ja, der kommt ja unter Umständen sogar noch für den Ryder Cup in Frage, hat letztes Jahr auf Mallorca sein erstes DP World Tour Turnier gewonnen. Ist in einer richtig guten Form, musste in München leider absagen, weil er verletzt war und Rückenprobleme hat. Und dann haben wir mit Hurley Long noch einen, der hat so ein bisschen das Pech, dass er in der ersten Runde als letzter startet. Also um 16:16 Uhr, da ist Tee Time hinten raus. Dann hast du irgendwie den Dreivierteltag schon hinter dir und musst dann nochmal 4,5, 5 Stunden Golf spielen. Das ist jetzt ein bisschen undankbar, aber also Hurley Long haben wir auch noch dabei. Ein paar, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so viel deutsche Profis beim Major dabei hatten. Ich laufe gerade, wenn ich das so überfliege, eher nicht. Von daher ganz interessant zu sehen, wie die sich so schlagen.
Ja, also dieses Threesome von dir angesprochen mit Patrick Cantlay, Brooks Koepka und Scotty Scheffler, Ortszeit, ne, stimmt gar nicht, Moment, Hideki Matsuyama ist ja da, das Scheffler ist eins danach, die beginnen um 9.36 Uhr Ortszeit, wenn ich es richtig sehe, das Threesome, das mich am meisten abholt, ist das mit Rory McIlroy und das ist um 15.59 Uhr deutscher Zeit und der spielt mit Jon Rahm und mit Justin Rose. Das schaue ich mir gerne an. Und
Sie haben da auch, das machen Sie auch bewusst, also Sie starten ja normalerweise bei großen Profiturnieren, die jetzt nicht Majors sind, meistens von der 1 und der 10 in so zwei Partien. Also erstmal die Hälfte des Feldes startet morgens, dann ab 7 Uhr von der 1 und der 10. Und wenn die so langsam durch sind, dann starten mittags ab 12, startet die zweite Hälfte. Und bei der Open ist es traditionell so, dass alle von der 1 starten. Und dann geht das eben von morgens 6.35 Uhr müssen die ersten auf dem Platz. Das ist auch herrlich, weil dann steht der Wecker, glaube ich, so auf 4 Uhr oder so, halb 4 eventuell. Und dann hinten raus bis 16.16 Uhr und dann lassen sie die erste Hälfte der Prominenz quasi, die startet, genau wie du gesagt hast, 9.36 Uhr Ortszeit bei uns, 10.36 Uhr, dann mit Koepka und Fleetwood spielt und Cam Smith, dahinter noch Shane Lowry, Ricky Fowler, Robert McIntyre, der letzte Woche in Schottland Zweiter geworden ist, auch eine unheimlich spannende Gruppe. Und dann kommt die nächste Riege an bekannten Spielern und das sind dann eben ein paar Stunden später McIlroy, Rahm und Rose, sodass man quasi den ganzen Tag über die Weltbesten auch wirklich im Bild hat. Und wir zeigen ja, glaube ich, 13,5 Stunden an den ersten beiden Tagen live von der Open. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir hier gerade schon das Feed anschaue von der Range, wo sie Interviews führen. Also das ist wirklich so eine Open XXL bei Sky, das macht schon Spaß. Man kann den ganzen Tag einschalten und siehst einfach immer Live-Golf.
Das werde ich auch machen. Und weil du ihn gerade angesprochen hast, Ricky Fowler, ich habe in Wimbledon mich mal hingesetzt, eine Pressekonferenz von Madison Keys und ein bisschen vorbereitet bin ich dann ja auch und denke mir, also für das, was sie kann, Madison Keys, das ist ja Wahnsinn, dass die nur 7 Titel gewonnen hat in ihrer Karriere, ist Ricky Fowler derjenige Golfer, wo der Output zu dem, was er kann, von den aktuell tätigen, aktiven Profis mit am schlechtesten ist, weil den gibt schon so lange und er hat in diesem Jahr, glaube ich, mal was gewonnen und haben wir gedacht, das kann ja nicht sein, dass er erst der 6. Titel war oder so ähnlich.
Ja, naja, der hat vor kurzem, also vor ein paar Wochen Robert Mortgage Classic, da hat er gewonnen. Mhm. Das hat sich aber so, das bei ihm hat sich echt so ein bisschen schon angebahnt. Der war auf einem richtig guten, positiven Weg. Der ist schon 6. geworden vorher beim Memorial, großes Turnier 9. und dann bei der US Open geteilter 5. Dann nochmal bei einem Turnier geteilter 13. Das sind echt gute Platzierungen. Und bei ihm war der Sieg wirklich auch so ein bisschen logisches Ergebnis aus der Entwicklung zuletzt. Da gab es früher schon so ein paar Spieler, so ein Charles Howell der Dritte, der ist mittlerweile ein bisschen älter als Ricky Fowler, Ricky Barnes. Das sind alles so Spieler, das geht so ein bisschen in die Richtung. Die haben 2, 3, 4 Mal gewonnen, aber galten damals zu Beginn ihrer Profikarrieren und gegen Ende der Amateurkarriere eigentlich schon so als Kandidaten für 10, 15, 20 Titel. Hängt da vielleicht noch so ein bisschen hinterher, aber da sieht man, und das macht das Ganze ja auch immer irgendwie ganz interessant oder hält es spannend und unvorhersehbar, weil du einfach dann, du kannst das Talent haben, es kann eigentlich alles passen und am Ende gewinnst du einfach nicht, weil du immer wieder einen vor der Nase hast und du vielleicht irgendwie auf Loch 17 dann den 5-Meter-Putt zum Birdie eben nicht locht, aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall ist Ricky Fowler einer, von dem man sicherlich ein paar Siege mehr erwartet hätte, aber der ist jetzt auch irgendwie, was ist er, in seinen Anfang 30ern oder so. Also der hat noch ein paar Jährchen und vielleicht Jahrzehnte vor sich und kann da noch ein bisschen abräumen.
Es werden heftige Tage jetzt mit The Open at the Royal Liverpool. Ich habe mir in Wimbledon erklären lassen von einer Frau, die aus Liverpool kommt, dass das ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt entfernt ist und sie meinte, eigentlich gehört es ja gar nicht zu Liverpool und ich habe gesagt, natürlich, ich meine, in München, Eichenried sagt mir auch, dass das noch zu München gehört, also bitte, also halt
bestimmt. Also der Platz ist der königliche Platz Liverpools, auch wenn der außerhalb liegt, den kennt man auch unter Hoylake, also viele sagen zu Royal Liverpool einfach Hoylake, das ist das kleine Örtchen neben dem Platz. Es ist 1869 gebaut worden in Merseyside, das ist im Nordwesten Englands, so ein bisschen nördlich von Wales, direkt am Meer, herrlicher, wunderbarer Linksplatz, da stürmt es auch schon zwischendurch schön und es regnet und so, wie man sich so eine Open vorstellt, da können wir uns auf so das komplette The Open Programm freuen über 4 Tage.
Das machen wir auch. Und weil wir diese Freude nicht trüben wollen, Gregor, sprechen wir erst kommende Woche über den Hamburger Sportverein.
Sehr gerne.
Kurze Pause in der Big Show 619. Danke herzlich, Gregor. Wir pausieren kurz.
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Gerne.
Big Show 619, wir gehen in die Endphase und das heißt eigentlich Tennis, das wird es dann auch werden, aber zunächst gibt es ein Thema, das zumindest zwei Menschen, die ich aus meinem entfernten Bekanntenkreis, so würde ich sie einordnen, oder näher Bekanntenkreis, kenne, beschäftigt dieser Sommer auf auch ganz andere Art und Weise. Da ist zum einen Sascha Bandermann, der mir vor zwei Tagen sagt, Grüße aus Wien. Ich habe keine Ahnung, warum er in Wien war, aber natürlich, Sascha, warst du in Wien, um den Boss zu sehen. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Hallo zusammen. So und, ist es, da war ich.
Da war ich. Und dann gibt es dazu noch die große Doris Henkel, die vor kurzem auf Instagram ein Foto gepostet hat mit ihrem, ich weiß nicht, ob es der linke oder rechte Unterarm war, aber da waren extrem viele Bändchen dran und nur eines davon war das Besucherbändchen für Wimbledon, denn die anderen waren vom Boss himself. Guten Morgen, Doris.
Guten Morgen Jens und Sascha.
Doris, du hast schon so viel gesehen im Tennis. Über, wie viel waren es? 120 Grand Slam Turniere?
Nein, nur 117.
Nur 117 Grand Slam Turniere. Und du reist aber trotzdem mit noch viel mehr Begeisterung als dem Tennissport Bruce Springsteen nach, du warst in Göteborg, du warst wahrscheinlich auch in Hamburg, davon gehe ich aus. Du wirst in New York sein. Warum?
Warum? Weil natürlich, also das eins muss ich vorausschicken, das Konzert letzte Woche in Hamburg war super klasse. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Hanseaten so leidenschaftlich sind, aber wurde eines schönen Besseren belehrt. Und ich finde, am besten sind ja Shows irgendwie im Ausland, also in Städten, von denen man gehört hat, dass es da immer besonders gut ist und wo es so eine Tradition hat. Und deshalb war ich unter anderem auch in Dublin Anfang Mai bei zwei Konzerten, weil zu Irland Springsteen ja auch eine familiäre Connection hat. Und Göteborg wurde mir immer als eins der besten überhaupt beschrieben. Und also ich habe jetzt vier der Bändchen, die du auf dem Foto gesehen hast, sind schon dran und ich bin im Moment am Überlegen, ob sie bis New York dranbleiben oder ob ich sie irgendwann runtermachen muss. Der Mann, das kann ich ganz einfach auf den Nenner runterbringen. Dieser Mann macht mich glücklich und das kann ja nicht jeder von sich sagen.
Sascha, es ist eine Vorlage, die du nicht toppen kannst.
Natürlich nicht. Also Doris hat ja schon viel gerade angesprochen von dem, was das so ausmacht. Und natürlich ist es wirklich eine besondere Note, diese Art von Konzerten und diese Band und diesen Menschen im Ausland zu sehen. Es gibt dem Ganzen nochmal einen besonderen Vibe und da hat Doris ja recht. Es gibt so ein paar Geschichten, wo man immer hört, da musste ihn wirklich mal gesehen haben. Auch die Konzerte, die ich jetzt in Deutschland gesehen habe, die waren super und es ist alles fein. Aber wenn man ein richtiger Springsteen-Fan ist, dann muss man wirklich on the road gehen und das versuche ich natürlich auch. Hab allerdings, und deshalb bin ich ein bisschen neidisch auf die Doris, sehr spät angefangen. Arbeitsbedingt habe ich den ersten Teil der Tour echt verschlafen müssen. Das tut mir jetzt noch weh, aber ich komme hinten raus jetzt nochmal ganz besonders stark um die Ecke und nehme alles mit, was noch irgendwie geht.
Was mir als erstes einfällt, wenn ich an Springsteen denke, und das ist, ich weiß nicht, ob das zu bestätigen ist, aber ist, dass er irgendwie, obwohl er Multimillionär ist, vielleicht ist er sogar Milliardär, aber dass er irgendwie trotz allem authentisch und bodenständig ist. Geht das zusammen, Doris?
Das geht offenbar sehr gut zusammen, weil er hat ja vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, also ich verspreche meinem Publikum, dass ich jeden Abend, wenn ich da auf der Bühne stehe, dass ich für jeden Einzelnen so singen werde, als wäre es nur für ihn. Und in dem Moment spielt es, glaube ich, auch überhaupt keine Rolle, wie viel Geld auf dem Konto ist. Das spielt im Rest des Lebens, wenn er zu Hause ist, vermutlich eine Rolle. Aber in dem Moment, wo der auf Tour ist, wo er auf der Bühne ist, kommt bei mir nur an, da oben steht jemand, der alles gibt in dem Moment für mich und für die anderen Leute, die da rumstehen und wir geben das zurück und ich glaube, das ist ein Reichtum, der sich in Dollar nicht aufrechnen lässt.
Sascha, was braucht es, weil ich war bei Billy Joel in London und am Tag davor und am Tag danach war Springsteen im Hyde Park. Und Billy Joel hat zu Beginn des Konzerts gesagt, die schlechte Nachricht ist, es gibt nichts Neues von mir. Und dann sagt er, die gute Nachricht ist, ihr müsst nichts Neues von mir anhören. Wie ist das bei Springsteen? Braucht ihr überhaupt was Neues? Oder ist es da, wenn er seine ewig lange Playlist, die ja viel, viel länger ist als bei Billy Joel zum Beispiel, der ein sehr überschaubares Werk hat, wie viel Neues braucht der gemeine Springsteen-Fan?
Boah, das ist eine super Frage und da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen epischen Monolog halten, möchte ich nicht. Ich finde, es braucht was Neues und ich bin ein großer Fan von was Neuem. Ich bin nämlich ein absoluter Gegner und fast schon ein Hasser von Konzertbesuchern, die auf Konzerte gehen und von Künstlern immer nur irgendeine Art von Greatest Hits hören wollen. Die kennen 10 Lieder und die wollen sie hören und wenn sie was anderes spielen, dann ist das nicht gut gewesen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich finde, genau das ist es ja. Ich möchte Künstler hören, die sich entwickeln, die ihr Spiel verbessern. Damit werden wir vielleicht auch bald beim Tennis übrigens. Das ist das Gleiche in Grün. Ja, auch daran. Sportler muss sich auch adaptieren und besser werden und vielleicht irgendwas Neues lernen, in sein Spiel übernehmen. Und so ist es bei Musikern auch, ne? Und ich finde es gerade immer toll, wenn ich neue Sachen höre. Bei Springsteen muss ich sagen, ist zum Beispiel aus meiner Sicht das neue Album, das letzte Album, das letzte richtige Album, das letzte ist ja dann ein Coveralbum von vor allem Soul Songs, von seinen Helden auch, aber Letter to You ist für mich ein absolutes Mega-Album und das höre ich dann einfach auch gerne auf Konzerten, ja, es wird ja dann auch zum Teil mit 4-5 Songs meistens so untergebracht auf der Tour und das sind tolle Stücke und die will ich nicht mehr missen als jetzt irgendeinen sehr besonderen Song für mich in meinem Leben, aber eben auch vielleicht für alle anderen, die Springsteen so ein bisschen hören, von daher ist das für mich immer total wichtig und ich verstehe Künstler, die das sagen, ich verstehe auch diesen Druck, dem die immer unterlegen sind, einfach in erster Linie diese 5-6 vielleicht absoluten Superhits spielen zu müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei Springsteen das ein besonderer Druck, eine besondere Last ist, sondern ich glaube, das gehört auch zu so einem Arbeitsethos hinzu, was Doris eben so ein bisschen beschrieben hat. Da steht ein 73-jähriger Mann, der 3 Stunden spielt und der eben genau das tut. Er liefert ab. Egal wie alt er ist, wenn er auf diese Bühne geht, dann ist Rock'n'Roll, dann ist Showtime. Und da bist du auch bei so einem guten Sportler mit einer guten Attitüde. Ja, also wenn ich auf dem Platz stehe, dann bitte 100%.
Wo hat er sich denn verbessert, Sascha, um bei dir gleich zu bleiben? Du hast mir mal erzählt und ich glaube, das wissen die wenigsten, aber du bist ein richtiger Musikfachmann. Du hast mir mal erzählt, dass du Bruno Mars zum Beispiel ein ausgezeichneter Musiker auch ist, dass der unheimlich viele Sachen kann. Hat sich Springsteen in irgendeiner Art und Weise, ist sein Gitarrenspiel besser geworden? Die Stimme lässt mir im Alter halt einfach nach.
Ja, die lässt nach. Ich bin überrascht, wie gut sie ist. Hätte ich so, jetzt muss ich sagen, über diese Zeit auch von 3 Stunden gar nicht so erwartet. Da bin ich positiv überrascht. Das ist klasse. Na klar, gehst du mal ab und zu ein bisschen mehr auf die Background-Sängerin über, dann lässt du vielleicht auch mal eine halbe Zeile das Publikum singen, das sind dann die Old Tricks, das ist ja völlig normal, gerade in dem Alter, aber das ist sehr, sehr gut. Ich finde, dass er sich jetzt, ich kann nicht beurteilen, ob es ein Gitarrenspiel besser geworden ist, dafür wäre ich dann auch der falsche Fachmann, aber ich finde, dass was interessanterweise zum ersten Mal ja besser geworden ist, wenn man so will, wenn man das als besser bezeichnen kann, ist, dass eine Tour zum ersten Mal choreografiert ist. Also das hat es ja vorher noch nie gegeben. Ne? Das war ja immer so, dass das eigentlich eher eine Request-Show war oder eine sehr persönliche Art und Weise einzugehen auf den entsprechenden Standort. Jetzt ist es durchchoreografiert, was viele Fans nicht so toll finden. Aber die Art und Weise, wie er das umsetzt, wenn man ihn dann mehrfach gesehen hat, das ist ja auch eine Qualität, dass wirklich immer wieder jeden Abend auf eine sehr besondere und vor allem sehr intensive Weise rüberzubringen mit brutal vielen Emotionen, aber trotzdem auch Brutalität in der Art und Weise, wie er diese Dinger wegrockt. Also das hat mir im Positiven gefallen. Ich weiß, dass viele darüber nicht erfreut sind.
Jetzt, Doris, ich weiß nicht, ob das Sascha auch schon gelungen ist, aber Doris, ich weiß von dir, du hast Bruce Springsteen ja auch zu Anlässen gesehen, wo nicht 120.000 Leute am Start sind, so wie morgen am Hockenheimring und am Sonntag in München werden es knapp 70.000 sein, sondern du hast Springsteen ja auch am Broadway gesehen.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn man die jetzige Show gesehen hat, da sind ja ein paar Sprechpassagen drin, wo er die Lieder erklärt, wo er zum Beispiel erklärt, wie er zur Band gekommen ist und dass der Typ, der ihn zur Band geholt hat, dass der dann gestorben ist und er jetzt quasi der Letzte ist, der aus dieser alten Kombo noch dabei ist. In der Form kann man sich das, den ganzen Auftritt am Broadway vorstellen. Das war halt vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Publikum da drin war, 1500 oder so. Es war eine sehr, sehr intime Atmosphäre. Bühne komplett dunkel, es stand nur ein Flügel drauf, Tisch mit einem Glas Wasser, und er saß meistens so ein bisschen rechts. Es war nur für 3 oder 4 Lieder seine Frau mit auf der Bühne. Ansonsten hat er halt vorgetragen aus seinem Buch, allerdings nicht gelesen, sondern halt frei vorgetragen. Und hat dann zwischendurch die Stücke gespielt. Das war in der Intensität, als ob du irgendein zusammenkochst und auf die Essenz reduzierst. Und also ich bin ein großer Fan der Stadionkonzerte, muss aber sagen, für ein weiteres Broadway-Erlebnis hätte ich 3 der Stadionkonzerte hergegeben, weil es einfach so intensiv war und so sehr bei dir wirklich mitten im Herz gelandet ist. Das wird für immer eine ganz spezielle Erinnerung bleiben.
Hattest du die Chance auch, Sascha? Er hatte das doch 4 Jahre lang, 2017 bis 2021, glaube ich, gespielt.
Ja, 2 Saisons waren es letztlich. Okay. Nee, ich habe die Chance natürlich gehabt. Ich habe sie einfach nicht genutzt. Ich muss sagen, das ist natürlich der größte Elfmeter in meinem Leben, den ich auch nicht verwandelt habe. Oder weiß ich nicht, ein Ass ohne Gegner auf der anderen Seite und ich habe es nicht serviert. Also ja, ich hätte es super gerne gemacht. Ich bin bei dieser Lottery damals einfach 2-3 Mal nicht rangekommen und habe dann diesen vielleicht Mut auch nicht auf mich genommen zu sagen, ich reiß da jetzt mal hin und gucke mal, was so vor der Halle los ist. Das waren ja damals auch durchaus ordentliche Preise aufgrund der besonderen Intimität. Ja, fehlt mir absolut und wird mir vermutlich für immer fehlen in meinem Konzertkatalog. Da ist Doris natürlich in dem Fall die ganz klare Nummer 1 der Welt aktuell, was das betrifft. Das haben nicht so viele erlebt. Aber weil du das sagst, was mir gerade noch einfällt, und das finde ich auch so eine schöne Analogie vielleicht so zum Tennis, auch zu Spielern, die altern. Ich finde, dass er die Art und Weise auch diese Versatzstücke aus dem Broadway, die er eben so ein bisschen jetzt auch in die große Show mit reinbringt, das passt alles so zusammen. Es geht viel um das Thema Alter, um das Versterben, um Vergänglichkeit. Du merkst so, es ist vielleicht eine Abschiedsgeschichte, die er so ein bisschen erzählt. Und es ist auch so in Würde altern als Rockstar, finde ich. Und das finde ich eine besondere Qualität, die sie, glaube ich, weder jeder Sportler oder eben auch der Musiker auf diese Art und Weise hinkriegt. Das ist so mein Eindruck und der gefällt mir total gut.
Wenn ich da eben noch mal was dazu sagen darf, also das Thema Alter, das fand ich jetzt auch faszinierend, also wenn man ihn beobachtet, wie er sich auf der Bühne bewegt, wie er zum Beispiel diese kleine Treppe raufgeht manchmal, das wirkt schon sehr mühselig. Im Moment erinnert er mich ein bisschen an mich, weil ich bin gerade mit einer Krücke unterwegs. Mhm. Also er ist jetzt nicht mehr der Allerbeweglichste, aber in dem Moment, wo gesungen wird, wo die Musik erscheint, wo er performen kann oder so, da denkt man darüber nicht mehr und da siehst du das auch nicht mehr, weil so alles, was oberhalb der Gürtellinie ist, oder das ist so intensiv wie eh und je. Ich finde zum Beispiel auch, dass die Stimme so manchmal so kleine Brüche hat, das finde ich eher noch reizvoller als vorher, dass das also manchmal ein bisschen wegkippt und dann wird es nochmal ein bisschen kratziger, also das finde ich ja so besonders klasse. Also man sieht das Alter, wäre ja auch merkwürdig, wenn man es ihm nicht ansähe, aber es stört ja überhaupt nicht.
So. Was wird der Konzertsommer Sash für dich noch bringen? Wirst du am Sonntag im Olympiastadion sein?
Ja, ich werde natürlich auch den Hockenheimring mitnehmen. Ich werde München selbstverständlich mitnehmen und dann natürlich auch das Abschlusskonzert der Europatour in Monza, also sprich Mailand. Und dann war es das erstmal für mich. Und dann muss ich mal gucken, wie ich familiär hier vielleicht noch auch Trip in die USA durchdrücken kann.
Bisschen East Rutherford oder was ich auch geil finde, Wrigley Field. Er spielt auch in Chicago. Also als Baseball-Fan wäre Wrigley Field natürlich ganz, ganz überragend. Doris, ich weiß, du bist in East Rutherford eingebucht. Sonst noch was?
Ja. Nee, leider jetzt danach nicht mehr, weil also als man die Karten bestellen konnte, habe ich gedacht, okay, du hast jetzt schon 4 in Europa, dann noch eins dazu. Jetzt lass es erstmal, was mich jetzt ärgert, weil man kriegt natürlich noch Karten, aber zu welchem Preis? Aber ich gehe sehr davon aus, dass diese Tournee ja nicht zu Ende sein wird im Dezember, sondern dass sie nach Australien weitergeht. Das hat er ja auch schon mal irgendwo angedeutet. Und da ich Anfang nächsten Jahres vorhabe, auch wieder in Australien zu sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass man da weitermachen kann mit Nummer 5 oder 6 oder 7.
Unglaublich. Gleich zum Tennis, nach einer Pause.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine Favorite-Radiostation im Internet.
Ja, Sportradio 360, Big Show 619, Sascha Bandermann und Doris Henkel sind dabei. Und die Doris war in Wimbledon. Sascha hat gerade davon gesprochen, Spieler, die sich weiterentwickeln im Laufe ihrer Karriere, sind besonders faszinierend. Das hat natürlich gegolten für Roger Federer, für Rafael Nadal. Das gilt immer noch für Novak Djokovic. Aber Doris, in deiner langen Karriere als Journalistin, im Alter von 20 Jahren, einen Spieler, der schon so weit ist wie Carlos Alcaraz, kannst du dich da an jemanden erinnern?
Also ich hab das Finale natürlich zu Hause am Fernseher verfolgt, ja. Und habe danach wirklich lange nachgedacht, ob ich jemanden gesehen habe, der mit 20 schon so viele verschiedene Dinge beherrscht hat. Und da fällt mir ehrlich gesagt keiner ein. Weil so die Mischung aus Intensität, aus Vorhand mit Superdrall, aus Variationen in der Rückhand, aus Spielwitz vor allem. Also das finde ich auch mit 20 Stops, Lobs, Tweener, Lobs, also alles, was das Herz begehrt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass einer mit 20 schon auch so einen Spaß an der ausgestrahlt hat. Also ich bin total fasziniert. Ich habe ihn ja jetzt doch schon öfter gesehen, aber ich bin nach wie vor total fasziniert von Carlos Alcaraz.
Sascha, geht's dir da ähnlich? Es ist ja manchmal so, dass Spieler, die so viel zur Verfügung haben, dann gerne auch mal den falschen Schlag wählen. Ist Alcaraz auch schon passiert in jüngerer Vergangenheit. War im ersten Satz gegen Djokovic in diesem Finale ja auch so. Aber wie geht's dir mit Carlos Alcaraz? Haben wir Sascha verloren? Tatsächlich.
Nee, er ist noch da.
Er ist noch bei euch. Ja, okay, Sascha.
Er ist noch bei euch, ja. Falls ein bisschen lauter wird, meine Frau lässt gerade ein Cappuccino raus. Das ist halt so.
Naja, bitte. Im Westflügel ist das
ein. Nein, mir geht's natürlich genau wie Doris. Ich bin auch völlig begeistert von diesem Spieler, von diesem Spielertyp, von der Vielseitigkeit, die er mitbringt. Ja, ich will nicht immer anfangen, irgendwelche Menschen zu vergleichen wegen anderen Zeiten. Ne? Also es gab schon durchaus Spieler, die früh Grand Slam Turniere gewonnen haben, aber man muss wirklich sagen, dieses Paket, was er mitbringt, ist ein sehr besonderes Paket. Man musste kein großer Hellseher sein, um zu verstehen, dass das ein Top-10-Spieler werden wird, wenn man ihn vor ein paar Jahren gesehen hat. Aber natürlich die Art und Weise, wie er es jetzt gerade vorträgt und wie er das Wimbledon-Finale gewonnen hat, das war schon absolute Creme de la Creme. Also es gab so viele Gründe, in diesem Finale nicht gewinnen zu können. Hm. Und all das hat er irgendwie ad acta gelegt und immer Wege gefunden. Also das ist, finde ich, die besondere Qualität. Das Spiel, ich weiß nicht, ob man da noch on the Teil drüber sprechen muss, was der alles mitbringt. Aber Doris hat ja viel skizziert und das macht diesen Typen natürlich aus. Und wenn du von einem Novak Djokovic dieses suffisante Lob bekommst, ich dachte, du bist auf Sand gut und auf Hartplatz, aber auf Rasen habe ich dich eigentlich im Griff. Das war natürlich irgendwie mit einem Lächeln verpackt, aber da war eigentlich bei der Rede, glaube ich, die Faust in der Tasche, weil er sich das hätte, glaube ich, wirklich nie vorstellen können, dass der gerade nach so einem ersten Satz in der Lage ist, so ein Finale zu gewinnen. Und ja, es gibt viele Superlativen, es gibt viele Rekorde, die der noch aufstellen wird, aber ich bin sicher, dass er, sagen wir mal, von dem, was er insgesamt mitbringt, bei der Konkurrenz, die ich sehe, weit enteilt ist.
Ich hatte, weil ich ihn auch mag, jetzt, er ist als Typ ein bisschen anstrengend, aber als Spieler mag ich ihn sehr. Ich hätte gedacht, dass Holger Rune relativ nah dran ist an ihm, Doris, aber dieses Viertelfinale war nach dem ersten Satz sehr, sehr eindeutig und Rune hätte dieses Finale niemals gewonnen, weil er im Kopf nicht so stark ist. Ich bin echt überrascht, das, was Sascha sagt, der Abstand zwischen Alcaraz und, ich meine, über Sinner müssen wir gar nicht reden, aber der Abstand zwischen Alcaraz und den Nächsten in dieser Generation ist so immens groß, wie ich das vor Wimbledon nicht gedacht habe, Doris. Wie siehst du das, gerade in Bezug auf die beiden genannten Rune und Sinner?
Sehe ich genauso bei Sinner. Ich meine, wir reden ja jetzt schon ein paar Jahre über Sinner und natürlich hat er auch Fortschritte gemacht, aber sie sind nicht so groß, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bei Rune stimme ich dir völlig zu. Der war jetzt noch ein ganzes Stück weg, aber das ist derjenige, von dem ich glaube, dass der der härteste Konkurrent werden kann, wegen der Einstellung und wegen der Art auch. Also du hast das ja schon angesprochen, das ist ja nicht jedermanns Sache. Also ich finde ihn als Spieler auch klasse, ich sehe den gern. Und weil der auch so einen ganz speziellen Biss hat und weil ich glaube, dass der sich von dem, was da jetzt in Wimbledon passiert ist, extrem anspornen lässt und motivieren lässt, da weiterzumachen und im Kopf auch stabiler zu werden. Also ich denke schon, auch wenn da jetzt der Abstand noch da ist, dass das auf die Dauer der härteste Herausforderer sein wird.
Sascha, du hast, als ich Rune gesagt habe, kurz den Espresso deiner Frau vom Tisch gekippt.
Nein, ich würde da nicht so mitgehen bei Holger Rune, aber das liegt sicherlich an der Natur der Sache, dass ich gerade mit wenigen mitgehen würde, weil deshalb sagte ich das auch, dass der Abstand relativ groß ist. Ich finde, das sind alles faszinierende Spieler. Sinner wird immer wieder darüber gesprochen und ich muss sagen, boah, macht das Spaß, den zuzuschauen. Das ist für mich als Spieler, ja, würde ich immer für bezahlen, ja, wenn ich ein Match von dem sehen kann. Aber diese Qualität fehlt dann halt am Ende momentan. Natürlich haben die Jungs über so viele Jahre jetzt diese Probleme mit diesen besonderen 2-3 Spielern gehabt, dass das eben eine Hürde war, die du nicht überspringen kannst. Jetzt piekt da ein neuer rein mit Carlos Alcaraz und du merkst, dass ja, für einen Rune natürlich der Weg da sehr, sehr weit war. Ich glaube, ja, letztlich waren es enge Sätze, ne, wenn ich mich recht entsinne, vor allem natürlich der erste. Ja. Aber am Ende war es dann doch eine andere Liga, weil das macht es ja dann aus in dem Moment. Und dementsprechend sehe ich diese Tsitsipas dieser Welt gerade ganz, ganz weit weg. Also zumindest von einer Qualität vielleicht auch 3, 4 oder 5 von diesen großen Dingern mal zu holen.
Und leider aus deutscher
Sicht. Sascha Zverev übrigens auch, ja.
Ja, ja, auch, bitte.
Natürlich, habe ich vergessen.
Schließe es nachher.
Nein, absolut richtig. Ja. Genau, den muss ich natürlich dann auch noch nennen, ja.
Ja, also wie lange denkst du, Doris, und gern auch Sascha, die Frage dann gleich weiter, aber Doris, wie lange denkst du, und Sascha selbst hat das in Wimbledon ja gar nicht mehr gesagt, dass er sich als Rekonvaleszent sieht, dass er immer noch in seiner Comeback-Saison ist. Ich fand es erstaunlich, wie glatt er gegen Berrettini, der natürlich unfassbar serviert hat an diesem Tag, rausgegangen ist. Aber ebenso erstaunlich, dass Berrettini dann 2 Tage später oder einen Tag später gegen Alcaraz zwar den ersten Satz gewinnt, aber dann komplett chancenlos war. Siehst du noch Perspektiven für Sascha?
Im Moment tue ich mich da wirklich schwer, weil ich, also natürlich war diese Verletzungsphase, erstens war es wirklich eine ganz böse Verletzung, es hat lang gedauert und man kann es vielleicht immer noch nicht wieder vergleichen, wie es vorher war, aber ich sehe bei ihm einfach die Entwicklung nicht so, weil also er ist mir taktisch einfach weit zurück in seiner Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, Dinge zu verbessern. Ich sehe da keinen großen Fortschritt. Wenn es läuft, dann spielt er dich auch mal vom Platz. Aber er ist viel zu leicht aus der Balance zu bringen. Und also auch vor allen Dingen so die Vielfalt im Spiel, die geht mir bei ihm komplett ab. Und ich sehe im Moment, ehrlich gesagt, keine Entwicklung. Also man unterhält sich ja oft drüber, auch so in Fachkreisen, wird das noch was? Also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, gewinnt Sascha Zverev ein Grand Slam-Turnier, hätte ich gesagt, er ist einfach zu gut, um es nicht zu tun. Aber ich muss gestehen, dass ich so in letzter Zeit doch ins Zweifeln komme.
Sascha?
Ja, ich glaube schon, dass er natürlich ein Grand Slam Turnier gewinnen kann, weil da spielen so viele Umstände rein. Ja, genau. Ich sag ja, das weiß ich, dass du das weißt und sicherlich auch glaubst und denkst. Es muss aber einiges zusammenkommen. Also ich wollte damit auch nur einordnen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es automatisch funktioniert qua seiner eigenen Stärke. Ne? Also egal wie die Draw ist, egal wie das Wetter ist, egal welcher Bodenbelag ist, das würde ich so ein bisschen einschränkend noch versuchen einzuordnen. Ansonsten, klar, ist die Qualität da, das zu gewinnen. Sei es jetzt in einem oder in 3 Jahren, das ist, glaube ich, dann gar nicht so entscheidend. Und vielleicht sind es auf einmal dann auch doch noch 2, 3. Aber was mir so ein bisschen abgeht, und das ist, vielleicht ist das auch ein bisschen populistisch jetzt, aber es ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke. Und da spielt Sascha Zverev auch mit rein. Ich finde, dass diese private und auch ja, die private Situation und auch eine Situation rund um sein Team für mich ein schwieriges Verhältnis darstellt, um wirklich final bei solchen Dingen auch dann erfolgreich zu sein. Das trifft aber übrigens nicht nur auf Sascha Zverev zu, das trifft auch auf einen Tsitsipas zu, wo ich nicht sehe, dass da eine Entwicklung stattfindet mit in diesem besonderen väterlichen Verhältnis, was aus meiner Sicht völlig toxisch ist. Da kannst du zwei, drei Spieler nennen, bei denen ich das ähnlich sehe. Und wenn du dann mal auf die Großen guckst, über die wir so viele Jahre jetzt gesprochen haben, wie klar da immer alles strukturiert war, sowohl in diesem Bereich Coaching, Beständigkeit im Staff, auf der privaten Ebene, das war alles eben immer ganz klar auf Erfolg strukturiert und so war auch alles andere geordnet. Und das sehe ich bei einigen Spielern nicht. Ich will nicht sagen, dass es der ausschlaggebende Grund als solcher ist, aber ich finde, es ist ein wichtiges, sehr wichtiges Element heutzutage im Profitennis und da fehlt mir bei Sascha Zverev auch so ein bisschen diese Klarheit, ja, so eine Klarheit zu sagen, das ist mein Weg und mir sind jetzt irgendwie diese zwei Hasen, die auch noch alle ganz toll aussehen, gerade egal, sondern es geht mir um Tennis und dafür brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen Assistenz im Bereich Coaching. Geht's nur mit meinem Vater, ich habe es probiert, ja, aber wie intensiv hat er es denn wirklich probiert? Ne? Und das ist etwas, was ich gerade nicht sehe und das ist sehr schade, weil er damit, glaube ich, einfach viel liegen lässt in den letzten Jahren.
Gerade das ist ja
100% Zustimmung.
Naja, das ist ja gerade bei Carlos Alcaraz komplett klar strukturiert. Also was weiß man, was der privat macht? Ich weiß nichts, aber ab und zu was auf Instagram, aber dass Juan Carlos Ferrero da den Ton angibt und dass er den Takt angibt, dass er das gut macht, das hätte bei Zverev auch funktionieren können. Aber in dieser Konstellation geht's nicht. Und ich, Doris, habe aber schon mir gedacht, 2019, als Federer diese beiden Matchbälle vergeben hat, ist für mich ja, da ist ganz viel gestorben in mir. Und ich habe mir gedacht, ich werde mich nie mehr über irgendwas im Tennis aufregen, mache ich auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, bei dieser Rede, die Djokovic gehalten hat, auch wenn er die Faust in der Hose gehabt hat, aber ich fand das dann schon, ich fand das gut, ich fand es fast groß, was er da gesagt hat, dass er auch ein paar Finals hier gewonnen hat, die er vielleicht nicht hätte gewinnen sollen. In dem Moment, ich fand das ehrlich, ich fand es auch in Richtung Alcaraz, das, was Sascha gesagt hat. Also für mich ist Djokovic schon mindestens faszinierend. Ich werde nie ein Fan werden, aber er ist als Person, als Spieler auch, er ist mindestens faszinierend, Doris. Wie geht's dir mittlerweile mit dem Novak?
Genauso wie dir. Also zum Beispiel die Rede, die er in Paris gehalten hat, fand ich sehr authentisch, die jetzt in Wimbledon auch und gerade den Punkt, den du angesprochen hast, dass er zugegeben hat, das ein oder andere Spiel gewonnen zu haben, das eigentlich nicht mehr auf seiner Liste stand. Das muss man dann in so einem Moment auch, erstens, es muss einem einfallen und zweitens muss man den Mut haben, das auch so rüberzubringen. Also du hast es super gut beschrieben, fasziniert auf jeden Fall und auch wie die Bereitschaft, die er da mitbringt, immer noch was rumzutüfteln und hier noch ein Quäntchen rauszuquetschen und da noch was Neues zu machen. Man hat halt einfach so seine Lieblinge, aber man kann natürlich überhaupt nicht dran vorbei, das zu bewundern, großartig zu finden und alle Hüte zu ziehen. Also anders geht's ja gar nicht.
Sesh, abschließend noch zur Nole.
Ja, also ich habe da auch immer ganz großen Respekt, das hast du gut beschrieben, Doris auch. Mir geht's ähnlich, fand die Rede in Paris auch schon bockstark. Vielleicht eine Nummer einfacher, wenn du gewonnen hast. Ja, ja. Auf der anderen Seite fand ich die andere eben auch nicht minder schlecht, ganz im Gegenteil, aber echt viel Tolles drin. Und ich glaube, dann geht's vielen, die es nicht so mit Novak Djokovic halten, immer so vom Gefühl, dass du denkst, Mensch, okay, das ist ja doch ein Mensch so ungefähr. Ne? Also ja, der hat ja doch diese ganz besondere, sympathische Seite. Und dann kann man einfach immer nur dran denken und sagen, okay, das, was er auf dem Tennisplatz darstellt, ist halt oft was anderes. Ich fand eben auch zum Beispiel diese Geschichte mit dem Schläger gegen den Netzpfosten, dieser besondere Ausbruch, fand ich eigentlich korrekt, dass er das Match dann nicht gewinnt. Weil normalerweise kannst du bei so einem Ausbruch als Spieler, der er ist, in so einem großen Finale diese Emotionen so nicht mehr in die richtige Bahn lenken. Also ich fand, das hatte dann Hand und Fuß, dass er das nicht gewinnt. Ich glaube, er weiß auch, dass das ein Moment war, der ihm so nicht passieren darf. Umso mehr war er vielleicht danach so ein bisschen mehr humble, so auf dem Boden, weil er wusste, okay, er hat heute gegen einen verloren, der mir das Leben so schwer gemacht hat, dass ich einfach nicht der Novak Djokovic am Ende sein konnte, der in so, so vielen Endspielen am Grand Slam Turnier war. Und dementsprechend hat er, glaube ich, die Niederlage besonders akzeptiert, was ihm schwerfällt, aber er hat es in die richtigen Worte gepackt dann auch und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ja, gibt glaube ich jedem, der es nicht mit ihm hält, nochmal Sympathiepunkte und ist ein überragender Spieler und Sportler. Ich glaube auch, dass auch im Nachgang seiner Karriere, dass der insgesamt der Tenniswelt noch viel Spaß bringen wird, wenn er dabei bleiben wird, von über Themen und vielleicht auch über Expertise beim Fernsehen, wo wir uns jetzt noch gar keine Bilder darüber machen, dass er das vielleicht mal macht. Ich glaube, der ist für später ein richtig guter, weil er auch ein Entertainer sein kann und der bringt viel mit für die Zeit auch nach der Karriere, glaube ich.
Vielleicht wird er ja auch irgendwann Staatspräsident, dem traue ich auch zu.
Ja, natürlich, also die Popularität ist ja da und ich weiß es ja auch von Moritz Lang, auch bei dir, Sascha, du wirst ja vielleicht auch Begegnungen mit ihm gehabt haben, aber der ist halt auch so wach und wenn er auf jemanden zukommt, der Deutsch spricht, dann weiß er das und dann begrüßt er den auch auf Deutsch und ist ein unheimlich wacher Kerl. So, hinten raus noch die ganz einfache Frage. Barbara Klimke hat am Montag in der Süddeutschen Zeitung einen Kommentar geschrieben zum Frauentennis, der mich doch erstaunt hat und ich schätze die Arbeit von Barbara Klimke sehr, aber ich bin zu 100% anderer Meinung. Ist das Frauentennis, Doris Henkel, ist das Frauentennis noch zu retten?
Witzigerweise, wenn du auch die FAZ gelesen hast, da stand zum gleichen Thema ein Kommentar, der komplett das Gegenteil gesagt hat. Also der hat wahrscheinlich dann eher deine Meinung getroffen von Pirmin Klossé. Ich schätze Barbara auch außerordentlich als Freundin, Kollegin und ich weiß, dass sie sich sehr, sehr kümmert um all das, worüber sie schreibt. Ich sehe es auch nicht so, wie sie es dargestellt hat. Ich sehe es so, wie es in der FAZ gestanden hat. Da hörte der Kommentar aus mit den Worten, wir machen jetzt mal einen Test, lieber Leser, sagen Sie uns doch bitte mal die letzten 6 Grand Slam-Gewinnerinnen. Und da schätze ich, müssten mindestens acht von 10 Leuten passen und sagen, puh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich stimme zu, dass die Qualität durchschnittlich im Frauentennis, wenn du auf Weltranglistenplätze 50, 70, 90 raufgehst, deutlich größer ist, als sie früher war. Und dass auch immer mal wieder in den Erstrundenpartien schon Begegnungen stattfinden, wo jemand verliert, der Nummer 2 gesetzt ist, was ich grundsätzlich auch spannend finde. Aber daraus zu schließen, aus dem Wechsel zu schließen, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, ich glaube nach wie vor, dass das Frauentennis auf der Suche nach einer neuen Leaderin ist, weil du brauchst solche Leute, um das allgemeine Interesse da irgendwie drauf zu kaprizieren. Also Alcaraz, um nochmal kurz auf den zurückzukommen, der kommt ja auch bei jungen Leuten extrem gut an. Und so jemanden könnte das Frauentennis auch vertragen. Meine Lieblingsperson in dieser Rolle ist Coco Gauff, aber ja, die müsste halt dann irgendwann auch mal was Größeres gewinnen. Wird sie sicher tun, davon bin ich überzeugt. Aber im Moment ist es doch noch eher ein Vakuum, denke ich.
Sascha, kann man da noch was anfügen oder wollen wir uns in den Sommerurlaub und damit an den Hockenheimring verabschieden?
Na, vielleicht nur angefügt, dass ich spielerisch das nicht als ein schwieriges Zukunftsbild sehen würde. Ich finde, das hat man bei Wondrusova gesehen. Ich war zufällig in Berlin bei dem Turnier und habe da mit ihrem Coach kurz geschnackt und sage nach der ersten Runde, sag mal, was ist eigentlich mit der los? Wieso gewinnt die auf Rasen? Die spielt doch mega Spiel. Also wie viel besseres Spiel kann man denn auf Rasen haben?
Okay.
Nicht, dass ich jetzt hier ein Hellseher wäre und dachte, war klar, dass sie Wimbledon gewinnt. Aber ich dachte, hey, die muss doch gut spielen. Und genau das hat sie dann gezeigt. Aber ja, Doris hat recht. Du brauchst natürlich 2, 3 besondere Heldinnen. Was mir manchmal abgeht, das vielleicht als letzte Note, ist, ich brauche noch mehr Ladies, auch so in den Interviews. Das habe ich in Berlin in der ganzen Woche jetzt wieder gemerkt. Es gibt leider so wenige, die dir in so einem Interview mal echt was geben, ne? Die mal einfach einen richtigen Entertainment-Faktor haben. Maria Sakkari ist eine ganz tolle, offene und sehr erfrischende Persönlichkeit, so als Beispiel mal genannt. Aber da hat Doris absolut recht. Am Ende des Tages musst du halt mal leider 3, 4 von diesen großen Turnieren gewinnen, um so einen nachhaltigen Faktor zu erzeugen. Ansonsten bist du außerhalb der Tennisblase einfach nicht bekannt genug, um da wirklich für die WTA-Tour auch das entsprechende Testimonial zu sein.
Tja, man kann echt nur hoffen und ich gebe Doris komplett recht. Also Coco Gauff und Sascha, du hast sie ja auch in Berlin gehabt. Ich weiß nicht, ob du mit ihr gesprochen hast, aber das ist wirklich die einzige die genau das mitbringen würde. Die ist witzig, die nimmt sich selbst nicht so ernst, die hat Charisma, aber hat er bis jetzt nur 3 Turniere gewonnen. Und das ist zu wenig. Und noch dazu, wo es keine großen waren. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke Doris, danke Sascha, danke an alle, die dabei waren. Das war die Big Show 619, Sportradio 360. Nächsten Donnerstag wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!